Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie heute zu unserer 200. Sendung. Ist schon eine ganze Menge. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Kinder, liebe Freunde, liebe die, die uns nicht so mögen, liebe die, die unsere Begrüßungen mehr oder weniger launig mögen und liebe die, die auch vom Wolfgang Back immer gern begrüßt werden.
Ja, ich begrüße auch alle und ich hätte es ja lieber gehabt, es wäre eine andere Sendung geworden. Wir hätten ja auch die 175. zum Beispiel nehmen können. Wäre nämlich ungerade gewesen. Wäre ich nämlich am Anfang dran gewesen.
Herr Kollege, warum bitteschön ist die 200. Sendung etwas Besonderes?
Es hätte auch die 250. sein können.
Was haben wir heute für ein Datum? Heute? Der 28. Dezember.
Genau.
Sag mir das mal in römischen Ziffern.
28 ist XX, sind wir bei 20.
Und nein, ich wollte das Ganze haben.
Eine V111.
Also MMIX. X.
Ach so, ganz, ja.
X, X, V, I, I, I.
Ja, und?
Das ist also das Datum. Aber jetzt sag mir doch mal die 200. Folge in römischen Ziffern.
CC.
Ach.
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 Ah. Ah. CC 200.
Ja, jetzt weißt du.
Aha.
Ja, musst du erst mal drauf kommen, Junge. Aber dafür hast du mich ja.
Das ist aber um die Ecke gedacht, mein lieber Freund.
Nein, das ist ganz gerade auch. Hör mal, das haben damals die Römer schon so angelegt.
Ach so, ja, da gab's ja den Computerclub auch schon. Ne?
Ganz genau, ja.
Die wussten schon. Denn der Cäsar hat mir auch davon erzählt. Ich habe ja so eine Cäsar-Reise gemacht, also so eine Zeitreise gemacht. Das sind 108 Seiten geworden. Irgendwann komme ich damit raus. Und da hat der Cäsar mir schon von dem CC2 erzählt.
Genau. Und deswegen müssen wir auch die 200. Folge, die CC-te Folge, müssen wir auch etwas herausfinden.
Und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Denn so schnell hören wir nicht auf. Wir haben uns nämlich gedacht, 200. Sendung, das 200 Minuten.
Das war eine Drohung.
Nicht 200 Sekunden, es waren 200 Minuten.
Dann wären wir ja fertig.
3 Stunden und 20 Minuten.
3 Stunden und 20 Minuten. Boah, der kann rechnen.
So, hoffentlich geht die Batterie nicht leer von Ihrem iPod oder von Ihrem anderen Gerät.
Wir haben eine ganze Menge vor. Wir haben ein paar Themenblöcke herausgesucht. Und zwar hatte ich ja eine Abstimmung gestartet im Forum und dabei herausgekommen ist von diesen, ich glaube es waren 17 Themen, dass die meisten doch etwas über die Geschichte des Computers hören und wissen wollten. Mhm. Dann das zweitmeiste war dann der Beginn der DFÜ. Wie ging das eigentlich los? Also diese Morserei über die Telefonleitung. Dann kam dazu, dass Irrungen und Wirrungen der letzten Jahrzehnte, wobei also, was gab's für Produkte, was kam, welche Firmen hatten welche Ideen.
Sind weg vor allen Dingen.
Was gibt es alles nicht mehr? Ja, das ist Irrung und Wirrung, das ist ja schon, das, was nicht mehr da ist. Oder meinst du vielleicht, Microsoft ist eine Irrung oder Wirrung?
Ja, die werden irgendwann auch mal weg sein.
Gut, aber das machen wir in der 1000. Sendung, das kommt heute noch nicht dran. Dann die 1000. Folge des CC2, die wollen wir einspielen. Die ist uns zufälligerweise von diesen pyramidenförmigen Raumschiffen, die da letztens in Russland gesichtet worden sind. Die haben uns sowas hier runtergebeamt. Die werden wir einspielen.
Ach, das ist aus dem Weltall.
Ja, ja, klar, natürlich. Wie die das machen, weiß ich
Zeitreise.
Nicht. Zeitreise. Ja, aber auf jeden Fall, du wirst hören, dass ich da in der 1000. Folge immer noch aktiv
Wann
bin.
Wann ist denn die 1000. Folge?
Am 17. Januar 2023.
Ja.
Jetzt bist du platt, oder?
Da muss ich mich anstrengen irgendwie, damit ich den
Nein, du bist nicht mehr dabei, habe ich
Ach
gehört.
Ach so.
Nein, du hast dich auf dein Alpendomizil zurückgezogen.
Alpendomizil oder Alten.
Das kannst du jetzt machen, wie du willst. Und von dort aus mischst du dich dann, wie üblich, immer mal wieder ein, wenn es dir gefällt. Aber im Grunde genommen hast du endlich durchgesetzt, was du immer wolltest, Rentner sein. Meckerst aber immer wieder drin rum.
Der Meckerrentner.
Der Meckerrentner. Und dann noch die Zukunft der oder des Computers. Auch das ist ein Thema, was sehr häufig gefragt wird.
Können wir denn dazu beitragen, das zu erklären? Weißt du denn, wie der Computer aussieht in der Zukunft?
Er sieht nicht mehr aus.
Ach so, ja, gut.
Er ist ein Bestandteil von allem, was wir haben. Also zum Beispiel auch von deinem Bundespersonalausweis oder ähnlichen Quatsch da.
Ja.
Gut, das zur Themenvorstellung. Anfangen wollen wir am Anfang, also damit, wo alles begonnen hat. Und begonnen hat es ja eigentlich im WDR, diesem Regionalsender, diesem berühmten. Und dann denke ich, sollten wir vielleicht auch gleich sagen, dass wir jetzt hier im Studio zwei ganz alte Recken haben. Ich meine das nicht unbedingt vom Alter her, sondern von der Zusammenarbeit. Das ist einmal Michael Wiegand. Grüß dich, Michael.
Hallo zusammen.
Und Manfred Villinger.
Ja. Ja, einen schönen guten Tag.
Ja.
So, und das sind die
Manfred Villinger zum Beispiel ist ja mittlerweile auch schon bei den, die du eben genannt hast, bei dieser Gruppe da, diese Meckerrentner.
Meckerrentner.
Michael Wiegand ist noch mittendrin.
Also der Manfred Villinger ist Rentner, aber kein Mecker. Meckerrentner ist dein Titel.
Ach so, na gut, okay. Was machst du jetzt, Manfred?
Ja, also ich mache im Moment, bin ich in der passiven Phase der Alterszahlzeit.
Ja,
und ich sag mal, es gibt eigentlich, wenn man Haus, Familie, Urlaub und so weiter, man hat eigentlich genug mit diesen Themen auch zu tun. Also es ist keinesfalls so, dass es langweilig wird. Also
aber das Wort Computer kam nicht vor. Das stutzt mich. Das Wort Computer hast du nicht gesagt. Also du hast Haus und Garten und was weiß ich und ohne Computer.
Nichts mehr. Dabei gibt es natürlich auch ein Hobby. Ja? Der Computer ist für mich mehr Werkzeug, um ihn zu nutzen. Also weniger, dass ich mit dem Computer bastele, sondern das, was ich eben bastle oder gerne mache, das ist so im Bereich der Elektronik, Hardware bastle.
Ja, aber du hast die VC 64 hast du überwunden, die Strecke, und hast du heute eine etwas moderneren, oder?
Das schon, aber der VC 64,
der war gut, ne?
Ja, der existiert auch noch in einer Kiste, müsste auch noch funktionsfähig sein.
Der Michael Wiegand ist ja auch ein Mann der ersten Stunde bei uns im Computerclub des WDRs gewesen. Michael, was machst du denn heute? Was ist aus dir geworden?
Tja, also optisch bin ich älter und breiter geworden, aber du meinst natürlich, was ich beruflich mache und inwieweit mich die Technik nicht losgelassen hat. Ja, bei mir fällt dann der Begriff Computer sehr viel schneller als bei Manfred, also das ist immer noch ein Thema für mich. Ich beschäftige mich unter anderem mit der Vermarktung von technischen Lizenzen, also schaue, wo am Markt etwas Neues zu finden ist und wer Bedarf daran hat und führe dann die beiden Parteien zusammen. Das ist zum Beispiel ein Themenkomplex.
Ist das ein Beratungsjob? Oder
das ist ein Beratungsjob, aber das ist auch ein Job, wo man Lizenzen handelt, also wo man durch das Zusammenführen von Parteien einfach Mehrwert generiert und davon natürlich auch ein Stück abbekommt.
Wie hat denn das eigentlich bei euch angefangen, Manfred? Fang du doch mal an zu erzählen, wie es anfing, wie du zum Computerclub des WDRs gekommen bist.
Ja, das kann man leicht sagen. Da war mein Interesse Richtung Hardware ein bisschen in die Richtung der Computer gepolt gewesen. Ich hatte also dort versucht, einen kleinen Rechner mir entsprechend nach Schaltbildern nachzubauen. Und damals war das der TRS-80. Da konnte man von diesem TRS-80 diesen Basic-Interpreter als ROM-Version kaufen, brauchte dann ein Z80 RAM dazu noch und konnte dann im Prinzip schon arbeiten.
Also es ist der Manfred Villinger ist ein genialer Schrauber, muss ich sagen. Der hat damals auch mit Videokameras selbst gebaut. Da hat noch kein Mensch dran gedacht, sich eine Videokamera selbst zu bauen. Das war so weit weg. Und die gibt's heute noch, ne?
Die funktioniert auch noch, ja. Also ist zwar nicht mehr im Dienst, aber...
Funktioniert, ich habe es mal gesehen, das ist schon toll. Das war, wann war das? 1980 oder
das sowas? War 68 gewesen.
68?
Damals. Ja, 68, 69.
Du liebe Zeit.
Ja, also noch
also das war komplett, also eine Kamera komplett
ausgehend, mit Röhren bestückt. Ausgehendes Mittelalter.
Ja.
Ja, wie bist du denn dann von deiner
Computerclub gekommen? Bin ich eigentlich dann dadurch... Für diesen Rechner brauchte ich ja irgendwelche Programme auch und hatte die dann selbst geschrieben. Mhm. Und da ich von vornherein immer darauf geachtet hatte, die Programme sauber zu strukturieren und auch zu dokumentieren, bin ich dann eigentlich durch eine Anzeige, dass die Sendung Computerclub existierte, dahin gekommen, die zu sehen und hatte
Ideen.
Einfach Ideen. Und habe auch praktisch ein Programmbeispiel an die Redaktion geschickt und bekam dann auch das Echo, dass gesendet werden sollte.
Ich muss dabei sagen, also in der Arbeit als Redakteur, ich war ja festangestellter Redakteur beim WDR und war ein schlechter Redakteur im Grunde genommen, weil ich absolut chaotisch war und keine Ordnung gehalten habe. Und wenn ich mal irgendwie was Altes wissen wollte, ein Telefonat zu Manfred, der hat seinen Ordner aufgemacht und tschuk, 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 hat er mir das und das so und so und so gesagt. Du warst eigentlich mein Datenbankgewissen oder so, irgend so, so etwas. Und das ist auch heute noch so, denn heute kommt er wieder mit dem Ordner, wo alles drin ist, und da liegt hier der Basic-Code. Und das war Videodat. Das ist seine Erfindung gewesen. Das war ein frevelhaftes Ding, was du da gemacht hast, denn wir sind einfach ins Bild reingegangen, nachdem wir den Ton verlassen hatten. Am Anfang waren wir ja nur im Ton drin. Es war grauenhaft, was wir da gemacht haben.
Also für diejenigen, die es nicht mehr wissen.
Er hat auch einen Kassetten, ich glaube Kassettenrekorder hießen die Dinger, dabei. Ja.
Also man muss sich einfach so in die damalige Zeit, Anfang der 80er Jahre, mal zurückversetzen.
Wenn du jetzt drauf zurückst, was kommt denn da jetzt raus? Also das Gepiepse, das Krach, das ist der Hard-Bit-Rock, so haben wir den genannt.
Ja, druck aber, drauf.
Was ist das, ein Kalender oder was ist, macht das Programm?
Der Kassettenrekorder wird gestartet, er läuft warm.
Also so fing praktisch ein Basic Code 2 Programm an mit einem Five-Ton und anschließend kam dann der Dateninhalt, das sind dann immer Frequenzen 1200, 2400 Hertz, die sich 0 und 1, abwechseln.
So, für die Leute, und da sind eine ganze Menge natürlich dabei, die sowas gar nicht mitgekriegt haben, die sagen, um Gottes Willen, das war eine tolle Nummer. Man stelle sich vor, man wohnt auf dem Land irgendwo und hat überhaupt keine Beziehung zu den Computern gehabt, denn die gab es nur in den Städten irgendwie. Und an Programme kam man ja auch nicht. Und dann haben wir dieses Interaktive gemacht. Per Fernsehen, per Ton, konnte man das auf dem Kassettenrekorder aufzeichnen, dann in den Computer stecken.
Ja, ich glaube, wir müssen ein kleines bisschen weiter ausholen. Also die Programme, die damals ja nur auf einem Kassettenrekorder gespeichert werden konnte, von unseren Computern, die wir hatten, das war Apple II, das war PET 2001, das war der TS-80 und noch eine Reihe anderer, die wurden alle auf Kassetten gespeichert. Und wenn man diese Programme dann wieder einlesen wollte, hat man diese Kassette wieder gestartet und das wurde vom Rechner erkannt, dekodiert und wieder umgesetzt in Bits und Bytes. Meistens jedenfalls. Ja. Manchmal hat es auch nicht richtig funktioniert. Und da war die Idee, die kam eigentlich aus Holland von NOS. Da hatten wir einen Redakteur, das war der Hans Jansen. Ja. Und wir haben da mit dem Hans telefoniert, wir haben ihn auch mal besucht. Und die haben auf der sogenannten Jumbo-Welle, auf der Mittelwelle 747, ihre Programme ausgestrahlt. Und diese Idee haben wir ins Fernsehen übernommen und haben dann gesagt, was die auf der Mittelwelle können, können wir im Fernsehen schon lange. Und haben dann in Zusammenarbeit mit NOS, mit dem Hans, diese Sachen in der Sendung ausgestrahlt. Aber es war natürlich schrecklich. In der Fernsehsendung, wo nur so ein Geblöke drin war. Dann haben wir natürlich affige Sachen dabei gemacht, damit die Zuschauer nicht abgeschaltet haben. Sind auf Leitern geklettert, haben gewunken, haben getanzt oder sonst was.
Es war absolut nicht zu bebildern. Und wir durften auch den Ton nicht leiser machen, sonst hätte das nicht geklappt mit der Übertragung.
Ja, und die Leute saßen zu Hause, haben es aufgenommen auf ihren Kassettenrekorder und haben es dann versucht, in ihren Computer zu
Und das, was dann auch aus Holland kam, im Grunde war ja der Basic Code. Und der Manfred hat hier ein paar Bücher mitgebracht, da steht auch Basic Code drauf. Und das ist ein Buch, was zusammen mit dem Michael Wiegand ja gemacht wurde. Also Michael Wiegand war sehr stark damit verbunden gewesen. Und dieser Basic Code, der hat es dann geschafft, die verschiedenen Rechner, Apple und TRS-80 und VC64 und so weiter.
Ja, lass den Michael vielleicht mal erzählen, was Basic Code eigentlich war.
Ja, das ist ja, wir haben das damals auch, ich glaube, so Computer Esperanto genannt. Also also eine Sprache, die übergreifend war über ZX81, C64, Dragon oder wie das ganze Computerzeugs, würde man heute sagen, auch hieß. Man konnte also ein Programm schreiben, wir konnten es übertragen. Sehr einfach eben mit diesen Tönen. Und zum Schluss wanderte das in die verschiedenen Typen der Rechner und funktionierte da auch.
Also Esperanto heißt, wir haben damals bestimmte Befehle, die unterschiedlich waren, zum Beispiel Bildschirmlöchen, hatte jeder sein eigenes Kommando.
Ja, natürlich.
Ob das nun Home war oder CLS oder Character String von 12 oder wie auch immer. Und man hat diese Befehle nicht mehr direkt ins Programm geschrieben, sondern ein Unterprogramm aufgerufen. Und dann hatte man quasi diese Unterprogrammsammlung für jeden speziellen Computer. So war es doch. Ja?
Ja, genau. Das, was ja heute Internet leistet. Ne? Also ich kann auf dem Apple oder auf dem iPhone oder auf meinem PC kann ich Internetseiten darstellen. Meist originalgetreu. Und damals ging das halt auf Software-Ebene. Und das war natürlich.
Das war der erste Browser. War das der erste Browser, den wir da gemacht haben?
Der Data-Browser. Nur was ich witzig fand, dass wir damals tatsächlich Hörfunk im Fernsehen gemacht haben, nämlich in der Zeit, wo dieses Gepiepse lief.
Und jetzt kannst du gleich weiter erzählen, denn das Video DAT hat ja eine Neuerung erhalten dann, weil das Piepsen zu laut war. Und dann sind wir, frech wie wir waren, ins Bild gegangen und haben da einfach was abgeschnitten. Was haben wir da gemacht?
Ja, also
ihr seid ja beide gleich.
Genau, wir haben uns, glaube ich, vor Weihnachten haben wir uns getroffen und es war ja immer der Widerstreit, lassen wir jetzt 10 Minuten das Piepsen, Viertelstunde, dann bekamen die Leute viele Daten, viele Programme. Das wollten die natürlich auch, aber wir wollten natürlich auch viel zum Thema Computer erzählen. Ja. Das war ein Widerstreit und da habe ich mich mit Manfred Villinger vor Weihnachten irgendwann getroffen, haben gesagt, das kann so nicht weitergehen. Ja, wir müssen es schaffen, beides parallel zu machen. Und dann haben wir hin und her getiftelt, kamen von einer auf die andere Idee und bums, waren wir bei der Idee, wenn wir doch Fernsehen machen, dann muss das Ganze im Bild versteckt sein. Und dann gab eins das andere, wir sind beide Elektroniker, hatten da ganz schnell so Ideen im Kopf und Anfang Januar sind wir ja zu dir gekommen.
Ja.
Ich glaube, wir waren irgendwo in einer Kneipe oder irgendwas und haben gesagt, pass mal auf, Wolfgang, was wäre denn, wenn wir viel schneller Daten übertragen können und das Piepsen brauchst du nicht mehr. Und das hast du uns erstmal gar nicht geglaubt. Ne?
Ja.
Und dann, als wir die ersten Schaltungsentwürfe hatten, sind wir dann ins Studio gemeinsam gegangen. Haben das angeschlossen. Die Techniker wollten das natürlich auch nicht glauben. Das war für die auch Neuland.
Dass sie das überhaupt gemacht haben.
Ja, also das war, aber das waren dann auch Freaks, die einfach mitmachen wollten. Das war super. Ja, eine tolle Stimmung damals, als es so richtig losging. Da war das ja nicht so ausgelutscht. Ach, schon wieder Megabyte oder Gigabyte oder so etwas.
Manfred, wie war denn die technische Umsetzung? Wie wurde das eigentlich gemacht, dass man Bits und umgesetzt hat in Bildinformationen?
Also zunächst mal so von dem Zeitpunkt, wir hatten das also Ende 85, Anfang 86 dann entwickelt, so dass es im Januar 86 fertig war.
Ja, wir haben dann
und diese Zeit ist einfach praktisch so, sagen wir, von der Datenübertragung bestimmt worden von der DFÜ, die damals auch mit 300 Baud lief. Und das war mit so ein Gedanke, denn wir wollten ja in dem Moment, wenn wir ein System entwickeln, was jetzt Dateninformationen per Fernsehbild überträgt, dass man sich nicht um die Empfangssoftware, um all diese Dinge kümmern muss, sondern dass man da eben einen Standard, der zu diesem Zeitpunkt ja up-to-date war, dann einsetzen konnte. Und das war eigentlich die Datenfernübertragung mit 300 Baud.
Jetzt vielleicht, Manfred, lass mich da noch ganz kurz reingehen. Das, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, wir haben ja einen Bereich im Bild genutzt, der ungenutzt war. Das heißt, der Fernseher hat eine Bildröhre damals gehabt. Heute verschwinden ja die Bildröhren. Da war ein Rahmen drum, natürlich. Und da gab es einige Bildzeilen, die konnte der Zuschauer zu Hause nicht sehen. Das hat man vorsichtshalber,
im sogenannten Cache, oder wie das hieß.
Genau, weil
das Bild selbst, was generiert wurde im Sender, war größer als das, was am Fernsehgerät wiedergegeben war. Man hat also quasi, wenn man ein Foto hat, dann würde da eine Maske drauflegen und dann würde die Ränder abschneiden. So ungefähr muss man sich das vorstellen.
Das hat auch einen guten Grund gehabt. Wir haben ja den Videotext damals schon gehabt und hätte man das Bild zu knapp eingestellt, dann hätte man oben dieses bunte Flirren des Videotextes sehen können. Und das wäre für den Zuschauer unangenehm gewesen. Mhm. Also haben die Gerätehersteller lieber ein paar Zeilen rausgedreht, könnte man sagen, mit dem Ergebnis, dass wir diese Zeilen genau nutzen konnten.
Und da haben wir keinen gefragt, ob wir das dürfen, sondern wir haben es einfach gemacht. Ob das heute noch machbar wäre, ich weiß es nicht. Ob man uns da nicht auf die Finger hauen würde. Viele Leute haben es noch nicht verstanden, was wir da gemacht haben.
Gott sei Dank.
Das war unser Glück. Ja, denn das war schon frech, das Bild anzuknappern. Das war immer die heilige Kuh im Grunde genommen.
Ja, man muss auch sagen, mit Videodat sind wir wirklich komplett ins Fernsehbild reingegangen. Das heißt, wir haben die ganzen Dateninformationen wie Videotext, die in der Austaststrecke sind, also in dem Bereich zwischen zwei Fernsehbildern, die haben wir nicht angetastet, sondern da, wo wirklich das richtige Bild schon begonnen hat mit der Zeile 24, dort haben wir dann angefangen, unsere Dateninformationen einzublenden.
Als hell und dunkel Informationen.
In einer Zeile. Und schon so weit gedacht dabei, dass diese hell und dunkel Informationen so lang waren und so breit waren, dass man es auf dem VHS-Rekorder aufzeichnen konnte. Das heißt, wenn die Sendung vorbei war, ist der Videotext ja vorbei für eine VHS-Aufzeichnung, weil die zu klein sind, diese Pixel.
Also es gab später ganz wenige Videorekorde, die konnten das mit aufzeichnen.
Ganz spät.
Und ganz teuer, aber am Anfang, dadurch, dass sie im Bild war und die Informationen breit genug, groß groß genug waren, gingen sie nicht im Rauschen unter. Also das war eine Sensation.
So, und dann müssen wir mal weitererzählen zu dem Video DAT. Das hat ja dann, du hast gemerkt, dass es beim WDR nicht so besonders gut weitergeht mit der Idee und hast gedacht, die Idee gefällt doch eigentlich vielen, vielen Leuten. Da kann man Software übertragen. Und hast dann Videodat kommerzialisiert und hast eine Firma gegründet und bist dann in den Himmel gegangen damit.
Ja, in den Himmel wörtlich kann man das nehmen. Also beispielsweise habe ich eine Kooperation gefunden beim Deutschlandfunk, beziehungsweise, wie heißt es richtig, beim Deutschlandfernsehen und habe dann weltweit Daten verteilen können. Das muss man sich mal vorstellen. Also diese einfache Lösung, die wir für unsere Zuschauer gefunden hatten, ging dann so weit, dass sich Unternehmen aus dem Sudan, also ganz exotisch, Arabische Emirate und sonst wo gemeldet haben, weil die gesagt haben, damit ist es erstmalig möglich, auch ganz abgeschiedene Regionen mit Informationen zu füttern, ob Text oder Bild oder eben halt Computerprogramme.
Ja, ja. Wir hatten sogar mit dem WDR gesprochen und da gab es ja auch eine Idee von dem Schulministerium. Das Schulministerium war auf der Suche nach einer Möglichkeit, in die Schulen digitale Informationen zu schicken. Und die haben es versucht mit BTX, das klappte irgendwo nicht. Und dann kam man auf die Idee, den Schulen so einen kleinen Decoder zu geben. Und dann hätte man denen das schicken können. Da hat allerdings nachher der WDR nicht mitgemacht, weil der WDR sagte, da muss ein Redakteur gucken, was da ausgestrahlt wird. Und wenn die jetzt da plötzlich so einen Erlass da raustun, der Erlass vom Schulministerium, das sind wir, das können wir doch nicht machen, das wollen wir auch nicht machen. Und da wurde das Ganze gestoppt, denn sonst wäre das vielleicht viel größer geworden, das System.
Ja, aber das sind so die Restriktionen, die man immer findet. Wir sind ja die Technikusse gewesen, wir haben Ideen gesponnen, wir haben sie umgesetzt. Aber wenn es dann auf die breite Ebene gestellt werden soll, dann gibt es natürlich vielfach diejenigen auch, ich nenne sie mal Korinthenkacker salopp, die dann eben mitsprechen und sagen, Datenschutz, damals ja noch nicht ganz so verbreitet. Oder das muss man so machen, das muss man reglementieren und, und. Ja, und dann wird so etwas dann ganz schnell ausgebremst. Aber zumindest auf unserer Ebene hat es ja fantastisch funktioniert.
Was hat sich denn eigentlich entwickelt dann in der letzten Zeit, wenn da das System ja so leider nicht sich dauerhaft durchsetzen konnte? Wie sieht es denn mittlerweile aus? Gäbe es denn heute für so etwas noch einen Markt? Wahrscheinlich nicht, weil wir das Internet haben, was damals noch nicht verfügbar war. Die Informationen laufen ganz anders. Was hat sich aus eurer Sicht geändert? Ist das besser geworden, als wir es damals hatten durch das Internet?
Also besser, also ich denke, jede Zeit hat ihre Technik, nicht? Also wir hatten damals diese Technik und natürlich hat man dann nach Jahren, wo wir Videodat benutzt haben, auch festgestellt, ja, jetzt kommt das Interaktive, jetzt wollen die Anwender nicht das vorgefertigte Material haben, sondern jetzt wollen die sagen, ich möchte das oder das oder das haben. Und ja gut, das ist der Durchbruch vom Internet gewesen.
Manfred, was ist das Internet, was bedeutet das für dich als Elektronik-Freak, als Bastler, als Ingenieur? Was hat das Internet da geändert?
Ja, eigentlich, sag mal, die Zugriffszeiten, die haben sich unheimlich verändert. Wenn ich dran denke, nochmal zurück an den Anfang meiner beruflichen Laufbahn, wenn ich ein Datenblatt brauchte von einem bestimmten Baustein, dann blieb mir damals tatsächlich nichts anderes übrig, wenn er nicht in einem Datenbuch zu finden war, was man hatte. Man musste die Firma anschreiben und bekam dann irgendwie anderthalb Wochen später per Post das Datenblatt zugeschickt.
Anschreiben aber nicht als elektronischen Brief, sondern mit der richtigen gelben Post.
Brief oder anrufen. Und
das kam auch als Brief zurück.
Ja, kam als Papier zurück wieder. Ja, ja. Und heute, na gut, jeder weiß es selbst, man geht ins Internet, selbst wenn man nicht genau weiß, auf welcher Seite man es findet, dann wird es mit einem Suchprogramm einfach ermittelt und man hat das Datenblatt dann. Also es ist ein sehr effizientes Werkzeug geworden.
Könnte man heute unsere Welt, unsere Technologie, unser Wirtschaftssystem eigentlich noch ohne das Internet betreiben, auf diese Art und Weise, wie du es eben geschildert hast, oder ist es gar nicht mehr denkbar?
Ich sag mal, das ist gar nicht mehr denkbar, wenn man für alle Dinge, die Informationen, die man benötigt, immer diese große Menge an Zeit einsetzen muss, dann denke ich, ist das gar nicht mehr möglich.
Die Produktzyklen sind wahrscheinlich auch deswegen so kurz geworden, weil wir viel schneller entwickeln können, weil wir viel mehr Informationen kontinuierlich im Zugriff haben.
Ja. Und man kann vor allen Dingen auch Ergebnisse in Form von Daten einem anderen Techniker jetzt wieder oder einem anderen Ingenieur übertragen. Er kann sofort damit arbeiten. Früher war es halt eben der Umweg wieder, es war Papier und es musste wieder neu aufgegriffen werden.
Vielleicht noch so zur Erinnerung, der ZX81, der ja ganz toll damals verkauft wurde in den größten Stückzahlen, der hatte eine Speicherweiterung, die kostete einige hundert D-Mark damals und die war sage und schreibe 1 Kilobyte.
Ich hab
heute trägt man in der Tasche einen 16 Gigabyte Stick mit sich, um so das Allerwichtigste.
Ich habe 32 Gigabyte im iPhone drin. Ja.
Also das ist heute gar nichts mehr. Also Informationen mitzunehmen ist heute gar nichts mehr.
Das war damals auch diese 300 Baud. Das ist ja die Geschwindigkeit, mit der wir übertragen haben. Das war ja Standard gewesen, lange Zeit. Die konnte man mitlesen, denn wir hatten ja keinen Speicher, wo wir es hätten drauf speichern können, was da ankam. Da gab es keine Disketten an jedem Computer.
Wie war denn die effektive Geschwindigkeit bei 300 Baud? Wie viel Byte hast du denn da bekommen pro Sekunde? Oder?
Das waren 30 Stück dann. Ne?
Ja, also ja, 30 Zeichen. Du musstest eigentlich durch 11 rechnen und dann hast du noch ein bisschen Kram. Also paar und 20, 25, 26, 27, wenn es hochkam.
Ja,
pro Sekunde, Byte pro Sekunde.
Muss ja, man und das konnte man so schön mitlesen ne, irgendwie, denn das war ansonsten was weg.
Was? So, mitlesen? Du?
Die 300 Baud, ja klar.
Die konntest du lesen. Ja,
was glaubst du, was ich früher lesen konnte? So. Manfred, das muss wenn man jetzt, wenn wir, haben ja nur 2 Zeilen genommen bei dem Videodat. Wenn wir jetzt das ganze Fernsehbild gemacht hätten, wie schnell wären wir dann da gewesen?
Ach, da müsste man jetzt rechnen. Also bei 2 Zeilen und stehen uns im Halbbild 300 zur Verfügung. Das wäre ein Faktor 150, wären wir schneller gewesen dann.
Und hinzu kommt, wir hätten natürlich noch einen weiteren Schritt, so wie in der DSL-Technik machen können. Wir hätten verschiedene Stufen einführen können. Graustufen, Farbe hätten wir dazu nehmen können. Je. Das hätte sich dann extrem multipliziert.
Nicht, dass du uns jetzt hier auf Gedanken bringst, dass die mit ihrer digitalen Dividende, mit der die immer reden, wo sie dann die Landbevölkerung ein bisschen beglücken wollen mit irgendwelchen Frequenzen. Vielleicht nehmen wir da einfach einen Fernsehkanal dazu. Geht schnell.
Aber letztendlich machen wir das doch. Wir haben doch heute Fernsehbilder, wo wir zu jedem Bildpunkt auch die Farbe und die Helligkeitsinformation ist genau das Gleiche. Das sind doch Daten.
Ja, nur wenn wir das als Datenübertragung nehmen, so als Push-Dienst, sagen wir mal, wäre das ja wahnsinnig schnell, so ein Fernsehkanal.
Ja.
Ja, natürlich. Ja. Da würden riesige Datenmengen, die der Anwender ja selektiv nutzen kann. Er muss ja nicht alles nutzen. Er könnte ja einen Filter aufsetzen und sagen, ich nehme nur Bereich Nachrichten oder Bereich Software oder was auch immer.
So, jetzt sagt doch mal, wie empfindet ihr denn die heutige Zeit so? Und wie habt ihr die Zeit empfunden, als wir angefangen haben, den Computerclub zu machen?
Ja, damals war man natürlich jünger. Das ist, da geht einher
auf. Du auch, ja?
Ja, ich war ein bisschen jünger. Nicht viel, aber ein bisschen. Und das ist natürlich fantastisch, wenn man da noch anfassen kann. Das ist ja heute leider nicht mehr ganz so möglich. Also damals haben wir ja Schaltungen gebaut. Ich erinnere mich an so eine Geschichte, hat jetzt nichts mit dem Computer zu tun. Knastradio. Ja, da konnte man mit ein bisschen Draht, mit einer Diode, Kopfhörer, konnte man da Radio hören. Ja. Verschiedene Stationen, indem man einfach so Alufolie aneinander verschoben hat. Heute ist es digital, das Radio geht nicht mehr. Genauso in der Computertechnik. Der Manfred hat gesagt, da gab es dann noch eingebaute Basic-Interpreter in einem Chip. Da konnte man noch die Speicher selber dran löten. Kann man heute vergessen. Heute kauft man sich ein Motherboard an. Das geht's auch gar nicht mehr. Also das heißt, damals war die Zeit des Anfassens, des Mitmachens sehr stark und es ist so eine Aufbruchstimmung. Heute ist es eher so eine Zeit der Faszination, was alles geht. Ein Rechner mit 4 Gigahertz, Übertragung im 60 Gigahertz Bereich, alles fantastisch. Ja, das ist die Zeit des Nutzens, des Staunens und des Anwendens, wie ein iPhone, wie sonst etwas.
Ist denn eine neue Aufbruchsstimmung, eine neue Pionierzeit, wie damals zum Anfang der Computertechnologie und PC-Technologie in Sicht, Manfred?
Oh, da muss ich etwas nachdenken. Also direkt fällt mir dazu noch nichts ein. Also Michael, sowas oder?
Also ich kann es nur für mich sagen, also die Aufbruchstimmung habe ich selber nicht. Also ob 3D-Fernsehen, 3D dies oder jenes. Also das fasziniert mich, aber dass ich sage, das ist so eine Aufbruchstimmung, jetzt ist eine Revolution im Gange, das empfinde ich persönlich nicht.
Es geht schleichend.
Evolution statt Revolution. Ja. Und damals erste PC, das war eine Revolution.
Keine
Weißkittel mehr, sondern wirklich selber machen.
Also ich weiß auch gar nicht, was ich mir noch wünschen würde, was ich unbedingt haben müsste. Außer deiner Liebe, Herr Rudolf, das wäre vielleicht...
Da musst du aber hart dran arbeiten.
Vielen Dank, Herr Delling oder Netzer.
Also, Sie merken es, das war nicht vermessen, da 3 Stunden und 20 Minuten anzusetzen, denn ihr seid nicht die Einzigen, die wir hier vors Mikrofon geholt haben.
Damit will er euch rausschmeißen.
Draußen sitzen noch Leute, die ihr alle kennt. Wir waren damals eine ganz lustige Truppe, vor allen Dingen, als wir da in der Villa waren, in der Villa Kunderbund. Da waren wir unter uns und wir konnten machen, was wir wollten.
Das
und
war
haben
die
das, und
ehemalige
haben das auch gemacht.
Intendantenvilla, ja, wo ja. dann das Büro, die Redaktion war.
Ja, und heute wohne ich etwa 50 Meter davon entfernt.
Ja, hättest du umziehen können.
Dann. Und ich hatte damals, als ich ein junger Mann war, habe ich immer gedacht, als ich gesehen habe, was da für Autos rausfuhren und was für Leute da drin sind, sag ich, ist das ein Altersheim für Betuchte?
Würde es doch heute auch wieder passen.
Ja, ja.
Also, Manfred und Michael, ich fand das toll, dass ihr hierher gekommen seid in diese Sendung. Eine halbe Stunde ist jetzt fast vorbeigegangen, wie im Fluge, muss man sagen. Und das ist eigentlich immer so, wenn man von alten Zeiten schwärmt. Ich denke, zum Abschluss nehmt unseren Dank mit, dass ihr da wart und sagt mal, was ihr für einen Wunsch an die Zukunft der Technik habt. Manfred, fängst du an?
Ja, die Technik sollte eigentlich so bleiben oder so werden, dass man sie auch vernünftig handeln kann. Es nützt nichts, alles zu sehr zu miniaturisieren, wenn man es nachher gar nicht mehr anfassen, nicht mehr vernünftig damit umgehen kann. Mhm. Ich denke jetzt speziell habe ich im Kopf meinetwegen Videokamrekorder. Und man könnte die heute ja extrem klein bauen, aber um vernünftige Aufnahmen zu machen, man muss das Gerät vernünftig halten können, vernünftig bewegen können. Nur so funktioniert das.
Und Michael, wie sieht's bei dir aus? Ja, er will keine kleinen Sachen haben.
Ich mag das schon. Nein, also von der technischen Seite so einen richtigen Wunsch habe ich nicht. Aber ich finde, Technik muss gut vermittelt werden, weil je komplizierter Technik wird, je mehr sie leisten kann, 1000 Menüs und so weiter, da muss es Mittler geben, die einfach auch dem einfachen Menschen, der das anwenden will und nicht so viel Zeit investieren will, dem eine Hilfestellung zu geben. Also das, was ich mir wünsche, von eingangs eure 1000. Sendung und dass ihr da möglichst viel in der Zeit an Vermittlerleistung schafft.
Schönen Dank an euch beide. Schönen Tag noch. Weihnachten ist vorbei, wenn die Zuschauer das hören. Für uns ist es übermorgen. Ich wünsche euch ein frohes Fest, euch und eure Familie und guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt schön gesund.
Es gibt nichts Leichteres, als sich da einfach nur anzuschließen.
Danke euch.
Auch besten Dank. Und es war sehr schön, dass wir uns nochmal in alter Runde wiedersehen konnten.
Und alle, die zuhören, dürfen sicher sein, wir werden jetzt noch eine Menge quatschen drumherum.
Die DFÖ. Ich kann mich erinnern, irgendwann kam der Leiter des Funkstörungsmessdienstes bei mir in der Lindenstraße in ein Radiogeschäft, was ich damals hatte. Und da hatte ich von Tandy, die diesen Tant verkauft haben früher, so ein, legt man Telefonhörer rein und da waren Lautsprecher und Verstärker drin, damit man laut hören konnte und so eine Schallleitung, damit man, und da sagt er, aha, sowas hast du also auch, das ist illegal. Ich sag, was meinst du denn damit? Ja, sagt er, damit überträgst du doch Daten. Also meinte, das sei ein Akustikkoppler. Ich habe ihn aufgeklärt und habe ihm meinen richtigen Akustikkoppler gezeigt.
Ja, was war das denn?
Das habe ich doch gerade gesagt.
Ach so.
Zum Lauthören und sprechen mit Telefonhörer da
rein. Ach so, zum Lauthören.
Ja. Und haben meinen richtigen gezeigt. Das Ding
war damals auch verboten.
2000 D-Mark gekostet.
Ja.
Und das war auch verboten, ja.
Das war verboten, weil du ja Energie aus dem Postnetz entnommen hast.
Schallenergie aus dem Postnetz.
Ja,
trommeln die über die Leitung oder was? Ja. Oder brüllen die in die Drähte?
Deshalb war ja auch die Energie, die du gemacht mit diesem kleinen, mit diesem Saugnapf, den durfst du ja auch nicht haben.
Ja,
Energie aus dem
Postnetz. Der Richter, der war sehr, sehr schlau. Es gibt also immer wieder schlaue Richter. Der hat doch damals irgendwie in seinem Urteil gesagt, weil Energie aus dem Netz der Deutschen Bundespost in Größenordnung von irgendwelchen Nano-Watt entzogen wurde. Ja. Die Jungen, die haben ja einen an der Waffel gehabt.
Die haben sich wirklich saublöd benommen, muss man sagen.
DFÖ.
Wir haben alle drunter gelitten, auch die zwei, die jetzt hier sitzen. Wir haben auch unter diesen Post-Heinis gelitten.
DFÖ heißt ja nicht die Freunde überlegen, sondern die Freunde sitzen jetzt hier im Studio. Stellen wir sie vor?
Ja, dann nehme
ich. Du einen, ich einen?
Ja, gut, okay. Wen willst du?
Oh, ich nehme den Guido Dampf. Der sitzt mir gegenüber. Grüß dich, Guido.
Hallo zusammen.
Und ich den Christian Berlin.
War auch kein anderer mehr übrig.
Ja, hallo zusammen.
Ja, und DFÖ ist ein Stichwort, wo wir mitreden können. Ne? Mhm. Damals war das ja völlig unbekannt draußen in der Zuschauerschaft, die sich aber bei uns zumindest dafür sehr, sehr interessiert haben. Erzähl doch mal einfach mal. Wer denn? Der Guido hat zum Beispiel, wir hatten ja damals Apples die waren ja viel unterwegs bei uns. Und der Apple hatte keine serielle Schnittstelle. Und der Apple konnte deshalb auch nicht bei der DFÜ teilnehmen, weil er diese serielle Schnittstelle nicht
hatte. Es gab aber für den Apple eine serielle Schnittstellenkarte und die hat damals 1200 D-Mark gekostet. Ja. Die wurde in einen Slot gesteckt und dann musste man diese ansprechen und dann hingen die sich ins Betriebssystem rein und schon konnte man seriell, aber ich weiß nicht mehr wie schnell, ich glaube nur bis 300 Baud, mehr konnte das Ding
das
nicht.
Das war üblich damals so, ja. Mhm. Ja. Wie alt warst du damals, Guido?
So um die 20 herum. Aha. Aber es war natürlich eine Zeit, wo wir versucht haben, irgendwo die Grenzen der Geräte zu umgehen. Ja. Apple II war ja weit verbreitet, auch als Maschine zum Spielen, zum Erkunden. Es war noch einer der Computer, wo man jedes Bit kennen konnte. Schaltplan lag dabei. Es wurde jeder einzelne...
Das Listing des Betriebssystems war auch dabei.
Komplett. Ja? Alles erklärt. Man hatte ein offenes Buch und brauchte sich eigentlich nur die entsprechende Leitung rauszusuchen und wusste, in welches Bit man setzen musste, damit die High oder Low war.
Zum Teil, das kann ich mich noch daran erinnern, war die Handbücher handgeschrieben, also handgezeichnet.
Also es waren immer einige Elemente da drin, die wahrscheinlich kurzfristig geändert wurden. Da waren tatsächlich Handskizzen drin. Und ich habe damals die Amerikaner bewundert für ihren Mut und auch für ihre Innovation, dass sie einfach diese Informationen schnell in den Druck gegeben haben, handgekritzelte Skizzen, ein paar Beschreibungen dazu und raus mit der Maschine. Ich fand das wirklich großartig.
Und ohne diese Informationen wären wahrscheinlich die ganzen Erweiterungen gar nicht möglich gewesen, die man dann gefunden hat als Karte oder was wir gemacht haben, eben als Erweiterung für den Gameport. Aber da kommen wir ja gleich vielleicht noch
zu. Christian Berlin, wann bist du das erste Mal mit einer Datenübertragung, damals diese Datenfernübertragung, in Berührung gekommen?
Ja, das war auch so zu der Zeit, als ich genau wie Guido meinen ersten Apple hatte, so mein erster Computer, das war so ZX81, das waren die ersten Gehversuche, das reichte ganz schnell nicht, dann auch wahrscheinlich genauso wie Guido den ersten Computer selber zusammen gelötet und geschraubt und es ging doch sehr schnell, dass einem so die eigene Welt nicht mehr genug war und dann kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ich habe dann das Programm von Guido genommen, mir ein kleines Interface gebastelt und hatte einen Akustikkoppler, 300 Baud, genau dieses illegale Zeug, von dem du eben sprachst, und bin so an die ersten Mailboxen herangegangen. Und das war auch der erste Comcom, den der WDR Computerclub damals hatte, war einer meiner ersten DFÜ-Verbindungen und ich habe da total fasziniert gesessen und das war einfach ein Gefühl, das ist selten, auch heute.
Ich kann mich erinnern, meine erste Verbindung war nach Aachen zur RBTH, zur Cyber 175. Ich habe einen Akustikkoppler gehabt und ich habe damals einen Freund gehabt in der RBTH, den Frank Lindenlauf, der leider sehr früh verstorben ist. Und der hat mir dann Zugang gemacht und das war schon irre, wenn ich dann von Köln aus mich da eingewählt habe. Es waren ja Wählleitungen damals und dann hat sich das Ding gemeldet, die Cyber 175, und hat dann immer gesagt, idle. Da habe ich erstmal gedacht, was will die eigentlich von mir? Aber das Gefühl allein, da ist irgendeine große Maschine in einer anderen Stadt und war toll.
Das führte ja auch dazu, dass wir 1983 relativ früh den Comcom den Zuschauern zur Verfügung gestellt haben. Und es kam ja letztendlich, das Ding lief ja eine ganze Zeit lang und es kamen Millionen Anrufe da an. Und wir haben mal weil wir umgezogen sind mit dem Ding, haben wir eine andere Telefonnummer gekriegt und irgendwie die dösige Bundespost hat die alte Telefonnummer jemand anderem weitergegeben. Da stand nun überall diese Telefonnummer in den Büchern und überall stand drin, komm, und der die Telefonnummer da gekriegt hat, der war schnell bei der Bundespost und hat gesagt, gib mir bitte eine andere Nummer, ich kann nachts nicht mehr schlafen.
Ja. Also ich weiß noch, dass gerade die Listen mit den Telefonnummern der ganzen Mailboxen, die ja auch sehr viel auf privater Initiative damals betrieben worden sind, das waren alles Enthusiasten, die hier viel Energie, Geld, Zeit und sonst noch was reingesteckt haben. Fidonet zum Beispiel. Diese Nummernlisten wurden damals sehr heiß gehandelt. Also das war ganz wichtig, weil so offizielle Verzeichnisse wie heute, das gab's alles noch nicht.
Ja, einer von euch beiden muss jetzt erstmal den Zuschauern, den Zuhörern erzählen. Die Zuschauer hören nämlich bei uns auch zu. Wie und was war das eigentlich, so eine Mailbox? Ja, man musste die ja anrufen wie ein normales Telefon und was passierte dann? Oder
da wurden viele Witze auch gemacht, Mailbox und was weiß ich alles. Also das war nicht in den Köpfen der Leute drin.
Ja, das war also gar nicht so weit weg, zumindest inhaltlich, viel einfacher, viel primitiver als Text gemacht, wie das, was wir heute im Internet haben. Es war letztendlich eine Plattform, die du angerufen hast. Ja, du hast dir halt deinen Akustikkoppler, später dein Modem genommen, hast über Telefon, was damals übrigens noch richtig, richtig viel Geld gekostet hat, Verbindung zu diesem Computer aufgenommen und bekamst dort, entweder in einem freien System, wie Comcom es war, sofort Informationen angeboten, die du lesen konntest, die du dir herunterladen konntest. Das waren die ersten Software-Tauschbörsen, die es gab. Oder wenn es halt ein fortgeschritteneres System war, hattest du dort deinen Benutzernamen, dein Login und konntest dann dort Nachrichten schreiben. Die ersten E-Mails habe ich so geschrieben.
Ja, so eine Mailbox. Die ersten, die hatten ja Programme, die waren ja gar nicht multitaskingfähig. Da konnte nur ein Benutzer ran. Und man musste ja auch an der Mailbox so viele Telefonleitungen haben, wie man Benutzer parallel da ranlassen wollte. Also wenn ich nur eine Telefonleitung habe und habe die dann über meinen Akustikkoppler oder Modem mit meinem Rechner verbunden, mit meinem Programm, konnte immer nur einer anrufen, die anderen mussten warten. Da war ewig besetzt.
Ja, ja klar, das war ja auch nicht ein Netz, wie es heute ist. Das Internet ist ein Netz, wo viele gleichzeitig dran arbeiten, sondern jede Leitung, man sagt heute eine Peer-to-Peer-Leitung, war dediziert nur zu dem Rechner, von dem aus angerufen wurde.
Wir haben den Luxus gefahren, dass wir zwei oder hatten wir drei?
Vier hatten wir.
Zum Schluss hatten wir vier. Am Anfang hatten wir zwei. Also erst mit einer angefangen, dann sehr schnell zwei. Das waren auch wirklich zwei Maschinen. Also beide irgendwie so ein Viertelkubikmeter groß. Riesige Dinger. Also
eine Siemens
Siemens Transdata, so hieß das Ding. Ja. Und die komplette Mailbox wurde
50.000 Mark.
Irre teuer, wurde komplett auf zwei 8-Zoll Disketten betrieben. Ja. Und also heute vollkommen unvorstellbar. Also
ich stelle mir das gerade mal so vor, so ein Auktionshaus eBay mit vier Telefonleitungen und einem Rechner mit 8-Zoll
Disketten. Das ist immer den Zuschlag.
Es hat sich wahnsinnig etwas geändert.
Alter. Aber die 8-Zoll Disketten, da muss ich eine Story zu sagen. Die 8-Zoll Disketten haben immerhin dazu geführt, dass ich einen Safe als WDR-Mitarbeiter, als Redakteur bekommen habe. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wieso. Da war der Datenschutzbeauftragte des WDR, war mal bei mir und hat festgestellt, dass da ja Menschen, die heißen Müller, Meier oder irgend sowas, sagte, halt, das ist eine Datendatei, die da entstanden ist. Und die muss geschützt sein vom Datenschutz her. Und dann kam plötzlich ein Vertreter von einem Bürogeschäft und legte mir einen Katalog hin, ich möge mir einen Safe aussuchen. Danach kam ein Brief von dem Datenschutzbeauftragten. Abends, wenn ich das Büro verlasse, hätte ich die 8-Zoll-Diskette da rauszunehmen und sie im Safe einzuschließen. Er hatte Ahnung von Datenfernübertragung und von dem neuen Medium, was dann eben nur bis 18 Uhr gehen soll.
Das heißt, die Mailbox wurde dann 18 Uhr, wenn du nach Hause gingst, auch. Ja, ich meine, macht doch absolut Sinn. was konnte man damals eigentlich übertragen? So mit Bilder und Töne und Musik, das war ja gar nicht so am Anfang. Es ging ja nur um Text, oder?
Also allein vom Datenvolumen her, man muss sich überlegen, 300 Baud, das sind 300 Bits pro Sekunde brutto. Ja. Und das heißt, man kommt dann auf 30 Bytes, 30 Zeichen pro Sekunde. Man kann sich überlegen, was ein MP3-File, was es damals nicht gab, aber das mit seinen 2 Megabyte oder wie groß es sein mag, dann an Zeit verkonsumiert hätte. Oder ein Bild noch viel mehr. Oder ein Film. Man denke an DVDs.
Ja, ach du liebe Zeit.
4 Gigabyte. Und das versuchen, über so eine Leitung zu quetschen, da kann man alt und grau drüber werden.
Ja. Aber trotzdem, Guido, das hast du ja gemacht, hatten wir ein WDR-Komprimierformat entwickelt, um das zu verbessern. Hast du da noch eine Idee? Weißt du noch, wie das ging?
Oh, das ist jetzt wirklich...
Also Guido, ich kann dir helfen. Das Format ist damals so gewesen, dass du einfach die Bilder analysiert hast und immer wenn gleichfarbige Bereiche, also in einer Zeile viel weiß war, dann hast du einen Zähler genommen und hast gesagt, jetzt kommt 25 Mal weiß.
Stimmt. Das war so eine Lauflängenkodierung, die wir damals gemacht haben. Es war aber nur ein Schwarz-Weiß-Bild. Es gab nur schwarze und weiße Felder, keine Farbinformationen und sowas.
Wir hatten da auch nicht jeder hat einen Farbmonitor.
Ja, das ist das, was später dann auch als TIFF-Format bekannt wurde.
Genau,
das ist im Grunde vom gleichen Prinzip.
Farbmonitor. Am Anfang ging doch wirklich das Gerücht drum, dass ein Farbmonitor die Augen schädigt, dass man nur schwarz-weiß monitor und selbst Augenärzte haben gesagt, Farbmonitor macht die Augen kaputt, ja?
Es ging ja auch noch um Bernstein und Grün und so weiter. Das waren ja auch Philosophien. Der eine sagte, es muss Bernstein sein.
Christian, das, was heute gang und gäbe ist, dass ich irgendwo mich ins Internet reinhänge über DSL, wo ich sowieso laufend online bin. Und dann klicke ich mir 25 Dateien an, die ich mir runterlade und die gleichzeitig runtergeladen werden, war ja damals auch nicht denkbar. Du konntest ja zu einer Zeit immer nur eine Sache laden.
Du konntest zu einer Zeit nur eine Sache laden. Ich weiß, dass ich zum Teil halbe Nächte da gesessen habe, um überhaupt Verbindung zu der Mailbox zu bekommen. Das heißt, online sein, einloggen und sofort eine Antwort bekommen, das war nicht. Also Besetzzeichen am Telefon, das war die Regel und nicht die Ausnahme. Und da, wo es wirklich interessante Dinge zu sehen gab, da sowieso. Die Sachen, wo du sofort dran kamst, die waren langweilig, da gab's nichts. Ja. Und wir haben uns da wirklich die ersten Stücke Programm, die ersten Stücke Know-how auch zusammengesammelt, die man halt auf konventionellem Weg so nicht bekommen konnte. Ihr hattet das eben schon in eurer Diskussion, in eurer Unterhaltung mit Manfred Fillinger. Dass es heute ja so ist, wenn du eine Information brauchst, du gehst ins Internet und hast sie. Ob das Datenblätter sind, ob das eine Software für irgendwas ist, was du brauchst, ist ja heute so frei. Ja? Und damals war eben alles reglementiert. Es gab im Grunde nichts. Ja? Und die wenigen Ecken, wo es was gab, da warst du eben hinterher.
Aber BTX hat doch dann schon einen Fortschritt gebracht, denn da konnten ja plötzlich mehrere Leute darauf zugreifen.
Ja, das schon. Das denke ich, ist, Guido sagte das eben, das erste Mal gewesen, dass es so etwas wie ein Netz war. Das heißt, es gab viele Zugangspunkte. Es war ja damals von der Deutschen Bundespost betrieben. Da gab es viele Zugangspunkte auf einen Großrechner, der ja auch so im, privaten Bereich überhaupt nicht denkbar war. Und das war ein echtes Netzwerk. Und hier kamst du zumindest an die Informationen dran.
Der große Rechner, der stand in Ulm. Ich konnte den mal besuchen, habe den gesehen. Und da standen 25 Monitore irgendwo rum. Und da hat man mir gesagt, den mussten wir dazu kaufen. Das gab's nicht ohne. Die hatten überhaupt keine Funktion. Aber da hat IBM 25 Monitore dazu getan. Und dann berechnet als wahrscheinlich 1 Million oder irgend sowas. So ging das damals.
In Zusammennahme.
Ja, wahrscheinlich musste man das Paket so kaufen, um einen besonders günstigen Preis zu bekommen. Ja, aber BTX war ja dann, wie gesagt, das erste richtige Netz und von der Verfügbarkeit her viel, viel besser als Mailboxen, war auch sehr professionell zum Teil gemanagt.
Zu professionell.
Ja, da wäre ich jetzt auch noch zugekommen. Sehr professionell gemanagt, aber eben auch wie die gesamte Welt damals war, sehr, sehr reglementiert. Ihr sagtet das eben schon, Akustikkoppler im Grunde verboten, Pickups verboten.
Ja, es fing ja an, Christian, dass ich mir erstmal ein WTX-Gerät kaufen musste. Und nur das durfte ich dann an meine DBT03, an diese Box, die da an die Wand genagelt wurde, anschließen. Und nur damit konnte ich in BTX hinein. So, das war im Grunde genommen nur ein Modem, mehr nicht. Mhm. Du musstest ihn nicht kaufen. Ne?
Ja.
So, das war 1200 Download 75. Und 500, 75 Upload. Das heißt, ich durfte nicht sehr schnell schreiben. Und Upload ging sowieso in der Regel nicht. Da musste man dann wieder einen anderen Vertrag haben und andere Box haben dafür.
Und das zeigt jetzt den Sinn dieser ganzen Geschichte. Nämlich, es war ein Angebot, etwas zum Abrufen. Man konnte ja da schon so einen Vorgeschmack für das spätere Internet bekommen, dass man irgendwo auch für Reisen sich Informationen holen konnte, den Wetterbericht oder sowas. Aber alles abholen. Senden, selber was ins Netz stellen, war so gut wie nicht möglich, bis auf die paar Mails, die man machen konnte.
Aber
oder
viele Sachen von denen, die man abholen konnte, musste man bezahlen. Ne?
Ja.
Also stand ein Preis drauf und dann klingelte bei der Post direkt der Zähler, wenn ich würde auf irgendeine Seite zugegriffen hatte, geguckt habe, wie wird das Wetter oder sonst was. Also es war schon eine wilde Zeit, aber da diese Technologie im Grunde genommen, das war ja nur ein saudummes Modem, was da an die Wand genagelt war, was nichts konnte. Und das konnte ja eigentlich jeder PC. Und dann kamen plötzlich die ersten illegalen Sachen, dass man eine ganz kleine Hardware hatte und konnte diese Box umgehen und konnte mit dem Rechner da plötzlich hinein. Erstmal schwarz-weiß.
Software-Decoder.
Software-Decoder. Und diese Sachen waren von der Post verboten worden. Da gab es auch Absurditäten, weil man in der Software keine Messpunkte haben konnte.
Die
Post hat damals Terminals, BTX-Dinger da verkauft. Die waren schwarz-weiß. Aber die haben darauf hingewiesen, da drin sind die Farbmesspunkte. Und die haben wir in diesen anderen Lösungen nicht.
Wie hießen die nochmal? Von Siemens waren die. Die Siemens...
Ich habe noch so ein Ding zu Hause, ich weiß nicht mehr wie.
Ja.
Ja, aber irgendwann kam der Durchbruch. Und da durfte man dann plötzlich mit Akustikkoppler daran, mit dem PC. Und da gab es die ersten Programme dafür. Und dann,
dann kam es so Mitte der 90er, ging es dann mit Internet los, über BTX. Das war eine gute Krücke, um Internet machen zu können, dass man einen BTX-Anschluss hatte. Die Minute Internet kostete damals, glaube ich, 1,69 Mark Pfennige. Also das war alles schon ganz schön teuer da. Und auch übrigens...
Er hat gesagt Minute, ja, nicht Minute, Stunde, ja, Minute.
Die Minute. Und dann war dieser Benachrichtigungsdienst, der war ja auch ziemlich kompliziert. Das, was wir heute E-Mail nennen und so, kostete auch 10 Pfennig jede Nachricht, die ich da verschicken wollte. Und ich glaube, der so lesen wollte, musste auch was bezahlen. Also es war ein komisches System. Und es gab allerdings auch keinen Spam.
Nein. Nee, der wäre zu teuer gewesen.
Nee, das wäre zu teuer gewesen. Das wäre vielleicht einer der wenigen Vorteile dieser doch sehr stark reglementierten Welt. Und
und man muss dazu sagen, dass da dieses Netz der Deutschen Bundespost alleine gehörte und alles, was da in BTX lief, war über die Deutsche Bundespost. Da gab es auch keine bekannt gewordene richtige Kriminalität. Es gab zwar diesen Chaos Computer
Club. Du warst ja in dem Gefängnis der Bundespost, da konntest du ja nichts mehr anstellen. Guido, wie ging denn dann der Umstieg von BTX auf Internet vor sich? Wie ist denn das eigentlich passiert?
Also, soweit ich mich daran entsinne, ist ja zunächst einmal das BTX immer weiter in den Hintergrund gerückt. Man hat das als Zugang noch genutzt und ich weiß, am Schluss war meine einzige Nutzung für BTX nur noch das Banking, weil Banking ging noch über BTX, weil das war eine gesicherte Verbindung, während das Internet ja per se offen ist und man damals schon Angst hatte, mehr noch als bei BTX, dass da irgendwelche Sachen ausgespäht werden könnten. Und deshalb war also BTX dann noch so ein Nukleus. Und dann gab es nach und nach andere Anbieter wie CompuServe und andere, die einen Modemzugang in ein damals noch rudimentäres Internet boten. Es war auch noch sehr teuer. Und nach und nach fielen doch die Preise. Es gab mehr Anbieter. Am Schluss ist dann auch die Telekom darauf eingestiegen und hat gesagt, wir bieten auch Internet an. Und so ist das BTX dann irgendwann mal verschwunden. Es existierte noch in der einen oder anderen Banking-Software und ist dann ganz ausgestorben.
Es war ein Tag im Jahre 2000. Da wurde ich auch eingeladen, nachdem wir ja auch die größten Anbieter von BTX-Programmen waren, wurde ich eingeladen nach Königswinter. Und da hat man das BTX verabschiedet, 2000, mit dem 1 Millionsten Nutzer, wobei also bestimmt 600.000 nur durchs Internet dazu kamen, weil die das Internet machen wollten. Mhm. Es war ein Flop für die Deutsche Bundespost. Man hatte 83 angefangen und hatte 83, der Herr Barschel hat da groß verkündet, wir werden in wenigen Jahren mehrere Millionen Bundesbürger damit beglücken wollen. Da ist nichts draus geworden.
Doch, der Wille war nach wie vor
da. Der Wille war da, aber es war einfach zu teuer und zu sperrig, die ganze Sache. Und sie war normiert und diese Normung hat dem BTX nicht gut getan. Denn diese Normung, die blieben bei ihrer 240 mal, was weiß ich, oder 480 mal 240 Bildpunkten, als die Herkules-Karten verschwanden und als da VGA kam und XVGA.
Herkules war eine Grafikkarte, schwarz-weiß.
Ja, gut. Als die verschwunden waren, dann kamen dann eben die viel, viel besseren Auflösungen bei den Monitoren und da war eigentlich auch BTX, fand dann irgendwo in einem Viertel des Monitors statt und war einfach nicht mehr attraktiv genug.
Ja. Und der Übergang war schleichend.
Der Übergang war schleichend, aber ich glaube auch der Tod von BTX war letztendlich seine Eingeschränktheit. Mhm. Wovon lebt das Internet heute? Von der Kreativität der Menschen, ein Stück weit von der Anarchie, die dort immer noch herrscht und damit von der stetigen Weiterentwicklung. Mhm.
Die Innovation ist einfach da. Die hat die Bundespost damals bei BTX bewusst unterdrückt. Man wollte das in den Händen halten. Und beim Internet ist es eigentlich ja aus dem Chaos geboren.
Ist ja heute noch oft Chaos.
Zum Glück. Diese Innovationskraft, die existiert also eurer Meinung nach noch. Wie geht's denn dann weiter mit dem Internet? Habt ihr irgendwelche Blick in die Zukunft und könnt sagen, das erwarte ich für die nächste Zeit?
Also ich denke schon, dass das Internet immer stärker alle Lebensbereiche erfasst. Wir haben eben darüber mal kurz diskutiert, wie ist es denn heute? Wer guckt denn heute noch in ein Lexikon? Wo beziehen wir unser Wissen her? Die meisten gehen relativ unreflektiert auf Wikipedia oder man hört immer wieder den Spruch, ja, das habe ich im Internet gelesen. Muss also richtig sein. Also es wird immer wichtiger und es wird vielleicht irgendwann mal die dominierende Informationsquelle sein. Und das ist es vielleicht jetzt schon.
Ja, das ist es schon. Und Christian, besteht da auch eine Gefahr darin, dass man das Internet als allein richtiges Medium dann nutzt, ohne zu hinterfragen, stimmt das überhaupt, was da irgendjemand gepostet hat?
Ja, absolut. Also ich glaube, diese Informationsfreiheit im Internet hat einen riesen Vorteil, weil heute Wissen einfach überall verfügbar ist. Es gibt kaum noch eine Ecke, zumindest in unserer Welt. Es gibt sicherlich Ecken in der Welt, da ist das nicht so. Aber ich komme heute an Wissen ran, wenn ich es will. Das Problem, was im Internet besteht, ist, dass wir kaum einschätzen können, was ist hier Wahrheit? Wie gut ist die Qualität dieses Wissens, die ich da habe? Jeder, der sich schon mal mit Wikipedia auseinandergesetzt hat, weiß, dass da sehr viele total richtige und sinnvolle Dinge drinstehen. Der weiß aber auch, dass mitunter einfach Sachen falsch dort stehen. Und das riesige Problem ist noch nicht mal, dass es falsch ist. Das ist nicht schlimm. Oder dass hier jemand Meinung vertritt, finde ich auch nicht schlimm. Ich kann das nur nicht erkennen. Und das, glaube ich, ist das riesige Problem, dass man nicht weiß, ist das, was ich hier sehe, stimmt das überhaupt, stimmt das nicht? Ich kann es nicht beurteilen und es gibt eben viele, denen genau dieser Umstand überhaupt nicht bewusst ist. Und das, glaube ich, ist die größte Gefahr und das größte Risiko.
Was ist der Nachfolger vom Internet?
Das Internet.
Ich glaube nicht, dass es ein Internet 2.0 geben wird. Jedenfalls im Moment ist es nicht absehbar.
Ja, doch, das haben wir ja, reden ja alle
von. Ach ja, das ist aber 2.0. Aber das ist doch nur eine andere Nutzung.
Internet 3.0 redet man von, Semantik-Web.
Was ändert sich auf der Basis? Auf der Basis wird es schneller, verfügbarer und eigentlich nur formatmäßig vielfältiger. Was ändert sich in den Inhalten? Die Inhalte sind austauschbar. Und ich glaube, dass wir da im Grunde immer wieder neue Inhalte sehen werden. Aber das Prinzip, ob sich das wirklich jetzt schnell ändert, weiß ich nicht.
Ja, wir müssen ein bisschen was tun, damit die auf dem Land auch ein schnelleres Internet machen können. Ja. Die tun mir wirklich leid, wenn die noch am ISDN hängen und müssen ISDN-mäßig dann das Internet machen.
Also der Guido meint, es gibt kein neues Internet. Dann drehe ich die Frage mal um, Christian. Hättest du die Möglichkeit, heute ein Internet neu zu installieren? Geld spielt keine Rolle, gar nichts, Manpower überhaupt nicht. Wie würdest du ein Internet heute entwickeln, aufbauen, in die Welt bringen?
Ich glaube gar nicht, dass ich so viel anders machen würde, weil ich glaube, dass der Charme des Internet in der Tat in der Vielfältigkeit liegt. Keine Organisation, die ich baue, die irgendjemand baut, kann diesen Wert im Grunde herstellen, sich ausdenken. Das ist eine Leistung von so vielen Menschen, von so vielen unterschiedlichen Individuen und ich glaube, das ist eine eigene Qualität. Ja, und deswegen glaube ich, ich würde nichts anders machen.
Also ein BTX-System entwickeln.
Genau, also
eng und
wenn sich das jemand ausdenkt, ich glaube BTX und noch andere, ich sag mal, proprietäre Systeme sind ein gutes Beispiel dafür, was dann alles schieflaufen kann. Ich glaube, es lebt einfach von dieser Vielfalt.
Ich will noch eins vom Guido wissen, vielleicht hat er das auch vergessen. Ich fand das so toll, als wir haben mal so einen Roboter gebaut, der hat Kunst gemacht und der hat Leinwände bemalt. Das waren mit die ersten, die Robo-Art gemacht haben. Und diese Robo-Art, das Problem war, wir hatten eine Leinwand. Eine Leinwand ist zweidimensional und ist gerade. Und der Roboter, der hat in der Mitte eine Bewegung. Und wenn er jetzt mit seinem Pinsel ausgefahren ist, hat die oberste rechte Ecke, wollte die grün oder blau oder rot malen, dann musste er sich anders bewegen, als wenn er in der Mitte einen Punkt gemacht hätte. Und das hat der ruckzuck hat er das hingekriegt, hat das mathematisch, was war das denn, sphärische Mathematik?
Ein oder? Bisschen Trigonometrie. Letzten ja. Endes war, der Roboter war relativ einfach konstruiert, das war so ein ja. Lehrroboter, ne? Wo ja. man einstellen konnte, mit welcher Geschwindigkeit an welchen Punkt gefahren wird, und mhm. zwar für jede Achse. Mehr war da eigentlich nicht. Aber wenn man natürlich weiß, mit welcher Geschwindigkeit an einer bestimmten Achse sich etwas bewegt und die Geometrie kennt, kann man über einfache trigonometrische Funktionen eine geradlinige Bewegung konstruieren. Das muss natürlich nachgeführt werden. Das heißt, im letzten waren es immer verschiedene Punkte, die angefahren werden mussten. Und wenn man die klein genug legte, hatte man eine gerade Bewegung.
Wir haben ein Problem. Wir ja. machen heute eine 200. Sendung mit 200 Minuten. Das sind, wie der Kollege ganz genial am Anfang schon sagte, 3 Stunden und 20 Minuten. Das heißt, es sind noch mehr Gäste da, sorry. Wir würden gern mit euch hier noch weiterreden. Das ja, könnt ihr wirklich glauben. Und vielleicht sollten wir das irgendwann nochmal wiederholen. Aber
machen wir 200 Minuten nur mit jedem Paar, was wir hier haben.
Ja, mit Feldfeld.
24 Stunden Sendung.
Jawohl. Schönen Dank, dass ihr hierher gekommen seid. Ja. Es war schön, euch mal wieder zu sehen und mal wieder zu hören. Und vielleicht gibt's ja eine 250. Sendung. Mal sehen, dass wir die vielleicht nicht ganz so groß machen. Aber dann werden wir euch mit Sicherheit nochmal ansprechen, und wenn ihr Zeit und Lust habt, ihr seid immer wieder, wie auch die vorigen, die hier schon waren, und die nächsten, die kommen, gern eingeladen.
Wie machst du das mit den römischen Zahlen, CCD?
Herr Kollege, ja. jetzt habe ich dich endlich mal dahin gebracht, dass du auf dem Niveau ja. bist, wo du verstehst, was eine 200. Sendung ist, ja. und jetzt fängst du an, kreativ zu werden. Das CCD. Ist ja unglaublich. Das ist doch unglaublich.
Das D von digital oder was?
Nein, du weißt du nicht, was ein CCD ist? Ich erkläre dir das mal später.
Ja gut, okay. Also, vielen Dank.
Danke ja, schön, auch. Schön, und dass wir hier sein konnten.
Hört euch ein bisschen das an, was jetzt noch kommt.
Ja, ich will dir jetzt erklären, was so ein Charge-Coupled Device ist, aber das dauert viel zu lange.
Eimerketten.
Als nächstes bei uns im Studio, lieber Herr Kollege Back, ist jetzt der Heinz Schmitz, unser Ehrenwolfgang.
Hallo.
Grüß dich.
Wolfgang HC.
Wolfgang HC. Heinz, wir haben uns heute da ein bisschen auf ein Thema kapriziert, welches sehr vielschichtig ist. Und ja. Da geht es eigentlich darum, so um Irrungen und Wirrungen der letzten Jahrzehnte. Was gab es an Entwicklungen? Was waren da für Firmen? Was haben die alles für einen Blödsinn gemacht? Warum sind sie kaputt gegangen? Was hat nicht überlebt? Und da hast du gesagt, Mensch, ich habe da einen Bekannten, der war 11 Jahre lang in Silicon Valley, der war beim Handelsblatt, der hat Ahnung, der kennt diese ganzen Sachen. Und dann hast du ihm da gesagt, schreib mal was. Und da hat er eine Liste geschrieben. Ich glaube, wir müssen eine 5-Stunden-Sendung machen, wollten wir die durcharbeiten. Also, ein Quell des Wissens. Wir begrüßen am Telefon Rudi Kulzer.
Hallo Rudi.
Hallo, grüß euch in Köln.
Also die ganzen Sachen, die wir jetzt so besprechen werden, fallen ja so ein bisschen in unsere Zeit. Ja, also so ja. von 83 angefangen, so bis heute, da ist vieles dabei, wie ich der Liste da reinnehmen kann. Deshalb ist es ja. auch gut, dass wir das hier in unserer 200. Sendung besprechen können.
Genau, in unserer CC-ten Sendung.
CC-ten.
Naja, die 80er Jahre waren mit dem Aufkommen vom PC waren ein Durchbruch, Rechner, also Computer für jedermann, das ist schon richtig, hat das sehr stark geprägt und zu starken Veränderungen bei den anderen geführt, mittlere Datentechnik und so weiter.
Rudi, in welcher Zeit warst du im Silicon Valley?
Ich war von 91 bis 2002. Also als ich rüberkam, war gerade die erste PC-Krise, da ging also nach dem, sagen wir mal, nach einem wunderbaren Boom vom PC, ging das einmal runter. Aber aus dieser PC-Krise kam ja dann die Kommerzialisierung des Internets. Vorher war das ja nur ein Kommunikationsnetz für Wissenschaftler. Und Mitte der 90er Jahre kam ja die Kommerzialisierung mit dem World Wide Web. Und das habe ich voll miterlebt, bis zu dieser Blase, ne, Dotcom-Blase und wieder den Absturz. Also ich habe eine sehr interessante Zeit erlebt.
Mhm. Ja. Und hast du dort auch gewohnt und Kontakte direkt zu den Firmen gehabt?
Ja, klar. Das ich habe in Palo Alto gewohnt, in der Straße, in der die HP-Garage steht.
Womit wir mitten in der Historie sind. Rudi, wir haben ja lange Zeit schon vorher mit Computern zu tun gehabt. Wir kennen uns seit 83, glaube ich, und haben dann auch noch so richtig so Vergangenheit erlebt. Du erinnerst dich vielleicht noch an eine Firma Wang, die damals Textverarbeitung machte.
Ja, die machte Textverarbeitung aus der Zeit, als es nur Großrechner gab. Auf dem Großrechner konntest du ja nur rechnen. Das geht sogar so weit, du konntest nicht einmal die Daten richtig ein- und ausgeben. Da war die Firma Univac, war das, ja, die haben einen Rechner gerechnet ohne Ende, aber was nützt denn der Rechner, wenn du die Daten nicht rein und rauskriegst? Das hatte die IBM mit ihren Lochkartenmaschinen dann erst zur Computerfirma gemacht. IBM war ja vorher Schreibmaschinen und vernetzte Uhren für Schulen.
Also die Lochkarten, das war ja wirklich ein Phänomen, wenn man sich das überlegt, so wie du das jetzt darstellst. Ja. Der Computer rechnet, aber die Daten da hineinzubekommen, war am Anfang schwierig. Da hatte man ganz am Anfang ein Switch-Register, da musste man einen Schalter setzen. Ja, genau. Und dann hat man gesagt, übernimm dieses Datenwort, und dann hat man die Schalter neu gesetzt für jedes Bit ein und hat dann wieder gesagt, übernimm das nächste Byte. Und mit den Lochkarten konnte man vorher jetzt kodieren, und die Maschine hat auch wieder mit solchen Löchern in der Karte geantwortet. Ist ja irre, wenn man sich das überlegt, dass man mit dem Computer gar nicht kommunizieren konnte vernünftig.
Ja, also ich kann mich erinnern, bei meiner Ausbildung habe ich auf einer Zuse, also beim Studium habe ich eine Zuse 11 gesehen, und beim Landesvermessungsamt, ich bin ja gelernter Vermessungsingenieur, haben wir eine Z23 gehabt, da hast du mit diesem gelben Streifen vom Fernschreiber Eingabe gemacht.
Ja, ja, ja. Konntest du die damals auch lesen?
Nee, also die Profis, die da dauernd dran saßen, haben da schon, so wie einer Morse da blind mit, aber der normale Mensch hat das nicht. Also der große Durchbruch ist die Lochkarte und dann die Erfindung von einem Terminal, wo du dann plötzlich auf einem Bildschirm irgendwas gesehen hast.
Ja, ja.
Aber vorher war das alles blinkende Lämpchen und Schalter, das war also ja, so wie beim Auto, wenn der Mechaniker noch in Motorhaube sitzen musste. Ne?
Der Zuse, der hat angefangen mit einem Film, mit einem Kleinbildfilm, und hat den gelocht.
Ja.
Später wurde das dann Papier.
Aber der Durchbruch kam mit der Eingabe kam von dem Dr. Hermann Hollerith. Das ist ja, also er ist schon in den USA geboren, in Buffalo. Sein Vater ist ausgewandert, die stammen aus Maikammern in der Südpfalz. Mhm. Und seine Verwandten haben da heute noch ein Weingut.
Ja, ja. Und er war ja nun maßgeblich für den Namen IBM dann auch dabei. Ne?
Er war Mitgründer der frühen IBM, ja, ja.
Ja.
Mhm. Weil das, also der IBM als Computerfirma.
Ja, ja.
Aber der hat, also die Idee von der Lochkarte stammt ja vom Webstuhl.
Mhm.
Vom Jacquard-Webstuhl. Ja. Also eine Hand gibt die andere in den Ideen. Ja.
Ja, mhm. Ja. Aber es gab ja auch noch einen ganz frühen Mitspieler dabei, und zwar die Firma DEC.
Digital Equipment.
Ja. Digital Equipment, ja.
Die waren zu der Zeit der zweitgrößte Computerhersteller der Welt. Die
waren sehr, sehr fortschrittlich.
Die waren sehr fortschrittlich, die hatten relativ kleine Rechner. Also die waren nur zwei, drei Schränke groß. Mhm. Während
im Vergleich zu den großen IBM-Kisten.
Ja, ja. Und die waren im Vergleich zu den IBMs billig, Rudi.
Ja, ist richtig. IBM war ja so mächtig, als sie dann mal Computerfirma waren, mit ihren Mainframe-Strukturen, da war DEC. Und DEC hatte ja durch die PDB-11 praktisch einen Rechner erfunden, der für Anwendungen geeignet war. Die anderen waren ja richtige, ja, ein Number Cruncher, die waren Zahlenverarbeiter, während die DEC-Maschine war anwendungsorientiert. Sowohl die PDB-11-Serie wie auch später die WEX, was du ansprichst, Heinz.
Die PDP-11 war vor allen Dingen in der Industrie verbreitet. Mhm. In der Produktion standen überall PDP-11s rum. Die ganzen Verkehrssteuerungen, die Ampelanlagen waren alles in der Deckhand. Mhm. Und heute gibt's die Firma gar nicht mehr.
Nee. Die hat sich schnell verabschiedet irgendwie.
Ja, nach längerer Zeit schnell verabschiedet.
Ja, ja, ja,
was haben wir denn da hergestellt im Deck? 98 ist es, war das
denn? Die wurde dann übernommen von Compaq. Am PC-Hersteller wurde sie damals übernommen
und
Compaq wurde dann von HP übernommen.
Ja.
Also man kann sagen, Compaq hat sich an DEC verschluckt. Ich weiß, dass allein in Deutschland hat DEC den Betriebsrat von Compaq gestellt, weil die Mannschaft war zweimal so groß als die Compaq-Mannschaft und das war einfach nicht handhabbar. Also der Pfeiffer in seinem damaligen, ja, sagen wir, aufstrebenden Wachstum, das gibt's ja öfters, wie man in letzter Zeit wieder gesehen hat, hat sich da ganz heftig verschluckt, bis er dann freiwillig sich schlucken lassen musste, was er beinahe HP einen Kopf gekostet hätte.
Wir sprechen jetzt nicht über Packer. Porsche. Ach so.
Ja, von ja, Porsche oder auch die Bayerische Landesbank.
Ja, können wir alle so, zunehmen.
Die über die Österreicher den ganzen Ostblock
erobern. Rudi, sag mal ein Wort zu Unisys. Das ist ja auch eine der ersten Stunden. Die haben damals Mainframes gebaut und die waren ja nun auch wirklich gut im Geschäft.
Also Unisys ist eigentlich von der ENIAC kommend, die Maschine, die damals der Computer war. Soweit ich das bei den Recherchen gesehen habe, es gilt auch für CTC, das waren alles Militär- und Government, also regierungsnahe Firmen, die Aufgaben auf einer sehr hohen Ebene, das konnte sehr viel kosten, weil das war alles gedeckt vom Geld her, aus dieser Ecke kommen. Wir waren reine Technologie. Und ich weiß, die Volkszählung 1950 in den USA sollte auf Unisys-Rechnern gemacht werden, oder damals ist es UNIVAC. Die wurden dann ja später mit Burroughs, wurde der Unisys draus. Aber UNIVAC, und die hätten zwar rechnen können, aber die haben die Daten nicht reingekriegt. Da wurde die IBM zu Hilfe geholt in der Volkszählung 50 und die haben dann eben das gemacht mit den Lochkarten, was wir gerade schon erzählt haben. Aber das war die große Rechenmaschine der 50er Jahre beginnend. Also Unisys war der Laden schlechthin.
Woran sind eigentlich diese ganzen großen Firmen gescheitert? Warum gibt es die heute nicht mehr?
Weil sie einen ganz bestimmten Trend verpasst haben. Also wenn wir mal nehmen, die mittlere Datentechnik, wie der berühmte Heinz Nixdorf, der ja auf der CeBIT sterben durfte, die haben den PC nicht gesehen. Sondern das war eine mittlere Datentechnik auf zwei Ebenen, also entweder kaufmännisch oder, was wir dann ja auch haben bei diesen ganzen Apollo Domain und Sun und Sequent und alle, auf der Ebene der Techniker vom Workstation zu ganz speziellen Servern, die haben alle gedacht, dass das ewig so weitergeht mit ihren, ja, mittelpreisigen, aber in einem Vergleich zu einem PC sehr teuren. Die haben immer gedacht, der PC, dieses kleine Spielzeug da, und am Anfang war das ja auch sowas, das kann uns nie ran, und der PC hat allen denen das Licht ausgegeben.
Ja, ja. Bei Nixdorf war es auch so, dass
Nixdorf ist das schönste Beispiel.
Ja, dass da immer die Menschen mitverkauft wurden, ne? Die Beraterverträge. Das lief ja alles ganz gut, wenn da so ein Autohaus war, die kamen ja mit dem Ding nicht zurecht, die müssten ja immer Hilfe haben.
Auf dieser mittleren Ebene, ja, und bei der IBM war es so, wer Rechenzentrumsleiter werden wollte, musste vorher bei der IBM gedient haben. Ja. Blauer Anzug, blauer Zwirn war da die nötige Kleidung dazu.
Und wenn man in den Büchern guckt, dann waren die Frauen, die da auftreten in den Bildern, die waren alle wunderschön toupiert. Die hatten also ganz tolle Toupies. Die
hatten diesen Bienenkorb auf dem Kopf.
Und ganz schon relativ kurze Röcke.
Ja, klar.
Das waren also ganz moderne Leute, glaube ich.
Die Jungs mussten aber anders hingucken als nur auf blinkenden Lämpchen.
Wir haben hier, um zurück zum Thema zu kommen, wir haben hier noch ein paar Firmen, die trotzdem überlebt haben. Wenn man zum Beispiel an Tandem und Stratus guckt, das sind so Spezialisten, die waren zwischendurch mal fast weg, sind aber heute wieder da, weil die eben ganz besondere Nischen bedienen.
Also Tandem ist ja heute Tochter von HP.
Ja.
Und Stratus ist so, also beide sind Spezialisten für fehlertolerante, ausfallsichere Rechner. Und man brauchen ja, das hört man ja dauernd, wenn da wieder irgendwas schief geht, Kreditkarten bei Banken. Also was man heute Mission Critical nennt, es braucht Rechner, die eine hohe Verfügbarkeit, also High Availability und Ausfallsicherheit haben. Und das sind ganz bestimmte Dinge. Und der berühmteste ist Tandem mit der Himalaya-Schiene, die heißt jetzt Nonstop Kernel, ist unterm HP-Dach. HP hat lange nichts damit anfangen können. Aber ich habe einen Freund in dem Kreis und jetzt geht langsam wieder. Und Stratus gibt es auch noch, das ist richtig.
Rudi, jetzt hast du gesagt, die PCs sind quasi die Mörder der mittleren Datentechnik gewesen.
So kann man es nicht sagen. Wir haben nicht gemördert, sondern die anderen haben die wachsende Fähigkeit der PCs gesehen. Die anderen haben versagt, weil sie das falsch eingeschätzt haben. So wie auch der Gates wollte nicht ums Verrecken das Internet sehen, sagt er, das ist Unix-Scheiß. Und das war ein Geld sein. Geld wollte alles auf dem Desktop haben. Also das ist nicht gemördert vom anderen, sondern versagt wegen Fehleinschätzung.
Ja, mit Unix kämpft der Gates ja heute noch. Was war denn mit den ersten PCs, die ja nun dann ihren Siegeszug begonnen haben? Und zwar zum Beispiel Commodore, zum Beispiel Atari. Die sind doch auch wieder gestorben. Ja, Apple ist ja noch.
Ja gut, also da war ich schon sehr aktiv, ich hatte damals ein Ingenieurbüro, da gab es zwei Schienen. Die eine Sache war die, dass, da nenne ich jetzt mal die Firma Olivetti, die haben wir ja auch auf unserer Liste, oder auch Kinsley, die kamen alle von so speziellen Rechenmaschinen, die in einem Ingenieurbüro, in technischen Büros und so, waren die eingeschätzt. Die konnten mehr als Buchhaltung. Die konnte man für richtig komplexe Anwendungen zusammensetzen. Und diese wurden dann bei Commodore PET und so weiter, also die frühen Vor-PCs oder nahe am PC liegend, waren so erfolgreich, weil diese kleineren und mittleren Unternehmen, die haben ja keine Großrechner benutzen können. Ne? Also das war mein Lebensweg in die IT, muss ich sagen. Und die haben, weil ich dann, wie gesagt, Vermessung, Bauwesen, und da war das sehr stark verbreitet mit sehr speziellen Firmen. Die haben da die Software geliefert und die Maschine. Und die waren so erfolgreich, dass Apple es geschafft hat, Apple auf der Schiene von Studenten mit dem Apple II und später mit dem Macintosh, sagen wir, in der persönlichen Maschine, die ja wie der Mainframe, also ein Abbild einer Generalmaschine, General Purpose Maschine ist. Und das hat dann Anfang der 80er Jahre, der Erfolg von diesen Maschinen hat IBM gezwungen, einen PC entwickeln zu lassen.
Ja. Mit wenig Geld und wenig Manpower, ja, eigentlich so nebenbei. Und deshalb ist ja dann auch Bill Gates da zu Potte gekommen mit seinem Betriebssystem.
Zufall, ne? Der andere, der das machen sollte, der war auf der Dienstreise, seine Frau hat in IBM nichts am Hut gehabt und hat gesagt, verschwindet wieder. Der Gates hat ihm erst die zu denen geschickt. Das ist der, wo haben wir denn den? Das ist der
Gary Kinder.
Der Gary Kinder, ja. Der hatte das CPM-Betriebssystem gehabt und dann kamen die zu Gates zurück und darauf hat der Gates das aus ein paar Sachen, die er zusammengekauft hat, haben die dann das frühe PC-DOS entwickelt. Und also der Gates hat damals nicht geahnt, was das für einen Erfolg hat. Ja. Er hat es im Lauf der Zeit geahnt, was er da für einen Vertrag machen konnte. Auch die IBMer, die Auftraggeber, die haben immer eher an ein Terminal gedacht, als wie dass der PC eine alleinständige Maschine ist. Ja. Also das ist schon eines dieser Technikwunder und historischen Meilensteine unserer Zeit.
Man muss jetzt bei PC noch etwas unterscheiden. Wir haben zwischendurch Sachen durcheinander geschmissen beim PC. Ja. Der Commodore PET oder PET, wie du ihn nennst, oder der Atari, das waren andere Rechner, das waren 8-Bit-Maschinen. Ja, auch die CPM-Maschinen waren 8-Bit-Maschinen, die waren noch nicht kompatibel.
Ja. Der Atari war eher zum Spielen und für Jugendliche, während der andere war beruflich.
Der Commodore?
Ja, für Musikanten. Genau. Ja. Stimmt. Das frühes Multimedia, eins ist richtig. Ja, ja. Auch der C64, eine einmalige Maschine, die gab es weitgehend sehr stark in Deutschland, das hat sich an Verbraucher, an jugendliche Verbraucher gerichtet.
Ja, und dann gab es ja diese CPM-Maschinen, die in den Büros waren, die Tabellenkalkulation konnten, sowas, die aber einen großen Nachteil hatten, dass zum Beispiel die Floppies nicht austauschbar waren, die 3,5 Zoll Floppies, die 5,25 Zoll Floppies. Und dann kam die IBM mit ihrem PC und plötzlich konnte man Daten austauschen, man konnte Disketten austauschen. Und das war, glaube ich, ein großer Erfolg oder ein großer Basiserfolg des PC, dass plötzlich Kompatibilität da war.
Aber zuerst haben die CPM-Maschinen, also auf meinem ersten Apple, war eine Einsteckkarte für CPM und für 80 Zeichen. Ne? Und der Erfolg von diesen Geräten hat IBM gezwungen, einen PC etwas Vergleichbares entwickeln zu lassen. Ja. Das war der Auslöser.
IBM hat ja damals eigentlich die Idee von Apple aufgegriffen, die ersten IBM-PCs, die wurden mit Schaltbild geliefert, mit dokumentierten Betriebssystemen geliefert. Ja. Das, was Apple vorgemacht hat. Und Apple hat dann aufgehört mit dem Apple IIc, da haben sie nichts mehr mitgeliefert, da war das eine geschlossene Maschine und Lisa und Macintosh, die waren sowieso zu. Das war auch das Ende des großen Erfolgsweges. Dann hat Apple ja lange Zeit krank in der Ecke gelegen und IBM hat sich in dieser Nische breit gemacht, da wo Apple, was du vorhin schon sagtest, über die Studenten hineingewachsen ist.
Ja, die IBM hatte damals ganz eine tolle Werbekampagne gehabt mit dem Charlie. Charlie Chaplin hat auch den ersten IBM-PC beworben.
Ja.
Dagegen der PC Junior später, das war ein echter Flop. Den haben wir alles auf der Liste.
Und Commodore, also da habe ich die 10. Jahresfeier von Commodore in Wiesbaden im Kurhaus mitgemacht. Mit Bangemann als Redner und das war eine große, große Nummer. Und Howard Carbondale hat gesungen und dann plötzlich waren sie weg. Warum?
Ja.
Warum?
Die wurden auch vom PC weggewicht in dem Fall. Weil der PC wurde leistungsstärker, man konnte auch diese Spielchen aufmachen und er war eben offen, er war dokumentiert, es gab auch genug kompatible Nachbauten plötzlich, die es für kleines Geld schon gab.
Also auf der Feier war auch der Theo Lieven, der von Mobis. Ja. Ich glaube, der Theo Lieven war auch mit dran schuld.
Es war doch auch ein Managementproblem.
Weil er den PC so stark nach vorne gedrängt hat.
Es war auch ein Managementproblem. Da ist doch, wie hieß denn der dann so früh gestorben? Ist der Europachef oder was das war? Könnt ihr euch erinnern? So ein großer Mann.
Spindler?
Nein, Spindler. Spindler war bei Apple.
Ja.
Mir fällt jetzt gerade sein Name nicht ein. Aber so, der ist sehr früh gestorben. Und damit waren die ziemlich relativ führungslos. Das hat sehr viel mit Management zu tun gehabt. Ja. Und die IBM war natürlich war und ist eine sehr mächtige IT-Firma, die sich auch manche in manchen Flop wegstecken konnte, wo ein anderer draufgeht, ne?
Ja, 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 die haben viel Geld.
Ja, und die haben viel, und die haben viel Geduld bewiesen mit dem PC.
Ja, ja.
Denn in den ersten 2-3 Jahren ging ja gar nichts, bis dann erstmal Software verfügbar war.
Ja, ja, klar.
Und beim Apple haben wir ja schon erlebt, dass die in die Büros kamen, weil es Textverarbeitung gab und vor allen Dingen USA, weil es Tabellenkalkulation gab. Denn der Apple II Erfolg im Büro war eben eine Tabellenkalkulation.
Ja. Also es fing damals beim Apple an mit VisiCalc und später kam dann bei VisiCalc. IBM Multiplan dazu.
Ja.
Multiplan ist von Microsoft.
Aber das lief auf IBM.
Das lief auf IBM. Das lief auch auf einer Karte beim Apple. Ich habe beides. Mhm. Aber ich habe das Original VisiCalc auf Apple mit 40 Zeichen. Das ist heute im IBM-Museum in Sindelfingen. Das habe ich denen geschenkt. Aha. Also meine musealen Stücke habe ich alle nach Stuttgart gefahren, damit ich die nicht weggeworfen habe. Ne?
Aber Rudi, können wir mal jetzt über die richtigen Flops mal reden? Da so, hier steht zum Beispiel Tablet-PC. Kann man den als Flop bezeichnen? Denn es gibt ja wieder neue Tablet-PCs.
Ja, das gibt es immer wieder. Aber so wie es damals aufgetreten sind, da gab es so eine Tante, die hieß Isaacs und was, die hat also Anfang der 90er gelabert ohne Ende, dass in 1 bis 2 Jahren werden alle PCs Tablet sein und so.
Ja,
in, in die Ecke fiel auch der Newton. Der Tablet ist nach wie vor ein spezielles. Also der eigentlich erfolgreiche Tablet ist heute der iPhone oder iPhone. Mhm. Aber der Tablet-PC bei selber, der Gates hat ihn immer wieder promotet, ist und bleibt irgendwie in der Nische drin, weil das geht ja seit Jahren, Jahrzehnten schon so und ich sehe immer noch nicht, in der breiten Masse wird er nicht benutzt.
Ja, bei den Preisen.
Ja. Nicht nur bei den Preisen.
Das ist einfach zu teuer.
Es ist auch der Umgang damit.
Ja.
Das ist ein Zusatzgerät. Also in erster Linie vertikal eingesetzt, Betriebsdatenerfassung und ein Zusatzgerät. Aber es ist nicht das persönliche Gerät. Ich habe das Gefühl, im Moment ist das iPhone oder ähnliche, ist das persönliche Gerät.
Aber der Newton war doch mal wirklich um Generationen seiner Zeit voraus.
Und ja, aber Newton nur in der technischen Einrichtung, er war zu groß. Der war weder Fisch noch Fleisch, wie man im Rheinland sagt.
Und der Theo Liefen hat mal in der Diskussion gesagt, dass der Newton diese Welt verbrannt hat, diese Welt des Handhelds, für mehrere Jahre.
Na,
denn dann kam ja nachher Windows CE und
da kam der Palm.
Der Palm. Nee,
Palm war das Gerät.
Ja.
Der Newton hat gar nichts. Der Newton hat sich nur selber verbrannt, weil dieser Formfaktor DIN A5, das ist nicht, das kannst du dir in die Tasche stecken, das war nichts Heures und nichts ganz.
Aber zur Selbstverteidigung hat er getaucht.
Das ist gut, zum Werfen und so. Als Flop. nein, aber das war das Problem.
Oh, teures Brikett.
Ich kann mich noch gut erinnern, die große Pressekonferenz war in Chicago. Also das war ohne Ende. Das Scully war da ja ganz groß, der Chef von Apple damals. Aber der hat der Formfaktor nicht gestimmt. Er war seiner Zeit voraus von dem, was er konnte, auch vom Preis und so. Und DIN A5 ist überhaupt nichts.
Warum ist aus OS 2, was wir immer OS halbe genannt haben, eigentlich nichts geworden?
Ja, weil wir brauchten das außer die IBM. Das war ja ein Catch-up, ne? Das war ja eine Reaktion, weil das andere war ja stärker.
Ja, Moment. OS 2 ist ursprünglich von Microsoft entwickelt worden.
Microsoft.
Und als sie dann auseinandergingen, Microsoft und IBM, ist das an IBM übereignet worden. Und die haben es dann ja weitergepflegt, teilweise für ihre eigenen kommerziellen Anwendungen.
Das war das sicherste Betriebssystem, meiner Meinung nach, was wir bisher überhaupt hatten.
Ja, aber das andere war schon im Markt. Und zwar kräftig im Markt. Schau doch jetzt mit Lotus an. Das hat der IBM gekauft, ne?
Ja, ja.
Aber Outlook und der Exchange Server sind die E-Mail-Maschinen. Und IBM erzählt mir immer was von Lotus. Sage ich, Leute, das ist für eure Angestellten und für eure Kunden. Diese Gemeinde ist groß genug, dass man das machen kann. Aber ist es nichts für jedermann, weil der Markt längst besetzt ist.
Mhm.
Und genauso ist es mit OS2.
Woran sind denn Firmen wie NetWare, CompuServe gestorben?
Ja, also nehmen wir erstmal NetWare. NetWare ist letztlich daran gestorben, dass die zwar Marktführer waren, aber eine Standalone-Company. Also die haben ja nur dieses Ding gehabt. Ne? Und als die anderen merken, also die großen Mächtigen, wie wichtig das ist, haben die denen relativ leicht Anteile abjagen können und dann das Licht ausblasen.
Ja, es kam ja auch so, dass NetWare sehr teuer war, die Lizenzen. Und Microsoft hat irgendwann einfach mal Netzwerkinfrastruktur ins Betriebssystem eingebaut und einfach für gratis weggegeben.
Aber jahrelang hat sich ja Novell oder hat NetWare sich gehalten. Ja. Da wurde tatsächlich erstmal die Betriebssystemschicht aufgebracht und darauf lief dann Windows NT zum Beispiel, was selbst wieder Netzwerk
war. Die vermisse ich.
Das ist also eine unglaubliche, merkwürdige Geschichte. Warum hat das so lange halten können, dass man zwei Netzwerksysteme aufeinander hatte?
NetWare war natürlich ungeheuer performant. Nicht vergleichbar mit dem, was wir heute
haben. Da kennt sich der Heinz aus. Das war, das System für Netzwerke, die noch nicht so im Rampenlicht waren.
Warum ist Novell nicht auf der Liste mit drauf? Die sind doch jetzt.
Steht drauf. Gestürzte Champions.
Netzwerk Novell. Und die krebsen da heute rum, die haben sich ja jetzt in das Dings, wie heißt denn das?
SUSE Linux machen wir heute.
SUSE Linux davon leben und überleben die. Und hatten dann die Streitereien, wem Unix gehört, weil die immer Unix, also die gehen dann an sich selber zugrunde. Novell gehört ja zu dieser Gruppe von Mormonen Software Company, die stammt ja aus Utah, ne?
Jetzt müssen wir einen weiteren Schritt machen, damit wir durchkommen. Ja, tragischer Erfinder steht noch auf der Liste drauf. Ja. SUSE Konrad, also den kenne ich ganz gut, bei dem war ich bestimmt 15 Mal zu Hause gewesen. Und das ist schon eine tragische Figur gewesen, der aber ein ganz, ganz schlechter Kaufmann war.
Ja gut, aber es war auch politisch. Der Werner von Braun, den haben die ja mitgenommen zum Raketenbauen.
Genau.
Aber den SUSE haben sie nicht mitgenommen, das haben sie selber gemacht.
Die haben den Werner von Braun da in Hinterstein, da im Allgäu, gefunden und gleich mitgenommen. Ja, und der SUSE war mit seiner Maschine da unterwegs, konnte keiner was mit anfangen, den haben sie da gelassen.
Also der hat keine Rolle gespielt, obwohl er technisch der Erfinder des ersten Universalcomputer war.
Ja. Mhm. Ja, und der Programmiersprache, Plankalkül war eine theoretische Programmiersprache.
Also, technisch, technologisch war das der Mann. Der lebte im falschen Land in einer unglücklichen Zeit.
Ja.
Und dann, Plankalkül, muss man mal sagen, das ist erst vor einigen Jahren gelungen, das wirklich zum Laufen zu bekommen, weil unsere Maschinen bisher gar nicht dazu in der Lage waren. Also so weit war Konrad SUSE der ganzen Sache voraus.
Der war schon ein Genie, aber wahrscheinlich mit einem Buchhalterherz. Oder nicht mit einem Buch.
Also mit keinem Buchhalter.
Nein, mit dem Erfinder im Hinterstückchen.
Ja.
Mit Buchhalter, das falsch, klar.
Er war auch kein Elektroniker, er war Bauingenieur und das hat ihm nachher auch das Genick ein bisschen gebrochen, dass er die Röhre, das war nicht mehr sein Ding, das Relais, das war sein Ding. Und der Transistor, da kam er erstmal gar nicht dran, der war ab in Amerika. Und
der Transistor wurde ja von der Gruppe um Shockley erfunden.
Ja.
Und der Transistor hat sich durchgesetzt, weil die mit keinen Röhren auf den Mond fliegen konnten. Das Mondprogramm Apollo hat wahnsinnig viel ausgemacht in der Entwicklung. Da sind ja die Datenbanken erfunden worden.
Ja.
Habe ich gerade einen großen Artikel gemacht.
Gut, okay. Wir haben da noch einen Brandenburg Karl-Heinz aus Deutschland, MP3, in Fraunhofer.
Fraunhofer in Erlangen.
Aber den empfinde ich nicht unbedingt als einen tragischen Erfinder. Der hat eine schöne Professur in Ilmenau.
Ja, okay.
Gut. Und es macht doch nicht so den Eindruck, als würde das tragisch empfinden.
Andere sind mit ihren Erfindungen richtig reich geworden.
Also im Sinne vom amerikanisch reich werden tragisch, nicht menschlich.
Okay,
tragisch.
Ach so, ja. Nun, das Institut ist auch reich geworden.
Ja, aber jetzt
erst, ist das größte Fraunhofer-Institut.
Erst letztes Jahr.
Richtig. Aber das wissen nur wir Insider, dass MP3 aus Deutschland kommt.
Es ist ja erstmal von Deutschland, weil es da überhaupt nicht angenommen worden ist, in die Vereinigten Staaten gegangen und von dort aus dann als Erfolgskonzept wieder zurückgekommen.
Ja, das ist richtig, klar. Ja. Aber wir sind leider nicht gut in Vermarktung von solchen Dingen. Also das sind die Amis, die ja also Vermarktung schon mit der Muttermilch einsaugen, die sind da deutlich besser. Das ist zum Übertreiben, die verkaufen ihre Großmutter.
Gut, okay, vielen Dank nach München, nach Bayern.
Ja,
das war hochinteressant, hochinteressant.
Einen lieben Gruß nach Köln.
Rudi, schönen Dank.
Grüße München. Guten Rutsch, Rudi, und bleib gesund.
Oder tschö, wenn man bei euch sagt.
So, Heinz, jetzt bist du alleine
noch
hier und ich würde sagen, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was du sonst so machst.
Womit ich mein Geld verdiene?
Ja, zum Beispiel.
Ich bin Systemadministrator bei einer Computerfirma, die Verlage betreut. Wo Zeitungssystem zum Handelsblatt, Rheinische Post und WZ gemacht werden. Und wir passen da auf die Computer auf und das ist an sich mein Ding. Deswegen komme ich aus der Branche.
Ja, es ist gut, dass wir auch so einen Mann dabei haben, denn da haben wir gar keine Beziehung zu den dicken Hunden da, zu den dicken Rechnern. Daher kommt auch dein Faible für Cloud Computing und virtuelle Maschinen.
Ne? Das ist auch das, was wir täglich auch einsetzen. Ich habe sehr viel Erfahrung, also in praktischen Erfahrungen damit. Und das sind einfach Sachen, die sich bewährt haben bei uns.
Wir kennen dich ja nun auch schon länger in der Computer Club 1 Zeit, in den 80er Jahren. Da warst du ab und zu mal bei uns auch im Fernsehen.
Das war meine Softwareentwicklerzeit.
Ja, Softwareentwicklerzeit.
Da haben wir dann Software teilweise auch sogar für Fernsehserien entwickelt oder haben Grafik gemacht, so Online-Grafik in Live-Sendungen. Das war auch eine schöne Zeit.
Du warst auch länger in Japan, ne?
Dann war ich eine Zeit lang in Japan. Da haben wir ein Projekt gehabt bei Minolta. Das war auch eine größere Sache. Mhm. Damals habe ich mehr im Flieger gesessen als in irgendwelchen Büros. Und das musste dann auch irgendwann mal aufhören, wenn man morgens dann wach wurde und nicht mehr wusste, auf welchem Kontinent man war. Das geht eine Zeit lang mal gut, das ist vielleicht mal interessant, aber dann war es vorbei.
Das empfinden doch sehr viele als sehr erfolgreich. So etwas wünschen sich doch viele. Aber wenn man es dann nachher mal hat, dann will man es gar nicht mehr haben. Nee.
Ja, welche Rolle spielt denn heute ein PC in einem Rechenzentrum?
Der Server, der heute im Rechenzentrum rumsteht, ist im Prinzip ein aufgebohrter PC. Das sind alles x86-Strukturen, da läuft entweder Linux drauf oder Windows drauf, je nachdem, in welcher Welt man ist. Und man kann im Prinzip immer noch eine Diskette, eine DOS-Diskette reinstecken, die würde auch noch laufen. Das sind also heute die Serverwelt der kleineren Server, nicht der Mainframes, also der IBMs und sowas. Das ist in dem x86er Welt und eben eine PC-Architektur, die man nach wie vor hat. Und der PC, der eigentliche PC, der steht heute eben am Arbeitsplatz im Prinzip als intelligentes Terminal. Wir kommen zurück zu dem, was wir früher hatten, gerade beim Cloud Computing. Wir haben ja dann in den 80er Jahren, also als ich anfing, 75 zu arbeiten, da haben wir dafür gekämpft, dass wir endlich diese blöden Rechenzentrumsfritzen loswerden und dann die Intelligenz auf den Arbeitsplatz kriegen.
Und jetzt kriegen. Bist du selbst einer.
Und jetzt heute arbeiten wir dran, die ganze Zeug wieder ins Rechenzentrum zurück, um es einfach sicher zu kriegen, weil der PC auf dem Arbeitsplatz einfach gefährdet ist von allen Seiten. Nicht nur, dass er geklaut werden kann, das passiert weniger, sieht ja nichts mehr wert. Aber der kann eben, wenn der Anwender leichtsinnig ist, eben keine Sicherheitspatches einspielen und das alles. Ja,
aber die Cloud kann doch auch geklaut werden.
Ja, da müssen wir uns irgendwann nochmal drüber unterhalten.
Das ist eine Extrasendung, ja.
Ja, das ist schon klar. Das ist eine ganze Sendung für sich. Ja.
Was macht ihr eigentlich so im Rechenzentrum so mit den Viren? Also so ein Configer, wenn der unterwegs ist, kann ja auch so ein Rechenzentrum
betreiben. Wir hatten ja in einer Fernsehsendung mal unseren Andreas Büchel dabei, das ist unser Sicherheitsmann. Der hat es geschafft, bis auf ein einziges Mal uns sauber zu halten. Der I Love You, der hat uns erwischt, weil das Update des Antivirenherstellers war eine Stunde später als der Virus da. Und dann mussten wir dann mal alles zumachen, alle Ports nach außen zumachen und haben dann intern alles bereinigt und konnten dann wieder aufbauen. Das hat uns einen halben Tag gekostet.
Ich meine, die Redakteure hängen ja auch mit dran, die Zeitungen machen und
die,
so weiter.
Ja, die haben
kommt
also
von denen nichts irgendwie.
Das ist USB-Stick. Ja, das ist zweigesplittet. Wir haben Redakteure dabei, die sich mit Computerei und sowas beschäftigen. Die haben einen zweiten Rechner, der offen im Internet hängt, der wird einfach ab und zu mal neu aufgesetzt. Und wenn der versaut ist, ist nicht schlimm. Aha. Die, mit denen die redaktionell arbeiten, die sind an sich sehr geschützt und haben die auch sehr eingeschränkte Rechte drauf. Da muss man auch ein bisschen drauf aufpassen, nicht, dass die von ihrem Junior einen USB-Stick kriegen und dann ist plötzlich das ganze Firmennetz versaut, weil die eben innen drin sind denn schon. Das von außen kann man relativ gut abschotten, innen drin muss man eben sehr aufpassen.
Oder der Redakteur, der findet 5 USB-Sticks auf dem Parkplatz irgendwo und meint, hier hat einer verloren, weil sind die ausgelegt worden.
Ja, das ist
da
jetzt
ist die richtige Mist da drauf und den schleppen sie ein.
Das hat ja eine Sicherheitsfirma mal probiert. Die haben in Firmen einfach 10 USB-Sticks liegen lassen, davon sind 7 eingesteckt worden.
Lässt du heute auch USB-Sticks liegen hier irgendwo?
Ich lasse keine USB-Sticks liegen.
Dann bedanken wir uns
sehr. Ich brauche meine Daten auch.
Damit ist die Sache für mich erledigt.
Ja, gut, okay. Das war sehr schön, dass wir mal so ein bisschen über die Computer so reden konnten, die uns ja alle irgendwo, haben wir das gehört.
Ja.
Und plötzlich war die Firma weg, mit denen wir Kontakt hatten. Und wir haben gesagt, mein Gott nochmal, warum das denn? Atari war plötzlich verschwunden. Und
im Moment verschwindet Sun.
Ja.
Und im Moment verschwindet auch dieser Beitrag.
Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Es ist der 17. Juli 2023. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer 1000. Sendung des Computer Club 2. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie vor. Wir haben einen altgedienten Recken da, Wolfgang Rudolf, der schon bekannt im Computer Club 1 aus dem vorigen Jahrtausend war, wird uns etwas erzählen über die letzten Jahre des Computer Club 2. Hallo Wolfgang Rudolf.
Ja, danke, lieber Avatar. Ja, für mich ist es etwas ungewohnt, jetzt auf diese Art und Weise hier so zu sprechen, weil nun, wir waren ja früher mit Menschen eigentlich hier im Studio, aber seit der Heinz Schmitz nun unserem Avatar, der so auch körperlich ja hier sitzt, sein Oberkörper und sein Gesicht und sowas, und er hat auch ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Heinz Schmitz, genauso wenig Haare und sowas, ihm das alles geliehen hat und ich mit einer Maschine quasi hier nebeneinander sitze. Naja, ich gewöhne mich auf jeden Fall daran. Ja, wir wollten mal etwas darüber sprechen, wie denn das so in den letzten Jahren gewesen ist, was so passiert ist. Ein Rückblick, eine tausendste Sendung, das ist ja nun wirklich einen Rückblick wert. Und ich kann mich noch ganz besonders an die 500. Sendung erinnern, allerdings auch an die 200. Die 100. haben wir gar nicht so gefeiert, aber die 200., das war am 28. Dezember 2009. Ja, da haben wir die Jahre auch noch anders genannt. Heute hieß es 2009. Bis dahin ist eigentlich wenig Spektakuläres passiert. Wir haben gearbeitet, die Welt und die Wirtschaft, die war noch ein bisschen zäh, muss ich sagen. Es gab kein Geld, es gab keine Werbung, gar nichts. Aber so ab 2010, da begann unaufhaltsam der Aufstieg des CC2. Denn mit dem Vorlauf und den Erfahrungen, die der Kollege Back und ich mitgebracht hatten von unseren vorherigen Tätigkeiten und auch mit Heinz Schmitz, da war eigentlich gar nichts anderes möglich. Ich sehe gerade, es ist eine Meldung online hereingekommen. Ich drücke mal auf den Knopf, damit der Avatar sie vorlesen kann.
Ja, hallo, lieber Wolfgang Rudolf. Eine Frage kommt aus dem Off. Wo ist eigentlich der Wolfgang Back geblieben?
Ja, Wolfgang Back ist nicht hier. Es ist ja auch gar nicht mehr notwendig, dass jeder immer da ist. Wolfgang Back hat sich endlich durchgesetzt. Er wollte ja schon immer, dass er so ein bisschen sein Rentendasein, sein Rentnerdasein genießen kann. Und er hat sich auf seine Alpendependance zurückgezogen. Er beobachtet uns aus dem Süden, mischt sich meist ein, wenn ihm irgendetwas nicht gefällt und meldet sich dann. Aber letztendlich hat er das erreicht, was er wollte. Er ist Rentner. So, wieder zurück zu unserer Geschichte. Also der Einstieg des Jungmoderators, den wir liebevoll Wolfgang HC genannt haben, also Heinz Schmitz im Jahre 2009 war das, das war ein großer Erfolg und das hat uns dann wirklich auch vorangebracht. Wir haben dann ab 2010 Werbekunden gefunden und es kam Geld in die bis dato sehr mageren Kassen. Die Welt begann sich dann aber drastisch zu verändern, denn viele Aufgaben, die wegen der Weltwirtschaftskrise in 2009 gar nicht mehr von den Nationalstaaten übernommen werden konnten, wurden von Firmen übernommen, die diese Dienstleistung kostenlos anboten. Bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht denkbar. Dann gab es auch die Gründung der Firma Oxpoon. Das war damals auch noch ein Novum. Man hat am Anfang eine Null geschrieben und sie als O gesprochen. Heute ist es gang und gäbe, dass man Buchstaben auch wie Ziffern ausspricht. Also Oxpoon hat damals offshore, quasi außerhalb jeglichen Hoheitsgebietes, eine Serverfarm errichtet mit eigener Windkrafterzeugung. Also nicht der Erzeugung von Kraft, sondern Strom. Und die hat dann andere Suchmaschinenbetreiber, die bis zu dem Zeitpunkt da waren, übernommen, hat ein kostenloses Betriebssystem über das Internet zur Verfügung gestellt und natürlich auch kostenlose Anwendungsprogramme. Und da war natürlich das Ende von vielen kommerziellen Anbietern da. So, jetzt habe ich wieder hier, ich drücke mal auf den Knopf.
Wie kann es sein, dass man für Programme und Betriebssysteme Geld bezahlen musste?
Ja, das ist eine Frage, die habe ich schon ab und zu gestellt bekommen. Es war früher so, dass man eine Arbeit verrichtet hat und dafür bezahlt worden ist. Das hat sich natürlich nun vollkommen geändert, weil bei uns muss keiner mehr unbedingt für eine Arbeit bezahlen. Und es war damals ein Novum, dass Oxpoon das als erster gemacht hat. Eine Suchmaschine, na, davor gab es auch noch Firmen, die kostenlos so Suchdienste zur Verfügung gestellt haben, die über Werbung finanziert wurden. Aber heute ist es gar nicht mehr anders denkbar. Danke für die Frage. Ich vergesse immer wieder, dass es Leute gibt, die in dieser Zeit gar nicht mitgemacht haben. Der kostenlose Breitbandnetzzugang, das war auch ein solches Novum, denn früher musste man für einen Internetzugang bezahlen. Auch genauso undenkbar. Mittlerweile ist es ganz anders. Wir sind always on. Wir haben diese 800 niedrig fliegenden Satelliten von Oxpoon, über die wir alle unsere Dienste kostenlos abwickeln können. Es kostet nichts. Es ist das Normalste von der Welt. Und ich glaube, wenn wir heute sagen würden, du willst ins Internet, dann und du musst dafür bezahlen, dann würden die Leute wahrscheinlich protestieren. Gegen den Widerstand übrigens, der am Anfang war, gegen diese kostenlosen Angebote und gegen das ganze Misstrauen, weil wir müssten ja nun die Welt, die Struktur vollkommen ändern. Also zum Beispiel Bücher. Sie wissen, das sind diese schweren Teile da, die man aufklappen kann, wo Texte drin stehen. Da gab es dann auch noch so eine Art tägliche Bücher oder sowas. Die waren flexibler, die bestanden aus Papier und wurden dann irgendwie chemisch verändert und mit Zeichen versehen. Und die wurden dann zu uns täglich ins Haus gebracht oder man konnte sie irgendwo kaufen. Das war eine Geschichte, auch gar nicht mehr vorstellbar. Die nächste Frage kommt rein.
In diesen Papierwerken, wie wurden denn da die Videos eingebunden?
Eine interessante Frage. Es ist vielleicht heute nicht mehr vorstellbar, aber das war nur statisch. Das heißt, die Schriftzeichen da drauf, die waren tatsächlich unveränderbar. Die wurden einmal auf das Papier geprägt und da gab es nur Bilder, feste Bilder. Es gab keine Videos, es gab keine Audios. Wir konnten mit diesen Büchern nicht sprechen oder mit diesen Zeitungen. Es war eben eine sehr primitive Zeit. So, der Durchbruch, der ist eigentlich erst gekommen, als die kostenlosen O-Book-Reader auf den Markt kamen. Das waren dann das, was wir heute als unsere persönlichen Ochsen mit uns herumschleppen. Das heißt diese P-Ox. Und diese Teile, die wurden kostenlos verteilt an jeden, der es wollte oder der es nicht wollte. Und darauf kamen dann auch diese ganzen Druckwerke, die gegen den Widerstand von Regierungen und Autoren digitalisiert wurden. Damals haben die Leute gesagt, das ist unrechtmäßig. Man muss sich das vorstellen. Das Wissen der Welt durfte nicht gespeichert werden und der Welt zur Verfügung gestellt werden. Das wurde als Unrecht betrachtet und dafür sollten dann Firmen bezahlen. Oxpoon hat damit aufgeräumt. Die Revolution in der westlichen Welt, die kam nach dem Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems und es begann ein vollkommen neues Denken. Damals ist es auch zu einer Übernahme von PalPi und BugPi gekommen und die Gründung von Oxfin. Das ist nach der Abschaffung der Banken passiert. Oxfin war dann so eine Art, ja, europäische Bank auf privater Basis, die uns nur Positives gebracht hat. Denn diese Oxbun, was sie dann als erstes gemacht haben, das waren zum Beispiel Schulbücher, kostenlos über diese O-Book-Reader verteilt, über die unsere Ox-Reader. Jetzt haben wir hier es war eine dringende Nachricht, die jetzt hier hereinkommt. Ich muss die mal abrufen. Achtung.
Diese Banken, was war das denn? Da hieß das, dass man über verschiedene Stellen seine Rechnungen nur bezahlen konnte. Aber es gibt doch gar keine Rechnungen.
Das war früher so. Man hat ja tatsächlich für seine Leistung an der Gesellschaft, die man vollbracht hat, das hieß Arbeit und Arbeit gehen, man musste ja da auch noch quasi sich hinbewegen physikalisch, hat man sogenanntes Geld bekommen, so wie wir heute unsere Verrechnungseinheiten haben. Und dieses hat man wirklich bekommen. Oder es wurde dann aber schon nicht mehr physikalisch, sondern per Kabel auf ein Bankkonto überwiesen, über das wir verfügen konnten. Und diese Bank hat mit unserem Geld Geld verdient, dadurch, dass es dieses Geld an andere ausgeliehen hat. Und wir konnten dann wiederum diese Bank anweisen, irgendwelche Sachen, die wir haben wollten, zu bezahlen. Also ein komplett unsinniger und umständlicher Vorgang. Man kann es sich heute wirklich gar nicht mehr vorstellen. Diese kostenlosen Kommunikationsgeräte, die aber dann kamen, neben diesen Ox-Rädern, diesen O-Book-Rädern, das waren dann, man hat früher gesagt, Telefon oder Handys oder so merkwürdig, das sind dann Kommunikationsgeräte gewesen, die auch über diese niedrig fliegenden Satelliten direkt in Kontakt waren und jeder konnte jederzeit wissen, wo der andere ist, mit dem Kontakt aufnehmen, man konnte sich treffen, man hat immer gesehen, wo Frau und Kind ist, einige haben sogar ihre Haustiere mit Chips versehen, sodass sie auch sehen konnten, wo die sind. Das war eine Revolution und heute ist es ganz selbstverständlich. Wenn ich wissen will zum Beispiel, wo der ehemalige Kollege Back ist, dann ich kann gerade mal schauen auf meinem Display. Ah ja, der ist gerade, wo ist er? In Garmisch ist er, ja, ist gerade auf der Toilette, Entschuldigung. Aber das ist ganz selbstverständlich, dass ich das von jedem Menschen sehen kann. Und früher haben die Leute aber von Intimsphäre gesprochen und von Freiheit und sonst was. Vollkommen Unsinn. Bei den Wahlen. Ich will jetzt mal einen Sprung machen, weil ich denke, die meisten wissen ja, was passiert ist. Bei den Wahlen in 2020 erreichte der Oxbund nahe diese, die haben damals dieser DFP, dieser Friedenspartei, sehr nahe gestanden, endlich die Zweidrittelmehrheit, die notwendig war, um im Europäischen Parlament den Eurokanzler Oberwasser zu wählen, der damals noch sehr, sehr belächelt wurde, weil er Ideen hatte, wie zum Beispiel das Projekt 80. Nun hat er aber die Möglichkeit gehabt, die europäische Verfassung und die nationalen Grundgesetze so zu ändern, dass die Regierung insgesamt privatisiert werden konnte. Und das, was für uns heute selbstverständlich ist, dass wir eine Regierungsdienstleistung in Anspruch nehmen, das war damals auch ein schwerer Schritt, aber Oberwasser hat es durchgesetzt. Der beste Kandidat damals, das war der Suchmaschinenbetreiber und damals auch schon Universaldienstanbieter Oxbund. Oxbund, der schon in 2019 in vielen Staaten das Innenministerium übernommen hatte, nachdem wegen der steigenden Staatsverschuldung der Verkauf von Teilen der Regierung unausweichlich geworden war. Eine neue Frage.
Wie war das denn? Ich meine, 2020 ist ja gar nicht so lange her, sind gerade mal 3 Jahre her. Wie war das denn vorher? Wie wurden denn so Staaten organisiert?
Staaten wurden organisiert durch Interessengruppen, die ihre Meinung zu Wahlen, nannte man das, abgegeben haben. Und das heißt also, wo sie meinten, welche Interessengruppe möglicherweise ihre Interessen am besten vertritt. Und diese so bestimmten Interessengruppen haben dann wiederum ihre Vertreter bestimmt, die aber nichts mehr mit dem zu tun hatten, was die Wähler dann eigentlich wollten. Und da wurde eine Regierung bestimmt. Und diese Regierung, die hat dann vorgegeben, was sein darf, was sein muss, wer was zu tun hat. Also vollkommen diktatorisch, muss man sagen. Oxbund ist ja in dieser Richtung vollkommen frei und offen geworden. Und wie gesagt, Oxbund hat also dann diese, aufgrund der Staatsverschuldung, nicht nur die Innenministerien, sondern dann auch die sogenannten nationalen Regierungen und die europäische Regierung übernommen. Oxbund wusste damals schon über jeden Bürger, und das war eigentlich die Argumentation von Oberwasser, von dem europäischen Präsidenten oder Kanzler, wesentlich mehr als die Polizei der einzelnen Staaten jemals über irgendeinen Bürger wusste. Denn bei Oxbund angemeldet sein bedeutet letztendlich, dass man einfach seine persönlichen Daten abgibt. Eine Sache, die sich entwickelt hat. Und viele Leute, die haben schon sehr früh, ich kann mich erinnern, schon in 2005 gesagt, ich habe nichts zu verbergen. Das waren die wirklich Zukunftsgeister. Die wussten, was passiert. Die wussten, was richtig ist für uns, für die Menschheit, für die Bevölkerung. Nun, und nach Einsätzen von Oxbund als europäische Zentralregierung ging Oxbund sofort daran, endlich die Menschen aus den Steuerfallen der Nationalstaaten zu befreien. Das heißt, Steuern wurden abgeschafft. Durch Oxfin. Oxfin, die Finanzbehörde von Oxbund, hat dann gesagt, wir zahlen keine Steuern mehr, wir brauchen keine Steuererklärung mehr, wir brauchen eigentlich auch gar kein Geld mehr. Automatische Berechnung des Gesamtwohlbeitrages, also wir müssen ja jeder etwas zu unserem Gesamtwohl beitragen, das wurde vollkommen automatisch gemacht und man hätte früher gesagt, abgebucht von mit den entsprechenden Zahlungseinheiten durch Ox. Also Ox ist ja unser heutiges Geld, das weiß jeder. Damals war es eben noch nicht so klar. Eine neue Frage, ich schreibe den Avatar ein.
Die Frage kommt von außen. Wenn man das früher alles selber regeln musste, war man nicht die ganze Zeit nur damit beschäftigt, irgendwelche Beträge in der damaligen Währung, ich glaube, es waren die Euro, hin und her zu schieben? Hatte man überhaupt noch Zeit, sich um das Internet zu kümmern?
Das war das ganz große Problem. Man musste selbst bezahlen, selbst überweisen, die Konten überwachen mit einem Finanzamt. Das war ein Amt, wo man Steuern abführen musste, das, was heute Gemeinwohlabgaben sind. Alles das musste man machen. Zum Beispiel Kfz-Steuer. Nur weil man Auto fuhr, musste man eine Steuer bezahlen, also eine Zwangsabgabe. Das wurde natürlich auch sofort ersetzt durch OxPS, denn OxPS hat über OxSat, über diese niedrig umlaufenden Satelliten, über festgestellt, wann, wo, welches Auto ist. Die waren natürlich elektronisch vernetzt und so konnte man am Jahresende oder auch so zwischendurch jederzeit feststellen, wer ist wann, wo gefahren, wie viele Abnutzung hat er auf der Straße verursacht, und das wurde automatisch von OxFin verrechnet. Man hat nichts mehr zu tun. Man hat also seine Arbeit gemacht und alles andere ging vollkommen automatisch. Auch so Sachen wie, da gab es Mautbrücken. Das, wir können gar nicht mehr verstehen, was das gewesen ist. Man hat über diese Fernstraßen große Technikbrücken gebaut und die haben kontrolliert, welche Fahrzeuge sich darunter durchbewegt haben und wie weit. Und dann wurde da, mussten die etwas bezahlen. All dieser Unsinn. Oder man hat zum Beispiel Geschwindigkeitsüberwachung mit Radarwellen gemacht und hat dann fotografiert, um zu beweisen, dass jemand da oder zu schnell gefahren ist. Also ein Unsinn, vollkommen unwirtschaftlich. All das geschieht ganz automatisch über OxPS. Die melden diese zu schnellen Fahrten, die es ja eigentlich gar nicht mehr gibt, oder Parkverstöße an OxFin, und dort werden automatisch erhöhte Beiträge zum Gemeinwohl abgeführt und wir merken es eigentlich gar nicht mehr. Einmalig genetische Registrierungen, die dann gekommen sind, haben auch einen OxPass erzeugt, der gar nicht mehr als Ausweis oder als Pass bei uns irgendwo mitgeführt werden muss, sondern wir haben genetische Scanverfahren. Jeder kann auf einer Entfernung von, je nachdem, im Nahbereich, also wenn man etwas holen will, weil man etwas braucht oder wenn man irgendetwas anderes will, erkannt werden bis auf 50, 100 Meter, und die Fernscanner sind sogar in der Lage, bis auf mehrere Kilometer uns zu erkennen, wenn uns mal irgendetwas passieren sollte. Wir sind nie allein, wir sind immer behütet. Und diese großartige Welt, das muss man sagen, das ist einfach nur durch OxPun gekommen und dadurch, dass wir alle unsere Daten in OxCalc speichern durften. Eine neue Frage.
Wie war das eigentlich, als die Leute noch nicht registriert waren? Konnten die sich denn aus dem System rausmogeln? Konnten die eventuell versuchen, denn die Vorschriften zu unterlaufen oder sich irgendetwas zu erschwindeln?
Ja, liebe Online-Hörer, das ist gar nicht vorstellbar. Menschen wurden früher nicht behütet. Sie waren einfach, sie konnten irgendwo hingehen und keiner wusste, wo sie waren. Sie konnten etwas tun, wie zum Beispiel, es gab Menschen, die haben anderen etwas weggenommen. Heute hole ich mir es ganz legitim. Man hat die Häuser abgeschlossen. Heute lasse ich mein Haus auf. Sollte wirklich jemand in mein Haus kommen, was ich nicht will, was er nicht darf? Es ist ja alles aufgezeichnet, wer wann wo gewesen ist. Über die genetischen Scanner ist überhaupt kein Problem mehr. Früher war es aber so, man musste nicht sagen, wo man hingeht. Man wurde nicht überwacht, man wurde nicht beschützt. Es war eine ganz, ganz wilde Zeit. Also fast unglaublich. Es gab früher zum Beispiel so Sachen wie Hartz IV, so wurde es genannt. Das heißt, wenn jemand keinen Gemeinwohltätigkeiten nachgehen konnte, weil für ihn nichts da war, da hat man ihm Währungsmittel zur Verfügung gestellt, damit er leben konnte. All dieser Unsinn ist abgeschafft worden, weil Grundnahrungsmittel, die kann ich mir immer holen, auch wenn bei OxFin die Summe meiner Beiträge, die dort gespeichert sind, aufgefressen wurden durch irgendwelche Ausgaben. Ich kann jederzeit meine Margarine, mein Brot und diese Sachen mir einfach holen. Und die werden dann vom Gemeinwohl aller abgezogen. Man muss nicht mehr verwalten, gucken, kontrollieren, keine entwürdigenden Gutscheine vielleicht einlösen. Es ist schon eine große Freiheit und eine große, schöne Liebe, die jetzt zwischen den Menschen herrscht eine neue Frage von außen?
Wir haben ja heute in der schönen Welt alles über sehr hochwertige Datenbanken sehr vernetzt geregelt. Wenn ich das so höre, war es ja früher so, dass verschiedene Dienststellen und alles Mögliche damit involviert war. Wie wurden denn die Daten ausgetauscht?
Das war meist schwierig. Also sie mussten gezielt ausgetauscht werden. Teilweise mussten da ein Gericht, das ist das, was bei uns heute die Gemeinwohlbeurteilung darstellt, sagen, jetzt darfst du diese Daten von irgendjemand holen, irgendjemand anderen übertragen. Und es gab nicht so etwas, dass ich sagen konnte, hier ist irgendetwas schiefgelaufen, wir müssen etwas für das Gemeinwohl tun, dass es noch besser läuft. Und man hat nachgesehen, wer wann wo war und was getan hat. Nein, da musste dann tatsächlich quasi so eine, da gab es eben einen Staat, der das mit Gewalt gemacht hat. Also unsere Freiheit von heute war damals nicht denkbar. 2022 wurden die ehemaligen Kritiker von Oxpun, dazu gehörten wir alle, Manfred Kläuber, Anja Arp, Wolfgang Back, Heinz Schmitz und natürlich ich, in den Vorstand des Komitees zur Vergabe des W.-Schäuble-Preises berufen. Wolfgang Back schied allerdings vorher aus, dem aktiven CC2-Geschehen aus und meldete sich zu einigen Themen, wie wir schon sagten, in seiner Alpenresidenz ab und zu mal zu Wort. Wir hatten mit unserer Arbeit, die wir bis dahin geleistet haben, und das war auch der Grund, weswegen wir in die Vorstände berufen worden sind, viele Menschen überzeugt, die umweltschädlichen Papierinformationswerke, über die wir vorhin schon sprachen, in ihrer verwirrenden Vielfalt, Zeitungen und so weiter, nicht mehr zu lesen. Zeitungen, das sind diese flexiblen Bücher gewesen. Und Oxbild zu konsumieren. Oxbild ist das Kommunikationsmittel überhaupt. Automatische Abbuchung des Beitrages für gelesene Inhalte durch Oxfin eingeschlossen. Wir brauchen nicht mehr, wie man früher sagte, die Zeitung zu bezahlen. Vollkommen unsinnig. Ja, eine neue Frage.
Zeitungen haben Sie das, glaube ich, genannt. Wieso brauchte man denn mehrere Zeitungen? Es gibt doch nur eine Wahrheit.
Das hat man später dann auch erkannt und mittlerweile wissen wir es alle. Und das ist so eine Geschichte, dass es endlich kein Meinungsdurcheinander mehr gibt, sondern eine klare Nachrichtenlage und großartige Unterhaltung durch immer neue Produktvorstellungen. Natürlich auch Audio- und Videounterhaltung kostenlos in den Werbepausen durch Oxpress. Und diese eine einzige wirkliche Wahrheit, die wird eben immer über Oxbild und Oxpress verbreitet. Das ist eine dieser Sachen. Wir brauchen uns nicht mehr durch irgendein Wirrwarr hindurch zu wühlen. Und jetzt müsste ich langsam zum Schluss kommen. Heute geht es zu der großen Preisverleihung. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. In Oxbild war es groß drin. Nachdem der Chaos Computer Club vor 2 Jahren seinen Vorstand überraschend und komplett ausgewechselt hat und mit seinem großartigen Wissen Oxpun geholfen hat, die asozialen Elemente, die es leider immer noch, wenn auch wenige gibt, die in ihrer Verblendung das Paradies, welches Oxpun gab, verleugnen, zu ermitteln. Endlich wird diese altehrwürdige Institution der CCC mit der goldenen von der Laienmauer ausgezeichnet. Dem Vernehmen nach kam es auch über Oxpress und Oxbild, habe ich gehört, dass Russland vollwertiges Mitglied der Oxeu werden will. Also früher hat man Europäische Union oder sowas gesagt. Und die Entwicklungsländer der ehemaligen USA stehen auch schon Schlange bei unserem geliebten Oberox. Und das kleine, rebellische Gebiet in Schleswig-Holstein, welches immer noch gegen die Ochsparadiese kämpft, die wir mittlerweile auf dieser Welt haben, stört ein klein wenig unsere grenzenlose Freiheit. Aber dieser Frieden und diese Freiheit und diese Sicherheit dadurch, dass wir jederzeit, immer und überall beschützt werden, der ist durch nichts zu ersetzen. Das mal so ein ganz kleiner Rückblick über die letzten 1000 Folgen.
Ja, liebe Hörer, wir hörten Wolfgang Rudolf mit seinem unendlichen Wissen über die Vergangenheit, über Sachen, die uns heute überhaupt nicht mehr präsent sind. Sie haben heute das Vergnügen, die 1000. Folge des Computer Club 2 zu hören und bleiben Sie dran, wir werden weiter für Sie senden.
Wir kommen jetzt zu einem Studio-Telefon-Take. Im Studio sitzt Marc Müller. War auch lange bei uns beim Computerclub. Wie lange?
Oh je, ich glaube Ende 93 bin ich zu euch gekommen und ja, bis der Computerclub eigentlich eingestellt wurde.
10 Jahre waren das dann.
Ziemlich, ja. Ja.
Er ist Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik oder was war das, ne?
Ja, immer noch.
Und er war ja damals bei uns der BTX, na Quatsch, der BTX, der Internetmann. Und hat uns ganz gut da über Wasser geholfen, dass wir unser Angebot ganz gut machen konnten.
Ich muss mal ganz kurz was sagen. Wenn Sie zu Hause jetzt hier so ein Gehämmer hören, das ist kein in der Abwicklung befindlicher Herzschrittmacher.
Ist auch kein iPhone.
Es wird tatsächlich gearbeitet. Und da kloppen also irgendwelche Leute irgendwelche Fliesen von der Wand. Warum das jetzt vorbei
ist? Aber nicht hier bei uns im Studio, sondern es ist ganz woanders hier innerhalb des Hauses. Es ist schon sehr hell hier.
Also wir kennen das ja auch früher von unserem großen Regionalsender. Da gab es natürlich dann einen Lärmkoordinator, der dann durch die Gegend flitzte. Haben wir hier nicht. Also wenn einer klopft, dann denken Sie einfach, es gehört dazu.
Der Lärmkoordinator beim WDR war in der Gehaltsstufe 2 übrigens. Das ist schon ganz schön so. Das
da hast du nicht geschafft dahin, oder?
Doch. So, neben Marc Müller, ich sagte, wir haben auch jemanden am Telefon sitzen. Das ist Felix Buschbaum. Er ist Pressesprecher bei einer Spielefirma und er muss so richtig arbeiten und hat keinen Urlaub, sondern deshalb können wir ihn auch nur per Telefon machen, er konnte nicht nach Köln kommen. Das sind die Leute, die unser Bruttosozialprodukt hochhalten.
Hallo Felix.
Hallo Wolfgang.
Ja. So, wie lange warst du denn bei uns?
Ich bin bei euch eingestiegen, das war Anfang 98 und ja, dann genau wie Marc bis zum bitteren Ende.
So, also, trinkst du immer noch so viel Kaffee?
Ich trinke immer noch so viel Kaffee. Also mein neuer Chef hat auch schon gesagt, also das hätte er eigentlich beim Einstellungsvertrag wissen müssen und die Kaffeemenge in meinem Vertrag begrenzen müssen.
Aha, ihr habt Kaffee da kostenlos oder was?
Ja, den Luxus leisten wir
uns. Also dann würde ich dich nicht anstellen. bei dem, was du hier bei uns, also er kam in die Redaktion rein, das allererste war der ein Gang auf die Kaffeemaschine, in die Hand genommen, Wasser geholt, Kaffee rein. Und dann lief das Ding und hat dann einen Kaffee, eine schwarze Brühe da zusammengebraut. Du bist ja so wie gesagt Pressesprecher.
Richtig.
Du hast ja auch, glaube ich, das Richtige studiert. Du bist Germanist.
Genau, ich habe Germanistik studiert und insofern passt das berufstechnisch eigentlich schon ganz gut.
Ich muss auch sagen, dass deine Pressemeldung, die du verschickst, die strotzen nicht von Fehlern. Also die sind wirklich gut. Als wäre da ein Germanist dran gewesen.
Danke, das hört man gerne.
Ja, also manche Pressemitteilungen, die ich so erhalte, da frage ich mich wirklich, ob die Leute sich nicht schämen oder ob das vielleicht ein neuer Gag ist, um Aufmerksamkeit zu erreichen, dass man so viele Fehler auf eine einzige Pressemitteilung drauf bekommt. Ja.
Jetzt müssen wir noch den Marc fragen, was er eigentlich heute macht.
Oh, was mache ich heute? Also ich mache Filme, Magazinbeiträge unter anderem für Nano, das sind dann naturwissenschaftliche Beiträge.
Ist genehmigt.
Danke. Und hin und wieder auch mal ein bisschen was für den Norddeutschen Rundfunk. Ich habe letztes Jahr auch noch was für Ratgeber Technik gemacht, das heißt auch noch Technik. Mittlerweile mache ich aber relativ wenig Technik. Ich habe also auch mit relativ wenig mit Computer noch zu tun. Also ich programmiere auch noch nicht mal wirklich mehr. Habe mich auch ein bisschen mehr in die Dokumentarfilmschiene verlegt, also weil ich das für mich wesentlich interessanter fand. Und ja, gesundheitlich hat das auch einen Grund, warum ich das gemacht habe, weil halt Ende 2007 mir die ganze Technik doch gesundheitlich sehr geschadet hat.
Wieso?
Ja, also ich bin halt zum dritten Mal in meinem Leben halt umgefallen, weil halt zu viel Stress und Computer verursachen wohl sehr viel Stress, sagt mein Arzt. Und dem bin ich dann auch treulich gefolgt, wie ich ja jedem Arzt treulich folge, haha. Und weil er mir sonst die rote Karte gezeigt hätte und auch dieses ewige auf dem Monitor schauen und das hat mir dann nicht wirklich sehr gut getan und habe mich dann halt über umorientieren müssen und bin dann letzten Endes beim Filmemachen gelandet und
habe machst so Dreisat und
Dreisat, ich habe ein bisschen Werbung gemacht, mal die andere Schiene genommen, da wo halt öffentlich-rechtliche Sender immer ein Problem mit haben. Ja, die haben ja wirklich also ein Problem damit.
Die Ausspielstationen sind alle genehmigt von meiner Seite her.
Danke. Und für diesen ominösen Sender, was du eben angesprochen hast, Wolfgang, ja, das ist mit dem Arbeiten, da ist auch nicht so mein Ding mehr. Also von daher, aber da bin ich nicht allein, da sind halt viele andere.
Aber du bist doch nicht ganz vom Computer weg, oder?
Nicht ganz, also kann man ja auch nicht lassen, das funktioniert ja nicht. Ne? Also ich habe immer noch so einige Rechner bei mir zu Hause auch rumstehen. Und
einige, da bin ich aber doch zufrieden.
Die schwirren da auch noch rum, die sind auch noch in Benutzung, funktionieren auch, also stürzen auch nicht ab. Auch heutzutage heißt das Never Change a Running System, sollte man auch immer noch.
Aber dein Hauptrechner ist mittlerweile Apple, oder?
Nö, eigentlich nicht. Also arbeiten tue ich noch, wenn ich Texte schreibe oder sowas. Das ist natürlich an einem normalen PC. Da darf ich auch nicht, will ich auch gar nicht verraten, was da drauf läuft. Sollte man noch gar nicht, weil ich glaube, das ist auch nicht wirklich
Windows gut. 95.
Ja, Windows schon, aber 95 nicht schon. Also ich habe schon ein bisschen aktualisiert, so weit ich denn schon gedacht.
Auf 3.11 hoch.
NT,
ja, 3.11 war da vorher. Naja, gut.
Naja, 3.12 halt schon, ne? Aber naja, und klar, Apple habe ich dann auch noch, weil ich einfach von dem System für das, was ich für was ich gerne machen möchte, halt diesen Apple eigentlich ganz.
Da geht es dann in der Hauptsache um Grafik, ja?
Musik bestimmt nicht, aber da geht es wirklich um bewegte Bilder. Mhm.
Na, ich wusste auch nicht, dass der Apple singt, aber egal.
Doch, das hin und wieder funktioniert das, du wirst
echt?
Das nicht glauben. Ja, doch, ja. Also, es gibt da so Programme, da kannst du irgendwie so.
Was sagt, hat der Felix denn unter seinen Fingern, der Glückliche? Felix, der
unter Glückliche. Unter meinen Fingern, ja, sowohl im Office als auch privat, das, was die meisten benutzen,
also
freiwillig
PC.
Oder nicht freiwillig, genau, einen PC. Ja. Und da läuft auch Windows Vista drauf, weil das ist natürlich die einzige Alternative, die ich habe, wenn ich wirklich alles spielen will, was an PC-Spielen auf dem deutschen Markt zu haben ist. Und sobald ich auf Linux bin oder auch mich Richtung Apple Macintosh begebe, bin ich da doch, gerade wenn es um den Mac geht, sehr, sehr eingeschränkt, weil also nur wenige Spiele konvertiert werden im Vergleich.
Machst du noch viel am Computer oder bist du von deiner Arbeit so in
Ich mache nach wie vor auch noch privat sehr viel am Computer, also dass ich privat viel Freizeit vor dem PC verbringe und vor allem auch da sehr viel spiele, online wie offline. Da hat sich nichts dran geändert, also ich kann das nach wie vor recht gut auch trennen, dass ich sage, ja, die Spiele, mit denen ich in der Firma beruflich zu tun habe, die stelle ich dann abends in die Ecke. Dafür kümmere ich mich dann um die, ja, von mir auch durchaus beliebten Produkte unserer Mitbewerber in meiner Freizeit.
Also das heißt also abends, wenn du eigentlich Feierabend haben solltest und stressfrei sein solltest, dann gehst du an die Produkte der Mitbewerber.
Richtig, aber dann wirklich zur Freizeitbeschäftigung und das klappt dann durchaus auch mit dem Stressabbau. Also
sag mal, spielen. Oft wird Spielen ja irgendwo in eine so negative Ecke hineingestellt. Ich persönlich bin der Meinung, dass Spielen so ein ganz, ganz wichtiger Antrieb des Menschen ist. Wer nicht spielen kann, der kann auch nicht entwickeln, der kann auch nicht erfinden. Man muss spielen, man muss spielerisch an viele Aufgaben herangehen. Aber wie gehst du damit um oder wie spricht man denn in der Branche darüber? Dass ein Spielehersteller nicht sagt, Spielen ist schlecht, ist schon ganz klar. Aber wenn du so auf Leute, auf irgendwelche, was weiß ich, Großkopferten dazugehst und sagst, hier, ich bin der Pressemensch von Spielehersteller, wie reagieren die darauf?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich genau, also viele Menschen gehen da mittlerweile sehr locker mit um. Ganz ehrlich, die Branche selber geht auch mit vielen diesen Diskussionen, die immer wieder geführt werden, mittlerweile auch sehr locker um. Ich meine, klar ist, es muss wirklich gespielt werden, weil Spiele wecken wirklich deine Kreativität, du musst Reaktionsgeschwindigkeiten beweisen, wir haben sehr viele, beispielsweise eben Knobel- und Rätselspiele, Adventures, Wimmelbildspiele, wo du wirklich auch konzentriert dabei sitzen musst und oder auch also wirklich Grips beweisen musst und genauso erkläre ich dann auch Menschen, die, sag ich mal, da etwas kritischer rangehen, die einfach sagen, nee, also Spiele, das ist doch alles Ballern, das ist doch alles unkreativ, das ist doch eine Zeitverschwendung, denen begegne ich oft genug, denen zeige ich dann in der Regel einfach mal, wenn sich die Möglichkeit gibt, ein, zwei unserer Spiele und dann sehen die nicht nur, dass man da wirklich, ja, ein bisschen Grips beweisen muss und sich anstrengen muss, sondern oder Kreativität und Ideenreichtum, sondern dass das Ganze beispielsweise auch sehr, sehr gewaltfrei abgeht und dass also wir kein einziges Produkt quasi fast im Portfolio haben, das eine 16, geschweige denn eine 18 trägt und dass das alles auch alles ohne Knall, Bumm und Explosionen und ja, Debatten um Killerspiele funktionieren kann in der Branche.
Marc Müller, spielst du auch Computerspiele?
Solitär, ja, wenn man das als Computerspiel betrachtet. Ich weiß, dass Felix das nicht tut. Der bezeichnet das eher so als Mittagsüberbrückung oder so ähnlich. Aber Spielen an sich, nee, tue ich eigentlich nicht.
Mittlerweile darf ich, wenn ich gerade einhaken darf, sehe ich das auch mittlerweile ein bisschen,
entspannter.
Entspannter, auf der einen Seite natürlich aus privater Sicht der klassische Core-Gamer, der sieht natürlich nach wie vor Match 3, Wimmelbildspiele und Solitär eben als etwas ja, Gelegenheitsspiel an, aber genau diese Gelegenheitsspiele sind es ja, die ich jetzt zum größten Teil versuche hier erfolgreich an Mann und Frau zu bringen.
Als Einstiegsdroge.
Und als Einstiegsdroge, nein, nicht unbedingt, aber ganz
ehrlich. Als spät konvertierte, glaube ich, ne?
es sind wirklich, aber es sind wirklich genau diese Spiele und das sind auch genau Spiele, mit denen du diese neuen Zielgruppen eigentlich erreichen kannst.
Sag mal, diese Simulation, mit denen ihr da viel Erfolg wohl habt und
Ackerfahren.
Auch da die Landwirtschaftssimulation, die habe ich auf Platz 1 irgendwo beim Spiegel gesehen oder so irgendwo. Was steckt denn da dahinter? Warum wollen die Leute simulieren?
Ich sage immer so ganz klassisch, Astragon erfüllt mit diesen Spielen Männerträume. Ich sage immer, es ist im Prinzip dieses Truckerfahren, das Busfahren, das mal einen Bagger oder einen Gabelstapler bedienen. Das sind alles so, oder eben auch mal eine Lokomotive fahren. Das sind alles so Kindheitsträume, die man vielleicht irgendwann mal umsetzen wollte in die Realität. Wenn man einen Fünfjährigen fragt, was willst du später mal werden? Da sind zumindest in meiner Zeit waren viele dabei, die sagten Lokführer, Feuerwehrmann oder Profifußballer und ich glaube, es ist für viele einfach so ein bisschen das einfach mal gemacht zu haben, was man im Beruf da vielleicht doch nicht gemacht hat.
Felix, die weibliche Seite dieser Welt hast du nicht angesprochen. Was spielen die denn?
Die spielen natürlich nicht unsere Simulation. Das ist, das gebe ich zu, eine fast reine Männerdomäne. Das weibliche Klientel, die sprechen wir primär mit eben den besagten Casual Games an, also Three-Match-Games, wo ich Steine sortieren muss, Wimmelbildspiele, wo ich bestimmte Objekte suchen muss, oder eben so klassische Rätsel, Adventure, Knobelaufgaben.
Power-Shopping.
Nicht wirklich Power-Shopping, wir haben auch ein paar Spiele, die durchaus Shopping mit im Thema haben, aber im Prinzip sind
Felix,
das also wirklich so Gelegenheitsspiele für nebenbei.
Felix, wir haben hier hinter der Scheibe eine unsere Produzentin sitzt, sie heißt Anja Arp, ist weiblich und schüttelt dauernd den Kopf, was du da erzählst.
Sie fährt wahrscheinlich ganz begeistert Landwirtschaftssimulator, oder?
Nein. Also irgendwie hast du sie getroffen da mit deinen, also wird das so ein bisschen banal oder sowas? Oder irgendwie zu sehr geschlechterspezifisch? Oder?
Na gut, aber wenn Frauen etwas anderes kaufen als Männer, dann, und man berichtet darüber, ist nichts dran zu ändern. Mhm. Also produziert ihr denn für diese Zielgruppe Frauen irgendwelche Sachen ganz speziell oder sagt ihr, nehmt, was ihr wollt?
Nein. Also es werden Produkte ganz speziell für diese Zielgruppe produziert.
Wir Stricken?
Haben auch beispielsweise, nicht wirklich stricken, Häkeln. Aber es geht dann halt thematisch schon ein bisschen um Thema wie Hochzeit oder Schmuck oder irgendwie, dass man sich was aufbaut, also so Bibliotheken und so weiter. Also es wird schon immer alles ein bisschen auf die Klientel zugeschnitten und wir haben mit einer großen deutschen Frauenzeitschrift auch eine Kooperation, unter deren Label wir also eine komplette Serie auflegen, die mittlerweile über 30 Titel beinhaltet und die natürlich ganz gezielt dann das Thema Frau oder diese Klientel ansprechen soll.
Fehlt eigentlich noch das Thema Puppen.
Nicht so wirklich, weil wir sprechen nicht wirklich, sag ich mal, die Mädchen an mit diesen Titeln, sondern wir sind da schon, sag ich mal, eher so bei 30 plus vom Alter her, dass die Zielgruppe also auf diese Spiele abzielen.
Der Kollege Back lebt seine sexistischen Neigungen aus. Der Kollege Müller, der verzieht das Gesicht zu Grimassen über diesem Thema. Warum, bitteschön, macht ihr so etwas?
Naja, wenn ich an Puppen denke, denke ich erstmal an Setzkästen, aber das, glaube ich, meinte Felix auch nicht.
Setzkästen und Puppen, was hat das miteinander zu tun?
Naja, ich kenne halt viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die halt wirklich 30 aufwärts sind, die lieben Setzkästen. Da sind auch unter anderem kleine Puppen drin.
Ah ja, aber es geht ja jetzt um Computerspiele. Kennst du denn in deinem Bekanntenkreis auch Damen gesetzteren Alters oder junge Damen ab 30, die mit Computerspielen spielen?
Ja, ich glaube, Felix kennt die gute Dame auch. Also die spielt auch gerne solche Simulationen. Wobei, aber ich glaube, diese Simulation, die sie gerne spielt, glaube ich, nicht im Portfolio von der Firma, wo jetzt Felix arbeitet.
Ballerspiele etwa?
Nee, das sind irgendwie andere. Das sind irgendwie so Besiedlungsspiele.
So. Lass uns mal in die Ernsthaftigkeit zurückfahren. Felix, wie sieht's denn heute aus? Wir haben ja nun eine ganze Menge Computer installiert in Deutschland. Nicht alle sind die schnellsten und auch Betriebssysteme sind nicht immer die schnellsten. Wie sieht's denn mit der Kompatibilität eurer Spiele aus und vor allen Dingen, welche Anforderungen stellt denn ein modernes Spiel an eine Hardware-Plattform?
Also was unsere Spiele betrifft, das ist alles noch relativ moderat. Ich sag mal, wenn man natürlich ein absolutes High-End-Spiel haben möchte, was auch in den Charts ganz oben steht, dann brauche ich natürlich den neuesten Rechner, Quad-Core und die schnellste Grafikkarte für. Was unsere eigenen Spiele betrifft, die sind eigentlich relativ moderat in den Anforderungen. Da reicht beispielsweise auch noch Windows XP. Einige Spiele gehen sogar noch weiter runter, dass man dann auch Windows 98 oder ME benutzen könnte. Und in der Regel reicht also völlig ein Arbeitsspeicher von einem Gigabyte aus. Ein Prozessor, ein normaler Single-Core-Prozessor, der 1,5, 1,6 Gigahertz hat und Festplattenspeicher und Grafikkarten, das ist alles vergleichbar zu moderat. Sagen wir ungefähr mit einer Klasse von einer 6000er GeForce-Karte kriegen Sie eigentlich noch alles an, kriegt ihr eigentlich alles noch als Laufen,
was wir so im Portfolio haben. Was hat ihr denn für einen Speicher drauf?
32 Megabyte haben die normalerweise ungefähr drauf. Also wenn man davon ausgeht, wir haben jetzt, sind jetzt ungefähr in der GeForce 10 Klasse, wenn man es mal so sagen kann. Und wenn man dann sagen kann, dass die meisten Spiele noch problemlos auf einer GeForce 6 Klasse laufen. Ich habe einen Rechner, da ist noch eine GeForce 6 drin, der ist jetzt mittlerweile auch wirklich genau 6 Jahre alt.
Das heißt, ich glaube, ich könnte kein,
vergleichsweise moderat.
Ich glaube, ich könnte kein gutes Spiel machen, weil ich gar nicht die richtige Maus dafür hätte. Ich habe mal gesehen, da habt ihr dabei dazugelegt zu einer Pressemeldung irgendeine Maus-Sache, die mit Leuchtdioden drin und alles Mögliche. Kostete, glaube ich, 200 Euro oder sowas.
Ja, ganz so teuer war das Exemplar nicht. Ich glaube, die Rocket-Maus, die kostet 80 Euro ungefähr. Das ist natürlich so eine totale, Core-Gamer-Gaming-Maus. Mhm. Wo man, sag ich mal, eine ganze Menge Tasten selber belegen kann und Befehle selber belegen kann. Die sind aber auch dann wirklich, sag ich mal, nur für Profi-Gamer geeignet und oder gedacht zumindest.
Marc Müller, wenn du das alles hörst, was hier so abgeht mit welchen Mäusen und dies und das, für deine Arbeit, für deine grafischen Entwicklungen, die du noch machst auf deinem Apple, du hast ja gesagt, der sinkt nicht oder so, oder nur manchmal.
Manchmal.
Was hältst du davon? Brauchst du auch so viel?
Nee. Noch nicht mal, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte davon.
Was für eine Grafik entwickelst du?
Das sind 3D-Grafik-Animationen, aber selbst die laufen halt auf einem ganz, wie Felix sagte, moderaten Geräten. Das heißt, ich brauche noch nicht mal unbedingt einen Quad. Das braucht zwar vielleicht in Teilen ein bisschen länger, aber die Animationen, die ich mache, sind vielleicht 20 Sekunden lang. 30 Sekunden ist das höchste der Gefühle und da brauchst du keinen Quad.
Wie machst du das? Du gehst ja wahrscheinlich nicht in Assembler und fängst da an, Bits zu verschieben, sondern gibt es da Tools dafür, mit denen du arbeitest?
Da gibt es Software für, mehrere. Verschiedene Arten.
Name heißt?
Darf ich jetzt hier Werbung machen oder was?
Nein, aber sagen, womit du arbeitest.
Das ist zum. Da gibt es ja mehr. Es gibt 3D Studio Max, es gibt Cinema 4D, es gibt Maya, es gibt. Ich glaube, Liquid heißt das Ganze auch noch. Und da kommt jetzt wohl noch jemand dazu. Und das sind als Programme, die ganz auf ganz normalen Rechnern laufen. Da muss, also was nur in dem Fall vielleicht hilfreich wäre, wenn du halt einen größeren Arbeitsspeicher hast als einen Gigabyte, da helfen dann schon durchaus 4. Aber von der Festplattenkapazität muss auch nicht so viel.
Ganz klein Moment mal, du hast da schon etwas getan, etwas angekündigt, was keiner draußen weiß. Hier bei uns rauscht es im Kopfhörer ein bisschen stärker und da ist noch ein alter Recke, der jetzt am Telefon mit dabei ist, und zwar Thomas Hilden. Grüß dich, Thomas.
Ja, herzlichen Dank.
Ja.
Also ich möchte einmal herzlichen Glückwunsch sagen an alle Beteiligten, dass ihr es hingekriegt habt, 200 Sendungen zustatten bekommen. Und ich muss sagen, ihr habt meinen höchsten Respekt.
Hoi. Und wir haben gehört, dass du noch bei meinem alten Arbeitgeber dich herumdrückst.
Nein, momentan arbeite ich bei einer anständigen deutschen Firma, einem deutschen, ich sage mal, möchte ich mal so nennen, ein Elektrokonzern, der in Deutschland sehr bekannt dafür ist, dass er unheimlich gute
Telefone
Receiver und Fernseher herstellt.
Ah ja, irgendeinen, der aus der Eifel da ist.
Ja, es ist richtig. Die Region ist sehr gut.
Und, Down.
Down in der Vulkaneifel.
Aber, ja. Aber ich glaube, Technisat ist gar nicht Down.
Ja, wenn die den Thomas haben, der könnte in den Down gehen.
Nee, ganz genau.
Ja, ja.
Ja, du, das ist ja prima, dass du dich noch gemeldet hast. War gar nicht so einfach, dich zu erreichen.
Ja,
ich habe nämlich eigentlich Urlaub jetzt heute.
Auch
deswegen habe ich auch Zeit und Ruhe und versuche ein wenig... gegen die, ich weiß gar nicht, ob es die Schweine- oder die reguläre Wintergrippe ist, anzukämpfen, damit sie mich nicht kriegt. Ich versuche dann noch etwas schneller zu sein.
Du kannst hier, unser Manfred hier, der hat sie gehabt, der war in Urlaub und hat da sich die Schweinegrippe ausgebrütet. Mit dem kannst du mal sprechen, kannst mal vorhin, was das für Konsequenzen hat.
Das wird jetzt keine schweinische sein.
Ja. Also.
Ja. Aber ich möchte wirklich nochmal sagen, ich fand das wahnsinnig, dass ihr den Mut aufgebracht habt und euch wirklich hingestellt habt und gesagt, das, was wir unser Leben lang sehr, sehr gut und professionell gemacht haben, das machen wir jetzt einfach weiter. Und das, was wir können, was wir gut machen, das wird auch Erfolg haben. Und ich denke, das gibt euch einfach recht, dass ihr jetzt die 200. Sendung und hoffentlich noch, dass die weiteren 200, beziehungsweise meinetwegen auch Faktor 10 oder 100 vom Ganzen.
Thomas, ich darf dir verraten, wir haben eine Nachricht aus der Zukunft bekommen. Du hast ja sicherlich gehört von diesen pyramidenförmigen Raumschiffen über Moskau. Und die haben uns aus der Zukunft eine Nachricht geschickt. Also die tausendste Sendung gibt es. Und die haben uns einen Ausschnitt daraus geschickt. Das kannst du am 28., also heute, auch hören, wenn wir dann fertig sind und fertig werden. Was machst denn du jetzt? Was ist denn deine Berufung, dein Beruf, deine Tätigkeit?
Also meine Tätigkeit im Moment ist, ich bin Assistent der Geschäftsführung.
Ui.
Und ab Januar Geschäftsführer für einen Teilbereich dieses besagten Technikkonzerns.
Deine Tätigkeit und läppert sich ganz schön zusammen.
Ja, ich sage mal, der Inhaber heißt auch Herr Lepper.
Ach, das überrascht mich neu. Ja.
Vielleicht kommt das Ganze dann, ja, hat das vielleicht auch eine Vorgebung.
Dann hat dein BWL-Studium ja dir was genutzt, ne? Oder?
Ja, also das ist, ich muss sagen, mir hat nicht nur mein BWL-Studium und mein Volkswirtschaftsstudium, sondern auch wirklich die Arbeit ja bei euch in der Redaktion und für den Computerclub sehr viel genutzt, weil einfach meine Liebe zur Technik und zum Computer, die man da ja doch sehr oft wie ein kleines Kind ausleben durfte, diese Affinität, die konnte man einfach immer weiter, auch während des Studiums, weiter begleiten. Und das ist doch etwas, ja, wenn man sowas ausleben kann, das macht immer Spaß und bringt dann immer ein bisschen weiter.
Hm. Das ist besser, als am Band zu stehen wahrscheinlich, oder?
Ja, das hätte ich ja nie vor.
Ja, ja.
Aber
weißt du eigentlich, Thomas, weißt du eigentlich, dass diese Sendung hier 200 Minuten lang wird?
Nein, wahrscheinlich länger, wie ich das sehe.
Ja.
Da bin ich ja genau der Richtige dafür.
Ja, wir haben 200 Minuten, sind 3 Stunden und 20 Minuten, falls du selbst nicht rechnen kannst.
Ja, dafür habe ich ja einen Computer.
Ah ja.
So. Wie viel hast du denn jetzt in deinem Beruf, in deiner Tätigkeit mit deinem Computer zu tun?
Also ich muss sagen, als Anwender quasi jeden Tag. Und man muss sagen, dass das, was die Firma, für die ich jetzt arbeite, macht, also es ist ja quasi, dass die gesamten Entwicklungen in Deutschland stattfinden, nämlich in Dresden mit knapp 300 Mann. Und das heißt, dass man eigentlich nicht diesen Import-Export macht, den ja viele im Handel machen, sondern man entwickelt wirklich eigene Produkte. Und die modernen Receiver, die modernen Fernseher, die integrieren ja komplette Computer in sich. Oft, dass man es nicht erkennt, indem eine Benutzeroberfläche drüber liegt, die einem einfach suggeriert, es wäre nur ein normales elektronisches Gerät. Aber im Endeffekt steckt ja in all diesen Geräten ein Computer. Und vor allem in Hinsicht IPTV, was ja so für die Branche so das neue Schlüsselwort ist, denke ich, wird der Computer auch immer mehr wieder aus dem Gerät herauskommen und sich zeigen und präsentieren.
Mhm. Wir haben ja den Marc Müller noch hier im Studio sitzen.
Und ja, schöne Grüße.
Tja, Tachchen.
Möchte den Marc mal fragen, wie siehst du denn diese Entwicklung, dass jetzt das Fernsehgerät nur noch aussieht wie ein Fernsehgerät und dass in Wirklichkeit ein Computer da ist, der so tut, als sei er ein Fernsehgerät?
Na, wollen wir doch mal ehrlich sein. Eigentlich war das doch schon ziemlich früh absehbar, oder haben wir ja auch schon gesagt, oder ihr auch schon gesagt im Computerclub, dass eigentlich Dinge zusammengehören, die zur Zeit oder zu dem Zeitpunkt noch, wo der Computerclub existierte, bei dem öffentlich-rechtlichen Sender da, eigentlich ja schon von Haus aus zusammengehört. Und eigentlich ist das eine logische Konsequenz dessen, was heute stattfindet. Und wenn man halt sieht, dass eigentlich die Röhrenfernseher völlig vom Markt verschwunden sind, also kaum einer hat ja bei sich zu Hause noch einen Röhrenfernseher stehen.
Ich habe einen.
Ich auch.
Ältere Generation ausgenommen.
Entweder Menschengeneration oder
Fernsehgeräte oder Menschen.
Beides.
Ich kann dir sagen, also ich den gekauft, das ist ein 81er, da war die 81er LCD oder LED. Das war überhaupt nicht gut. Jetzt würde ich wahrscheinlich auch ein Flachbild holen.
Also du wirst, glaube ich, gar nicht großartig drum herum kommen, wenn du dir einen neuen Fernseher kaufst, wirst du nicht um ein LCD oder was Ähnliches herumkommen. Aber das letzten Endes macht es ja auch dann viel einfacher, über IPTV oder ähnliche vergleichbare Technologien drüber nachzudenken, dass man die wirklich bei sich zu Hause ins Wohnzimmer einfach holt. Und das heißt, man geht wirklich hin und hat auch im Wohnzimmer sein Internet. Ich denke mal, das ist für mich, also meiner Meinung nach, eine ganz logische Konsequenz.
Welche neuen Fähigkeiten, Thomas Hilden, werden denn die Geräte der nächsten Generation bringen? Es steht ja wieder eine CeBIT an am 2. bis 6. März nächsten Jahres. Und du kannst da sicherlich schon irgendetwas sagen, ohne deinen Job zu verlieren, oder?
Ja, also ich muss sagen, dass das, was Marc gerade schon gesagt hat, diese Integration, beziehungsweise was ich vorhin schon angedeutet habe, die Integration eines kompletten Rechners in Richtung IPTV. Das heißt, also für die Firma, für die ich arbeite, wir haben auf der IFA schon Prototypen vorgestellt und werden dann zur CeBIT, denke ich, auch komplett funktionierende Geräte, die eine komplette Fähigkeit haben werden, auf das Internet zuzugreifen und dann auch E-Mails mit anhängen. Und das Ganze muss man auch, denke ich, machen, wenn man weiterhin in den Preisregionen, wo jetzt die Firma, für die ich arbeite, ist, da ist. Und die Kunst muss es nur sein, und das ist das, was es ja auch über Jahre so schwierig gemacht hat, dass eigentlich jeder Anwender, ob er jetzt ein computeraffine Person ist oder nicht, mit diesem Gerät umgehen kann. Das heißt, es hilft nicht, eine Freakbox zu bauen, die dann zwar in der Presse und der Fachpresse hochgelobt wird, sondern sie muss dann wirklich für jeden mit einer Fernbedienung und optional meinetwegen mit einer Tastatur oder mit einer Maus bedienbar sein.
Thomas, eine Frage noch zum Schluss. Und zwar, kannst du mittlerweile Krawatten selbst binden? Ich erinnere mich da an Berlin, da kam er beim Frühstück, wir waren zufälligerweise im selben Hotel, da musste er auch schon für diese Firma und da musste er Krawatte tragen, da kam er ganz klein, obwohl er sehr lang ist, ganz klein zu mir und sagte, sag mal, kannst du mir eine Krawatte binden? Ich weiß nicht, wie das geht. Kannst du also, das mittlerweile selbst?
Also ich denke, eine Kunst muss sein, dass man seine Stärken und seine Schwächen kennt. Ja. Und für meine Schwächen, dafür habe ich dann absolute ausgewiesene Experten und Profis, auf die ich dann ab und an gerne zurückgreife.
Also früher sagte man zu Krawatten auch Selbstbinder. Du hast also einen Fremdbinder. Mit in der Leitung, ich weiß nicht, Thomas, ob du das mitbekommen hast, ist immer noch Felix Buschbaum.
Dann möchte ich da auch ganz sehr herzliche Grüße zu hinwerfen.
Ja, Thomas, herzliche Grüße zurück. Vielen Dank, mal wieder was von dir zu hören.
Ja, an den Felix habe ich die Frage, kann ich mit meinen Computern eigentlich überhaupt noch mitmachen?
Das kommt drauf an, von wann dein Computer ist.
Ja, 2x1,06 Gigahertz.
Ja, das hört sich noch gut an, natürlich, klar. Da darfst du noch fast alles mitspielen.
Der Felix legt auch ein Rentnerprogramm für dich auf.
Gibt es ein Rentnersimulationsprogramm?
Nein, einen Rentnersimulator haben wir noch keinen. Aber
das wäre eine Marktlücke.
Wir sind natürlich immer auf der Suche nach neuen Ideen und da die Zielgruppe ja stetig wächst in diesem Lande in den nächsten Jahren.
Mach doch mal so einen CC2-Moderator-Simulator.
Ja, irgendwie sowas. Das können wir mal machen und dann kannst du die nächste Sendung simulieren.
Ja, er will nämlich wirklich in Rente gehen. Das droht ja immer und immer wieder an. Meine Herren, Thomas Hilden, im Moment im Urlaub, in Daun beschäftigt. Der Marc Müller.
In Urlaub.
Und heute bei uns beschäftigt, aber frei als Mitarbeiter. Und Felix Buschbaum als Pressesprecher von Astragon. Ihr seid ja irgendwann mal hier im WDR mit dem Team gewesen und ich finde das ganz toll, dass ihr heute hier zu unserer 200. Sendung zur Verfügung gestanden habt. Ich wünsche euch alles Gute, einen guten Rutsch, ein gesundes und friedliches neues Jahr und ich hoffe, wir hören uns bald
mal wieder. Und ich habe noch eine Frage an den Marc. Spielst du noch deinen Sport, den du immer gespielt hast? Was war das, Faustball oder was?
Nein, bös. Irgendwas mit Bös war das, oder?
Nein, also ich nenne das immer noch Affentennis und das tue ich hin und wieder immer noch.
Wie heißt das?
Affentennis. Das ist gut. Andere Leute bezeichnen das als Volleyballspielen, aber ich glaube, in meiner Klasse nennt man das, ich glaube, wirklich Affentennis. Und mit zunehmendem Alter ist das dann eher so Rentner-Affentennis.
Ach so, bist du auch bald so weit?
Ja, du kannst. Ja. Also vor mir ist die Herzinfarktgruppe immer dran und die stirbt immer kurz, bevor sie da zum Netz laufen muss. Und ich glaube, ich habe da auch nicht mehr allzu
lange. Ja, du kannst den Sport doch weiter betreiben und lässt einfach das Tennis dabei weg.
Ja, vielleicht brauche ich dafür eine Simulation.
Genau. Ja. Herzlichen Dank an euch alle. Bis bald.
Vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
So, die Multipersonenzahl ist jetzt schon zum zweiten Mal dabei, es sind wieder 5 Personen in der Leitung. Hier im Studio sitzt Gerd Pasch. Gerd Pasch ist Redakteur beim Deutschlandradio und er hat lange Zeit bei der Online-Sendung immer die Neuigkeiten gemacht und er war auch immer im Studio bei uns. Und diesen kleinen Film da, der immer zeigte, was es Neues in der Online-Welt gibt. Und dann haben wir eine Verbindung nach Florida über Skype. Und da sitzt Michael Mengeringhausen. Hallo, Michael.
Ja, hallo Wolfgang.
Mein Gott, das hört sich ja an, als würdest du hier neben uns sitzen. Das muss man ja wirklich sagen. Das ist eine tolle Sache.
Und in München, in der kältesten Ecke von Deutschland, da sitzt noch jemand, und zwar Rolf-Dieter Klein.
Hallo, hallo.
Wieso in der kältesten Ecke? Hat uns eben gesagt, dass sein Thermometer bei 60 Grad war.
Ja, Film. Das ist die lokale Temperatur bei mir auf der Terrasse.
Hat er mit dem Filzstift draufgemalt. Also.
Rolf-Dieter Klein, ich glaube, wir fangen einfach mal an, mit dir uns zu unterhalten über die Anfänge der Computer in Deutschland. Das kann man richtig so sagen.
Gerne, ja, genau.
Der sogenannte NDR-Computer war ja so das erste Bastelprojekt, was in Deutschland stattgefunden hat. Und das kam von dir.
Das ist richtig.
Wann war das?
Wir hatten eigentlich angefangen, so 1983 habe ich die Planung dafür gemacht. Also NDR kam auf uns zu aufgrund eines Buches, was ich geschrieben habe, mit einem modularen System. Und dann haben wir erstmal sowohl die Drehbücher als auch das Platinensystem weiter ausgebaut, sodass das halt schön didaktisch ist und dass es auch in das Konzept mit reinpasst. Und 83 ist dann die Sendereihe entstanden, so Richtung Dezember waren wir dann auch fertig mit dem ersten Block. Das sind 26 Folgen gewesen.
Aber und in Wirklichkeit hieß das Ding doch der NDR Kleincomputer.
Das hieß der NDR Kleincomputer.
War der nach dir benannt oder nach der Größe des Computers?
Nein, das war schon die Idee, den Namen damit reinzubauen. Mhm. Weil das eigentlich eine Kopplung, eigentlich eine kreative Arbeit zwischen Zweien waren.
Und was konnte toll. Der denn?
Da hatten wir zwei Systeme, einmal ein Z80 basierendes System. Z80 ist so einer der ersten Mikroprozessoren, eigentlich kann man fast sagen, nach dem 8080 damals entstanden. 8-Bit-Prozessor, maximal 64 Kilobyte Hauptspeicher. Also eigentlich für heute ist es ja gar nichts mehr. Damals war das ziemlich viel, also 64 Kilobyte war schon fast unerreichbar für die damaligen Verhältnisse.
Und was hat's gekostet, wenn man es nachbauen wollte?
Mehr als jeder PC heute, einige hundert D-Mark damals. Dabei war noch die Tastatur und der Bildschirm einer der größten Problemstellen, weil Bildschirme, da gab's so Monitore, Fernseher, eigentlich umgebaute Fernseher, kann man schon fast sagen, mit einem normalen PAL-Videosignal, eigentlich schwarz-weiß natürlich damals noch. Und Tastaturen musste man sich halt auch von der Industrie besorgen. Da gab's ja die ersten Tastaturen, die fertig montiert waren, die auch relativ teuer waren damals. Und dann natürlich Speichermedium, ein düsteres Kapitel. Wir hatten zuerst mal eine Kassettenschnittstelle, dann später auch eine Floppy-Disk-Schnittstelle. Floppy-Disk, das waren damals 5,25 Zoll, das war so der Stand, aber auch 8 Zoll Disketten konnte man verwenden.
Aber 26 Folgen habt ihr gemacht?
Ja.
Und dann jede Lötstelle eine eigene Folge? Ja,
es kam dann schon eine Menge Didaktik halt rein. Das war der erste Block, war halt mit dem Z80 und der zweite Block war mit dem 68000 Prozessor. Das ist schon ein etwas modernerer Prozessor. Und da ging es auch um Grafik, um ganz allgemeine Themen. Am Anfang natürlich so wirklich von der Pike auf, was ist ein Gleichrichter, wie mache ich überhaupt erstmal die 5-Volt-Spannung für meinen Mikroprozessor, wie baue ich den Prozessor auf? Was
hast du eine Vorstellung, wie viele Leute da mitgemacht haben?
Schwer zu schätzen, einige tausend waren es aber schon. Also es war schon eine ganze Menge. Damals bei der, das für das Buch her, glaube ich, so, was haben wir, 20, 30.000 Bücher oder sowas an. Also etwa so viele Leute waren es auch. Das ist immer sehr schwer zu schätzen, wie viel Dunkelziffer da noch existierte.
Michael Mengringhausen, da warst du wohl noch zu jung, oder? Hast du den auch schon mitbekommen, diesen alten kleinen Computer?
Den Computer selber nicht, aber mein erster Computer war ein ZX81 Spectrum. Also ungefähr die gleiche Zeitrahmen, kann man fast sagen.
Mhm. Du also setzt kein ZX81 Spectrum, entweder ein Spectrum oder ein ZX81.
ZX81, sorry.
Also so viel weiß ich ja nun auch noch.
Du sitzt jetzt in Florida. Hat man dich ausgewiesen oder war das freiwillig?
Ja, so halb und halb.
Oder ist das vielleicht auf der Flucht?
Ich wollte halt ins Warme mal so ein bisschen.
Aha. Also du hast ja früher schon immer einen Zug dahin gehabt und hattest da auch schon so ein paar Wurzeln geschlagen. Wann hat es denn endlich geklappt, dass du ganz abgehauen bist von hier?
Vor knapp 2 Jahren.
Aber du kommst vielleicht auch wieder, ne?
Vielleicht, ja. So ab und an mal.
Jetzt muss man mal sagen, was du eigentlich bei uns im Computerclub gemacht hast. Du warst auch eine längere Zeit dabei. Damals waren wir noch aktive BTXler und wir waren die größte Tele-Software-Lieferanten beim BTX und wurden deshalb auch jedes Jahr als bestes Programm gewählt.
Kann man so sagen. Ja, war auch eine sehr große Menge Arbeit. Also in der Anfangsphase, ich erinnere mich noch, wenn wir die Telesoftware von Hand eingespielt haben, das war etwas, was man niemandem wünschen möchte. Später hat man dann eine Software dafür, dann ging das etwas einfacher. Ja, weil jede Bildschirmtextseite musste ja ein Teil des Programms drauf hinterlegt werden, was man dann runterlädt.
Und das, wir hatten am Anfang, hatten wir auch so einen automatischen Einspieler gehabt, für die Basic-Programme da reinzutun. Und der hat einen Fehler gemacht und hat immer am Schluss einer Seite einen Buchstaben vergessen. Und die Leute haben dann 27 Seiten abgetippt und das Programm konnte niemals laufen, weil immer der eine Buchstabe hinten fehlte. Und die Fantasie war nicht groß genug, um den Buchstaben da zu ergänzen. Da haben wir ganz schöne Flüche gehört, was die Leute da, das muss man sich vorstellen, die haben da 25 Seiten abgetippt.
Ja. Ja, die Leute haben ja früher auch aus Zeitschriften seitenweise Programme abgedeckt. Ja? Also ja. Scannen und OCR drüber jagen war damals ja gar nicht denkbar, gang und gäbe. Sag mal, Gerd, du sitzt hier und hörst gespannt zu. Wie war denn dein erster Kontakt zum Computer? War das der Computerclub?
Eigentlich nicht, nein, sondern
schade.
Ich komme vom Radio und ich gucke auch ganz wenig Fernsehen heute noch. Ich hatte mich schon interessiert für tragbare Computer und mein erster war ein Schneider PPC, Portable PC.
Hieß und der nicht PCP?
PCP?
Ja. Nee.
PPC hieß der.
Genau. Ich glaube, den du meinst, der war dann von Atari oder jedenfalls war es ein richtiger PC mit Windows-Betriebssystem und auch mit Software für zum Schreiben und Tabellenkalkulation, alles unter Works von Microsoft. Ich habe mich da sicher an diese Technik gehalten, weil die für mich, für meine Arbeit auch ein bisschen interessanter war.
Wieso?
Und zuverlässiger. Ich bin kein Hacker oder Code-Freund, der irgendwie auf den Zeilen rumhackt, sondern ich will einfach das Gerät nutzen als mein Arbeitswerkzeug. Und da habe ich dann aber auch ganz schnell die Erfahrung gemacht, dass man nicht nur Texte schreiben kann auf dem Computer, sondern Audios bearbeiten und später Fernsehen drauf machen können. Ja, das ist also eine rasante Entwicklung auch gewesen.
Der Atari übrigens, der hieß Portfolio.
Ja, in der Richtung.
Das ist ein kleiner Klappcomputer.
Ja. Michael Mengringhausen, du siehst die Welt jetzt aus einer anderen Richtung als damals in Deutschland. Was ist anders aus dem Blick von Amerika?
Ja, was hier ganz stark ist, sind die ganzen sozialen Netzwerke wie Twitter, Facebook und wie das Zeug alles heißt. Jeder benutzt das hier, keiner denkt über Folgen nach, jeder bringt sein ganzes Leben online. Das ist hier völlig anders als in Deutschland. Das wird in Deutschland auch so kommen, aber das dauert halt immer ein paar Jahre. Aber hier ist es mittlerweile so selbstverständlich geworden, dass jeder eine Facebook-Webseite hat und was weiß ich, Bilder online stellt oder irgendwelche Geschichten erzählt oder weiß der Henker was. Das ist völlig anders. Die sind ja völlig unbedarfter, gehen die an die Sachen ran. Die haben überhaupt kein Verständnis für
Michael,
Sicherheit.
Das ist
schon sehr schrecklich hier in dem Reich.
Michael,
dem
du meinst, dass das hier auch so kommen wird?
Ja, ich meine, guck dir doch die jungen Menschen an. Die meisten sind unkritisch, was Technik anbelangt.
Ich empfinde aber, dass hier gerade so eine Welle dagegen irgendwo so langsam hochgeht. Es gibt jede Menge Einsprüche gegen Google Street Map und so weiter.
Ja.
Die fehlen alle in Amerika.
Ich muss den geneigten Zuschauer an dieser Stelle erklären, dass der Kollege Back während der Einspielung der tausendsten Sendung nicht anwesend war. Deswegen sei ihm verziehen.
Aha, was habt ihr denn da verbrochen?
Ja, hört ihr das an am 28.
Ja, gut,
also heute.
Ja.
Ja, also man ist dort sehr viel offener gegenüber dieser Nutzung der neuen Medien und vor allen Dingen auch mit den eigenen persönlichen Daten. Gibt es da nicht so die Angst, da könnte mich ein künftiger Arbeitgeber vielleicht mal sehen, wie ich besoffen in der Ecke liege oder?
Ja, das interessiert halt keinen hier. Das ist das Witzige daran. Die nehmen das unbedarft hin. Und die Tendenz ist auch in Deutschland unter den jungen Menschen da. Also muss man einfach mal auf die Masse betrachten und nicht auf die Leute, die sich jetzt für Technik tatsächlich auch interessieren, sondern die meisten Leute nutzen einfach nur Technik, ohne wirklich zu begreifen, was das für Auswirkungen haben kann, wo die Gefahren bestehen. Ich meine, wenn du dir alleine hier das Online-Banking anguckst, das ist im Mittelalter.
Kopfschütteln sitzt Gerd Pasch. Links neben mir, Gerd.
Ich glaube ein bisschen. Ich denke nur an sicherlich die Technik und die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, gerade bei StudiVZ, sehr faszinierend. Und da sind auch ganz viele am Anfang so blind schon draufgegangen. Aber ganz schnell, als sie gemerkt haben, dass sie da vor einen Karren gespannt werden, haben sich auch die Nutzer massenweise zurückgezogen. Und die Probleme gerade sind ja heute immer noch nicht behoben mit Datenweitergabe und Kontrolle und wie lange ist man überhaupt in diesen Communities verewigt. Das macht vielen doch Angst und zumindest die Digital Natives, die passen auf, diejenigen, die vielleicht ja ein bisschen von der alten Generation zwar noch jung sind, kommen, die sagen, fantastisch, alles möglich und ich mache das jetzt mal und sind unkritischer, das sehe ich auch so, aber die wirklich dann auch mal dahinter blicken und das auch machen in der Community, sich schnell austauschen darüber, die kriegen auch die Lücken und die Probleme mit und wehren sich und gehen zu Massen auf die Straße, das ist ja faszinierend in Berlin, ne? Da nimmt man einfach nicht hin.
Ja, aber das ist ja doch trotzdem nur eine geringe Anzahl der Teilnehmer. Denk mal drüber nach. Facebook hat über 300 Millionen Teilnehmer. Das ist eine Menge Mensch, die kann sich ja kaum einer vorstellen weltweit. Und das Gros der Leute weiß nicht, was es da tut und was da hinter den Reihen passiert.
Bei den Zahlen bin ich auch immer ein bisschen skeptisch, was da so an Mitgliedern auch vielleicht als Karteileichen oder Datenleichen rumliegt.
Ja, natürlich.
Die nur einmal sich angemeldet haben und fertig und gar nicht solche Plattformen aktiv nutzen.
Ich möchte mal den Rolf Dieter mal fragen. Sag mal, finde ich von dir auch ein Bild, wo du besoffen irgendwo in der Ecke liegst?
Nee. Da passe ich schon ziemlich auf eigentlich. Aber das ist in der Tat so, dass da viele unbedarft die ganzen Sachen einfach hochladen. Das findet man immer wieder. Aber selber unsere Generation passt da wahrscheinlich einfach auch mehr auf, weil man weiß, was damit getrieben werden kann. Also
ich liegt das daran, Rolf Dieter, dass du eigentlich den Computer von innen heraus betrachtest, dass du ja irgendwann mal der Wurm gewesen bist, der in Bits und Bytes rumgegraben
ist? Das würde ich schon doch auf jeden Fall so sehen. Klar, natürlich. Also ich meine, wenn man das Verständnis hat für die ganze Technik und weiß, was damit gemacht werden kann, dann ist man da schon sehr, sehr, sehr vorsichtig, was man mit seinen Daten eigentlich so treibt. Ich meine, wir passen ja eigentlich auch ständig auf, was Netzwerk und Firewalls und tausend Sachen angeht. Allein diese Möglichkeiten, die da ja auch als Gefahrenquellen bestehen, da von außen einzudringen und so weiter, auf solche Sachen, aber ganz abzusehen von Facebook oder was auch ganz schlimm ist, ich meine, eigentlich eine schöne Geschichte, man kann Computer so leicht miteinander koppeln, so dass ich in den anderen Computer reinschauen kann, da gibt es ein paar sehr schöne Programme. Das läuft dann über irgendeinen Server irgendwo, da frage ich mich natürlich schon, was mit den Daten passiert, die da so zwischendurch ausgetauscht werden. Das geht dann schon weit über das bloß Hineinstellen von Bildern hinaus, weil da sind ja dann plötzlich alle Daten zugänglich oder was man auch immer wieder hört, wie Leute mit ihren WLAN-Anschlüssen umgehen und da sorglos das Zeug einfach installieren. Und es ist zwar jetzt ein bisschen besser in der Öffentlichkeit bekannt geworden, dass man die Systeme schützen sollte, aber trotzdem, wenn jemand online ist und vergisst, Passwörter auf seine Verzeichnisse zu legen zum Beispiel oder seine Netzwerklaufwerke, dann kann man die trotzdem von außen, obwohl da eine Firewall drauf ist,
anschauen. Was mich dabei interessiert, vielleicht Michael, kannst du etwas dazu sagen, ist dir bekannt, wie mit dieser Freizügigkeit, in der man in den USA mit diesen Daten und mit diesen Netzwerken und mit diesen Zugängen umgeht, doch dann mit Schäden, zum Beispiel bei der von dir eben gerügten Art und Weise des Online-Bankings, wie viele Schäden da im Vergleich zu Deutschland pro Tag, pro Jahr oder pro Monat entstehen?
Also Schäden so direkt werden natürlich nicht so freiwillig bekannt gegeben. Die Problematik ist, dass hier die Banken, wie auch in Deutschland auch, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, dass das unter die Decke gekehrt wird. Und das ist hier genauso schlimm oder genauso schlecht, wie auch in Deutschland das der Fall ist. Wobei ich das Online-Banking in Deutschland immer noch für das sicherste in der Welt halte. Hier ist Online-Banking eine echte Lachnummer.
Wieso denn eigentlich?
Ja, hier ist es also so, dass du, in Amerika ist es so, dass du kein Geld direkt von einem Konto auf ein anderes transferieren kannst, so wie wir es in Europa gewöhnt sind.
Ja, sondern?
Es geht zwar für große Unternehmen, die können das, aber du als Privatmensch, ich wollte dir jetzt Geld überweisen, Wolfgang.
Das ist gut, ja, mach mal.
Dann brauche ich deine Kontonummer und dann kann ich hier von meinem deutschen Konto auf dein deutsches Konto, hast du 2 Minuten später, hast du das Geld. Während hier das so der Fall ist, ich kann das online anweisen, dann druckt die Bank einen Scheck aus und schickt dir diesen Scheck.
Per Post.
Den du dann bei deiner Bank wieder einreichen musst.
Aha.
Das heißt, es ist wirklich Mittelalter. Als ich das erste Mal nach Online-Banking gefragt hatte, da haben die mir gesagt, also ich sagte denen, dass ich Online-Banking seit 83 mache, da sagten die mir, 1983 haben sie hier noch in Bücher eingetragen.
Naja. Ja. Rolf Dieter, du hattest doch noch einen Einwurf.
Ja, das, also ich wollte gerade sagen, das macht es ja eigentlich schon wieder sicher fast mit dem Ausdrucken. Der Text hat ja auch seinen Charme. Dann hat man wenigstens irgendwo Papier dazwischen. Aber man
muss nicht wirklich. Also Scheckbetrug ist hier sehr, sehr groß, neben Kreditkartenbetrug. Und
kommt da das Gleiche raus. Ja, hier haben sie ja auch viel gemacht mit PIN und TAN und so weiter. Schlimm ist halt immer, wenn irgendein Intruder in seinem Rechner drin sitzt. relativ sicher im Moment ist, wo das Verfahren, dass die TAN über das Handy übertragen wird, dort auch nochmal der Betrag steht, den man dann auch geflissentlich kontrollieren sollte natürlich.
Und wenn man über zwei Wege geht, ja, einen getrennten Hin- und Rückweg hat.
Genau, das mache ich ja zum Beispiel, nutze das nur so noch. Aber das andere ist schon ziemlich gefährlich. Also insbesondere in der Kombination, wenn jemand arglos dann auf seinem Rechner halt auch alle möglichen Attachments aufmacht. Aber es ist ja auch so, dass da jede Menge Zeug reinkommt, wo man nun wirklich aufpassen muss, keine JPEGs öffnen, keine ZIPs öffnen, keine Docs öffnen, kein gar nichts eigentlich, weil nicht ohne, dass man den Absender kennt. Und selbst dann muss man nochmal vorsichtig sein, weil man weiß ja nicht, ob dem was untergeschoben wurde. Also nicht so ganz ohne. Man muss da schon aufpassen, wenn man sehr viele E-Mails bekommt, dass da kein Unsinn gemacht wird. Und in Firmen, wo viele Angestellte sind, ist es natürlich auch nochmal gefährlich. Mhm. Also es ist schon nicht so ganz einfach. Auch die vielen Spams hier, da könnte man fast sich die Haare ausraufen.
Also Gerd, ist auf deinem Konto noch was drauf?
Habe ich schon alles abgeräumt vor den anderen.
Hast du Angst vor solchen Sachen hier in Deutschland oder vertraust du auch, wie der Michael, darauf, dass es das beste System weltweit ist, was wir haben?
Also ich habe schon ein großes Vertrauen zum Beispiel auch in das Online-Banking und das mache ich auch schon von Anfang an, ich weiß nicht, irgendwie Mitte der 80er Jahre fing das an. Und ich bin auch kein Mal enttäuscht worden oder auch annähernd in die Situation gekommen, dass ich dem misstrauen musste. Also
Informationen,
das ist schon eine gute Geschichte.
Im Internet.
Also ich habe schon mehrmals Kreditkartenmissbrauch gehabt bei mir.
Ja, Kreditkarten nutze ich auch nur ganz vorsichtig, vor allen Dingen in Spanien.
Ich war nicht mal weg. Und die Kreditkarte wurde einmal in Dubai und einmal in Polen verwendet, um einen Flug zu buchen. Aber muss sagen, die Kreditkartengesellschaft war da echt super. Die haben mich informiert, bevor ich überhaupt davon irgendwas erfahren hatte.
Da hast du bestimmt an einer Tankstelle in der Nähe von Basel gar nicht. Mal.
Aber das ist wahrscheinlich im Pakt nach USA mal gegangen mit meiner Kreditkartennummer, um was zu kaufen. Und dann weiß man nicht, wo da die Stellen immer undicht sind dort. Dann ist es natürlich immer so Geschichte.
Eine Frage zu Informationen. Ich meine, wir haben über Banken gesprochen, über Sicherheit gesprochen. Wie sieht es denn mit der Sicherheit der Informationen im Internet aus? Wenn ich irgendetwas recherchieren wollte, wir hatten es am Anfang dieser Sendung schon mal, vertraut ihr denen? Vertraut ihr Wikipedia? Vertraut ihr Datenblättern? Vertraut ihr Informationen, die ihr bekommt? Gerd, als Redakteur, recherchierst du? Wo holst du deine Informationen her? Internet gehört doch dazu.
Richtig, aber das, was im Internet in Wikipedia steht, ist für mich erstmal nur ein Anhaltspunkt. Mal zu gucken, was haben andere vielleicht zu dem Thema zusammengetragen. Aber die Auswahl und genau dann zu kontrollieren, ob das richtig ist oder andere Quellen hinzuzuziehen, ist ein Grundthema eines Redakteurs. Also nicht nur sich auf eine Quelle verlassen, sondern auf viele andere auch. Gegenrecherche ist wichtig. Und das kann das Internet vielleicht ein bisschen schneller bieten, aber sich nur auf eine Quelle zu verlassen, das ist unmöglich. Ja, was
guckst du denn? Guckst du in Kachter oder Brockhaus oder?
Also es kommt immer auf die speziellen Fragen an. In dem Bereich Wissenschaftsjournalismus, da gibt es auch ganz viele Magazine, die online ihre Themen präsentieren. Nature, Science und so weiter. Und da sitzen halt dann eben halt auch die fachkompetenten Autoren und dann kann man auch schon mal vergleichen. Thema, ich sag mal jetzt nicht Computerwelt, sondern dunkle Materie zum Beispiel, da wird auch heute aus der Wissenschaft heraus ganz schnell publiziert, auch im Internet, in Blogs, was sie herausgefunden haben, aber das Überprüfen auch dieser Ergebnisse bleibt dann doch schon wieder den Fachjournalen vorbehalten, denn da trifft sich dann doch die seriöse Wissenschaft und die Community, die Scientific Community und kann dann auch den wirklichen Dialog über das Thema führen und zu fantastischen Ergebnissen kommen.
Michael, als Neuamerikaner, wie machst du denn das?
Ja, also Fernsehgucken sowieso nicht. Nachrichtenkanäle sind nicht mehr guckbar, meiner Meinung nach. Auch so Sachen wie Wikipedia natürlich nicht, geben Anhaltspunkte mehr auch nicht. Im Prinzip bleibt der gesunde Menschenverstand und möglichst viele Quellen. Ja, das heißt also.
Aber du hast jetzt erstmal alle aktuellen Quellen ausgeschlossen. Welche bleiben dir noch?
Nein, du musst halt filtern. Das ist es halt. Also ich habe so eine 50% Filter, der grundsätzlich erstmal 50% von dem verwirft, was da steht. Und wenn man dann aus mehreren Quellen eine Sache hört, die einigermaßen gleich ist, dann kann man relativ davon ausgehen, dass dem auch so ist. Ist halt schwierig geworden heutzutage, sich tatsächlich eine Meinung bilden zu können. Du kannst auf die Universitäten zugreifen, kannst da Informationen einholen. Natürlich die ganzen Nachrichtensender weltweit, das ist wichtig, dass man das weltweit macht und nicht nur auf ein Land begrenzt, weil es doch da ziemlich vorgefertigte Meinungen in den Medien nur noch gibt. Deutschland übrigens auch.
Also ja, muss man leider von Deutschland auch sagen, ja, dass wir hier eine ganz andere Nachrichtenstruktur haben als das, was ich aus dem Ausland höre. Und der Gerd möchte auch noch was dazu sagen.
Ich denke, ein wesentlicher Vorteil auch der Digitalisierung der Medien bedeutet, dass man zum Beispiel im Internet ganz schnell auch seine eigene Meinung verbreiten kann. Das war in der Zeit vor dem Internet, sage ich jetzt mal, nur auf eben die Fernsehstationen, die lizenzierten Radiostationen vorbehalten. Und der eigentliche Nutzer, der Zuschauer, hatte kaum Möglichkeiten, seine eigene Position auch wirklich mal dem Sender zu übermitteln. Das ist im Internet, wie man bei YouTube zum Beispiel sieht, ganz klar ein Massenmedium geworden, wo die Masse sich selber reflektiert, allerdings auch nicht so viel dabei bleibt.
Es gibt viele junge Leute, die sehen YouTube als Fernsehen an und gucken nichts anderes mehr.
Klar, man kriegt ja alles
nur noch YouTube. Und ich bin aber nicht ganz so pessimistisch mit der Wikipedia. Bei der Wikipedia kann man ja mal hinten reingucken, wer die erstellt hat zum Beispiel und wie lange die Seite schon da ist. Und wenn die länger als ein halbes Jahr da ist, da kannst du schon fast von sicher sein, dass der Fehler, wenn einer drin war, ausgemerzt wurde. Ich glaube,
das ist aber schon häufig passiert. Also ich kenne Wikipedia auch zum Beispiel, wenn man nachschaut, Signalbeschreibung, jetzt mehr aus der technischen Sicht, dass da sehr häufig Fehler drin sind. Also es empfiehlt sich dann schon, mal Originale ranzuziehen oder IEEE-Journale oder DIN-Normen oder irgendwas oder Herstellerdaten. Also es sind da schon ziemlich viele Fehler drin teilweise. Ja. Aber für den Überblick ist es auf jeden Fall super.
Ja.
Da weiß man schon mal, was da alles im Moment gerade angesagt ist. Man hat eine Menge Links, auf die man schon mal zurückgreifen kann. Das ist schon klasse.
Und da gibt es viele gute medizinische Berichte auch. Mhm. Das empfinde ich wenigstens als gut, die man woanders gar nicht findet.
Und die Medizinmänner und die ganzen medizinischen Journale, die schreiben natürlich dann auch darüber, dass dadurch, dass diese ganzen Krankheiten im Internet beschrieben sind, die Leute sich viel mehr Krankheiten einbilden, als wir in Wirklichkeit haben. Ja. Was tut sich denn in der Zukunft?
Ideales Forum für die Quacksalber.
Ja. Was tut sich in der Zukunft? Wird das Internet besser oder wird es für uns noch komplizierter, die Wahrheit herauszufinden?
Ich finde, es wird alltäglicher und man geht auch da genauso um wie mit dem Auto im Verkehr, wo es immer dichter wird. Man hat da seine Sicherheitsstreifen und seine Airbags und geht da ganz normal mit um. Und ich glaube, die Jüngeren, die wachsen darin ja quasi mit auf, auch mit dem Umgang mit dem Internet als Kommunikationsplattform, als Handelsplattform und auch
als alles Plattform.
Ja.
Also alles Plattform, kannst du schon fast sagen.
Michael, mal Frage an dich. Diese Luftsäcke, von denen der Gerd eben sprach, gibt es so etwas auch bei den leichtfüßigen Amerikanern?
Tja, weiß ich nicht.
Du hast ja also da noch nicht gesehen. Man bleibt da so unbedarft.
Ja, denke ich schon. Also ich habe hier nur mal so ein praktisches Beispiel, was technologisch ganz witzig ist, aber datenrechtlich doch bedenklich ist. Ich habe hier letztens ein Beispiel gesehen. Du hast Tickets gekauft, zum Beispiel für ein Football- oder ein Baseballspiel und bist auf dem Weg mit deinem Auto zu dem Spiel und dann wird's, was weiß ich, wegen Gewitter oder irgendwelchen Problemen abgesagt. Da dein Handy ja GPS hat, weiß der Sporthersteller genau oder der Veranstalter genau, wo du gerade bist und teilt dir via deinem Handy mit, dass die Veranstaltung abgesagt wurde und da ja Daten über dich gespeichert sind, sagt er dir, die biegen einfach jetzt zwei Straßen weiter rechts ab und in der Videothek wartet ein Film kostenlos auf sie. Da wir wissen, was sie gerne gucken, können sie sich den Film umsonst mitnehmen.
Das prima. ist ganz real aus der Zukunft
betrachtet. Ja, und solche Sachen im Prototypenstadium funktionieren bereits. Ja, und das wird noch viel, viel stärker so werden.
Jetzt kommen wir noch zu dem Rolf Dieter. Schlusswort bitte.
Schlusswort über die Zukunft der Technik.
Ja,
man wird sich natürlich immer wieder Sachen einfallen lassen, über die man überrascht reagiert ist. YouTube ist ja auch sowas.
Ja.
Es kommen immer wieder neue Dienste dazu. Es kommen auch neue Kontrollmöglichkeiten dazu. Man denke nur an die Bewertungssysteme, die sich ganz gut etabliert haben bei Produkten. was ja auch wieder problematisch ist teilweise. Ja, ja. Aber ich denke, da kommt einfach immer Neues dazu, wieder ein neuer Punkt, wo man überrascht wird mit. Und das ist ja auch das Schöne eigentlich an der ganzen Technik.
Ja, meine Herren, über den großen Teich rüber, schönen Dank, dass du früher aufgestanden bist. Wie spät hast du es jetzt?
20:50 morgens.
Ach, das geht ja, das geht ja.
Um uns nicht zu entschuldigen.
In München ist Nein. es, glaube ich, genauso spät wie bei uns, Rolf
genau,
Dieter.
16:19 haben wir hier oder so, ja.
Und da der Gerd hier neben uns sitzt, das Gleiche. Ich wünsche euch ein schönes, gesundes neues Jahr, einen guten Rutsch. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören werden. Danke, dass ihr da wart.
Ich schließe alle, mich an.
Ja, gleichzeitig. Vielen Dank.
Okay. Ciao.
Tschüss. Danke, tschüss.
Tschüss.
Ich denke, dass es an der Zeit ist, auch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal in Erinnerung zu rufen, wie das eigentlich begann. Was war der Computerclub im WDR? Und als er dann zu Ende war, diese Geschichte kennen ja viele, wie ging das eigentlich los mit dem CC2? Also diesem Teil, wo wir heute die 200. Ich bin schon ein bisschen durcheinander. Manfred Kläuber sitzt nämlich jetzt hier im Studio. Und der Peter Welchering ist an der Telefonleitung. Also die 200. Sendung, die wir da heute produzieren und die Sie heute hören, obwohl das ja unterschiedliche Tage sind. Wolfgang Back. Meinst du, ja, wir produzieren heute.
Ach doch, also,
und
ja.
Wenn es gehört wird, die Leute, gut, die es jetzt gut, hören, gut. Das ist ein anderer Tag als jetzt, wo wir ja, produzieren. Okay, also jetzt ist nicht okay. Jetzt. Unterschiedliche Tage.
Okay.
Darf ich die Erklärung einstellen?
Seid ihr fertig?
So, Wolfgang Back, meinst du dem WDR Computerclub in irgendeiner Art nach?
Schon, das waren ja immerhin 22 Jahre des Lebens, des eigenen Lebens.
Nein, ich meine ja nicht, es waren noch sehr viele schöne Momente.
Ja, klar.
Wir haben uns ja auch dadurch.
Ich weine einer Sache nach, natürlich weine ich dem Computerclub 1 nach, dass man den zu früh eingestellt hat. Ich habe nämlich dann noch 2 Jahre so eine Ersatztätigkeit gehabt als Redakteur einer Sendung, die ich gar nicht mochte. Und die hieß Servicezeit Technik, die auch bei meinem Weggang vom WDR sofort wieder eingestellt wurde. Diese Servicezeit-Technik, ich war immer so, als es den Computerclub noch gab, gab es immerhin noch Leute, die mir zugehört haben, mit denen ich reden konnte und denen ich auch zugehört habe. Das waren die eigenen Mitarbeiter. Im ganzen WDR gab es keinen, der irgendwas über Computer reden konnte. Und nachher war ich ganz allein in meiner Redaktion, als die Servicezeit-Technik war und die habe ich quasi fast gehasst. Diese Sendung. Die brachte auch nicht viel rüber und war nicht besonders gut. Und deshalb war ich froh, als ich dann pensioniert war.
Also es war ein Krampf, diese Servicezeit-Technik aus meiner Sicht gesehen.
Und deshalb hat es auch nicht lange gedauert, dass die Pension da war, dass wir mal nach Bonn gefahren sind, der Manfred Kläuber und ich.
Ich war sein Chauffeur.
Ah ja.
Ja, und wir waren da im Vorstand.
Wer hatte den Termin gemacht beim Vorstand der Telekom?
Ja, das war so eine Sache, das lief ein bisschen noch damals. War das damals noch GMD oder war das schon
Fraunhofer? Ute Schütz.
Eine gute Freundin, auch lange Zeit, sie war ja Pressesprecherin bei der GMD und dann bei der Fraunhofer Gesellschaft. Mit der hat man viel zu tun und ja. Wolfgang ist ja auch privat befreundet mit der Ute.
Und der kocht so, immer Kohlrouladen.
Uns immer in Ascona.
Dann ging es halt um IPTV. Die Deutsche Telekom fing gerade damit an zu überlegen, was man damit machen kann, wie man es aufziehen soll. Das war so im Vorfeld der Überlegungen auch zu diesen.
Aber jetzt sind wir noch nicht fertig damit heute.
Ja? VDSL-Anschlüssen.
Ja.
Und wir waren da einfach mal so zum lockeren Meinungsaustausch darüber, was kann man überhaupt mit IPTV machen.
Ja.
Und
da hörte ich etwas, wo ich heute, das habe ich heute noch nicht vergessen, wir werden da 1500 Kanäle anbieten, 1500, nicht 15, 1500, und wenn wir einen mehr brauchen, stellen wir einfach einen Server daneben.
Naja, das sind halt die Netzanbieter, beziehungsweise die Technologen, die denken natürlich in den Kategorien, was haben sie sozusagen an Technologie verfügbar, und dann stellen sie halt noch einen Rechner dahin. Bloß die große Frage damals war eigentlich, was macht man da überhaupt? Ja, also nützt es was eben halt, 35 Bundesliga-Kameras aus jeder aus einer anderen Perspektive zu zeigen? Oder braucht man 200 Spielfilmkanäle? Oder wie auch immer, was macht man speziell für Internet-TV? Und als wir beide dann
aus diesem Gespräch da raus waren.
Klüger als zuvor?
Ja, doch. Da war man schon klüger, weil es zeigte sich eigentlich, dass man die Technologie beherrscht, aber das über das Programm, also über den Inhalt, ja, und ich meine damit nicht Content. Unter Content versteht man eigentlich was anderes. Also jedenfalls in dieser Branche. Also über wirkliche Inhalte hat man sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Und wir saßen dann etwas ratlos im Auto, überlegten so, ja, was machen wir jetzt eigentlich damit? Und mir war jedenfalls in dem Moment klar, dass wir das, was wir an Kompetenz und an Erfahrung, an Inhalten, auch an Talent für Sendungen zu machen, einfach haben, dass wir das irgendwie einsetzen müssen.
Also
dass wir was machen müssen. Und dann haben wir, also ich hatte gerade hier mit Anja Arp, die ja jetzt auch im Computerclub-Team, also von Anfang an.
Lass mich mal gerade fragen, wenn du das so sagst, dann hört sich das für mich so an, als hätte man euch bei der Telekom gar nicht verstanden. Kompetenz, Sendungen machen, Inhalten, Erfahrung. Die haben nur Plattformen da angeboten oder
das würde ich so nicht sagen, sondern das war schon auch den Telekom-Leuten klar, dass da eine neue Plattform entsteht, die bespielt werden muss. Und sie suchten ja auch nach Inhalten. Das war ja schon, aber zu diesem Zeitpunkt war es einfach so, dass noch keiner genau wusste, wo es lang geht. Und man weiß es ja immer noch nicht. Also es war nicht so, dass die irgendwie keine Ahnung hatten oder so, sondern im Gegenteil. Sondern da lag noch zu diesem ganzen Thema IPTV und überhaupt, also Internet, elektronische Medien im Internet, da lag noch so ein Schleier vor. Das konnte man noch nicht so richtig sehen. Bloß den Eindruck, den wir hatten, war, dass wenn wir was machen wollen, ja, wir einfach was machen müssen, ja, weil zu diesem Zeitpunkt war es einfach so, du musstest Beispiele geben. Wenn du sagtest, wir könnten uns vorstellen, das und das zu machen, dann hat jeder gesagt, ja, das kann man sich vorstellen. Ja, aber es resultierte nichts draus. Nee, haben wir ja dann gesagt, okay.
Das war damals bei der Telekom, war das Beckenbauer. Das war Bundesliga.
Ja, weil das war alles da. Da wusste man, was man Hunde mitmachen kann.
Da hat man ja auch 40 Millionen erstmal für ein Jahr ausgegeben für die Rechte der Bundesliga. Als es dann soweit war, dass Frau DSL das erste Mal gesendet hat, waren 40 Leute dabei. 40 Zuschauer. Millionen.
52 waren es. Also untertreibt nicht so maßlos.
Ich meine, es wären 40 echte gewesen. Der Rest war Telekom.
Die waren auch ziemlich teuer.
Und das war pro Zuschauer 1 Million. Schade, dass ich nicht dabei war. Das wäre so richtig, hat man 1 Million verzockt.
Aber um die Geschichte zu Ende zu erzählen, was da also dann passiert ist. Wir waren dann auf der Autobahn und es war gerade so, dass Anja und ich, wir hatten hier in unserem Journalistenbüro dieses Tonstudio hier aufgebaut, in dem wir gerade sitzen. Einfach weil wir unsere Produktion, die wir sowieso für den Rundfunk machen, die wollten wir in eigener Regie machen, um da ein bisschen flexibler und freier zu sein. Und da haben wir uns dann überlegt, sag mal, warum lassen wir...
Ihr wolltet ja auch Hörbücher machen.
Und ja, haben ja wir ja auch. Also
Mario Adorf.
Mario Adorf war hier und andere Leute, Silvester Groth war hier, Ernst Jacobi und so weiter in diesem Studio. Also da waren schon etliche Leute hier. Aber wir haben uns dann überlegt, komm, lass uns einfach mal jetzt Computerclub als Audio probieren.
Dann habe ich dich angerufen, während der Fahrt.
Genau, da haben wir noch überlegt, hier Ruf von Wolfgang Rudolf anfragen, ob er mitmacht. Ja, da hast du ja direkt Ja gesagt.
Bei mir klingelt das Telefon, ist der Wolfgang Back dran. Ich höre, dass er irgendwo im Auto sitzt. Es rauschte so, also ich kam nicht auf andere Ideen.
Das heißt ja noch in seinem Pickel-Porsche.
Und,
nee, in deinem.
Nein, du warst der Chauffeur.
Ich war der Chauffeur. Ja, stimmt. Richtig so.
Und dann sagt er zu mir, ich bin hier mit dem Manfred Gläuber, wir kommen gerade da von der Telekom und so, wir haben gesagt, wir müssten das eigentlich mal selbst probieren. Hast du Lust mitzumachen? Und dann habe ich gesagt, wie, wo, mitmachen oder was? Ja, hast du noch Ahnung? Bist du noch Technik da drauf oder bist du jetzt vollkommen weg vom Fetz oder was? Ich sage, ich habe nach wie vor Ahnung, ich weiß, was läuft, ich weiß, was Sache ist. Und was heißt denn mitmachen? Ja, wir wollen einen Computerclub 2 machen.
Der Name stand nicht fest.
Wir wollen einen Computerclub als Podcast machen.
Nein. Doch. Wir wollen eine Sendung machen.
Oder eine Sendung, so, wie auch immer das Internet genannt hast.
Eine Internet-Sendung machen.
Ja. Und da habe ich gesagt, ja. Und das war Mittwoch. Und,
ja, dann habe ich gefragt, wann soll man denn anfangen? Und dann hat er gesagt, am Montag.
Habe ich geguckt, ich hatte einen Kalender gerade auf dem Rechner. Mittwoch angerufen, habe gesagt, Montag. Ja,
das ist bei mir.
Dann halt haben wir montags die Sendung gemacht.
Drauf. Wenn ich irgendwas Neues machen will oder sowas, will ich das sofort machen, weil auf die lange Bank schieben hatte keinen Sinn.
Geht mir genau.
Und das war ja auch richtig. Wir waren ja dann am Dienstag auch direkt irgendwie unterirdisch gut in der Presse vertreten. Die haben das ja irgendwie alle mitbekommen. Und dann ging es ja richtig los. Und dann waren wir ja eigentlich in der Pflicht.
Ich weiß noch, ich habe dich angerufen, habe gesagt, Manfred, montagsabends, irgendwas stimmt nicht. Ich komme nicht daran mit dem Rechner oder so. Oder wie geht das? Ich krieg keinen Download. Und das ist so unendlich langsam. Und du hast dann nachgesehen. Und da hingen so viele dran, dass dein Rechner, dein Server auf der Schnauze
war. Genau, der war schwer am Krachen und ich konnte ihn dann nur noch über Remote Access, da über den Dienstleister sozusagen noch überhaupt noch bespielen und nachgucken, was passiert ist. War einfach ein tierischer Ansturm drauf und das lief ja dann auch wirklich saugut. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass wir das gemacht haben, also dass wir auch dabei geblieben sind.
Ja, 200 ist ja schon immerhin.
Ja, wir hatten ja Tradition. Wir hatten ja eine ganz klare Vereinbarung, das war am 24.07., glaube ich, als wir die erste Produkte.
Drei Monate oder
was. Wir hatten eine Vereinbarung, wir machen das ein halbes Jahr. Wir haben gesagt, bis Ende des Jahres. Und dann sehen wir einfach mal, was passiert und wie das aussieht.
Ja. Peter, bist du noch da?
Schläft.
Ich bin noch da, ich habe mir zugehört.
Das ist das geflügelte Wort. Ich frage immer, Peter, bist du noch da?
Für die Zuhörer, Peter
Welchering. Ich sage immer, nein, ich bin hier.
Für die Zuhörer, der Peter Welchering ist in der Leitung. Er sitzt in Stuttgart und er ist ja genau wie Manfred Kläuber Geschäftsführer von Vox Mundi. Damals hieß diese Firma noch anders.
Media 01.
Und das ist eigentlich das Bett, in dem der Computerclub liegt.
Denn und schläft, oder? Fehlt doch noch.
Mit Mütze. Wenn du bei den Produktionen schläfst, dann ist das deine Sache. Ja. Das gönne ich dir ja.
Aber liegt im Bett, der Computerclub 2 liegt im Bett von Vox Mundi. Muss man sich vorstellen.
Jetzt sülzt der wieder.
Das musst du dir mal vorstellen.
Also wir haben ja, als wir das damals den Computerclub dann so ans Laufen bekommen haben, mussten wir uns irgendwas überlegen, auf welche rechtlichen Füße wir den Computerclub stellen. Weil es ist einfach so, wenn du was machst, und sobald irgendwie auch nur ein Euro fließt oder sowas, musst du irgendeine Konstruktion haben. Und wenn du nichts konstruierst, dann ist man eine sogenannte Gesellschaft bürgerlichen Rechtes und unterliegt dann eben halt auch bestimmten Pflichten und so weiter und so fort. Und da war es dann am einfachsten, dass wir den Computerclub über die Firma, die wir, der Peter, damals noch der Wolfram Koch und ich sowieso hatten, da eingliedern und das dort belasten, weil als Verein oder als mildtätige Stiftung oder sowas, das hätte uns sowieso keiner abgenommen. Also mussten wir es irgendwie so unterbringen. Aber Peter, ich glaube, wenn man das heute so betrachtet und wenn man auch dann mit unseren Kunden darüber spricht, welchen Stellenwert der Computerclub 2 hat, dann war das eigentlich eine richtige Entscheidung, oder?
Das war auf alle Fälle eine richtige Entscheidung, nicht nur weil der Computerclub 2 einen hohen Stellenwert hat, sondern weil der Computerclub 2 eine Menge Diskussionen anregt und da bekomme ich auch immer wieder mit, nicht nur bei Kunden von Vox Mundi, sondern auch bei anderen Menschen, mit denen ich dann über den Computerclub rede, dass die eben sich sehr stark eine Meinung bilden, weil sie den Computerclub hören. Und wenn man auf diese Weise dann eben auch ein bisschen dazu beitragen kann, dass man Themen besetzt, die wichtig sind, dass man zu Meinungsbildung beiträgt, ja auch journalistische Aufklärung im ganz, ganz positiven Sinn leistet, dann ist das eine gute Sache. Und das kann der Computerclub 2 nach meinem Dafürhalten heute sehr, sehr viel besser als die meisten Rundfunkveranstalter.
Das klingt so, als würde da ein Amen fehlen noch. Das war bei dieser Lobhudelei.
Also
wunderbar.
Vielen Dank. Gerade in der letzten Zeit immer wieder Nachrichten bekommen von Zuhörern, die genau in diese Richtung gehen. Die sagen, es ist schade, dass es den WDR-Computerclub nicht mehr gibt, aber es ist gut, dass ihr es weitermacht. Und ihr unterscheidet euch so von anderen und ihr fasst Themen an, die andere niemals anfassen würden, die wahrscheinlich auch nicht rüberbringen würden. Und das ist eigentlich das Besondere, was immer wieder mir zumindest zu Ohren kommt, weil wir anders sind, weil wir anders reden, weil wir sagen, was wir wirklich denken.
Peter, du bist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Du hast ja auch eine recht gute Karriere gemacht und warst ja mal Chefredakteur von der Computerzeitung. Und das war ja auch ein sehr erfolgreiches Blatt. Und warum bist du damals ausgestiegen?
Ich bin damals ausgestiegen, weil im Konradin Verlag, das war der Verlag, der die Computerzeitung rausgegeben hat, nach 8 Jahren ja wirklich erfolgreiche Arbeit. Also ich habe das Blatt übernommen zusammen mit Bernd Kröger. als große Zahlen geschrieben wurden, als die journalistische Qualität unterirdisch war. Und wir haben es innerhalb von 2 Jahren wieder zum angesehenen Blatt gemacht und anschließend dem Verleger auch Jahr für Jahr gutes Geld gegeben, aber auch darauf geachtet, dass die journalistische Qualität etwa durch Ausbau der Redaktion stimmte. Ja, und dann ereignete sich im Konradin Verlag das, was in vielen mittelständischen Verlagen passiert, es stand ein Generationenwechsel an. Und als die Tochter des Verlegers, und sie ist bis heute Tochter des Verlegers geblieben, auch als sie dann die Computerzeitung eingestellt hat, als die Tochter des Verlegers das Blatt übernommen hat, wurde mir klar, da wird jetzt eine Geschäftspolitik exekutiert, die mit meinen journalistischen Überzeugungen nicht mehr zusammenzubringen ist. Und ich habe den Altverleger gefragt, lieber Herr Kohlhammer, wie bekommen wir es denn hin, das Schmerzamt für beide Seiten, weil dieses Blatt liegt mir schon am Herzen und soll weiter eine gute Zukunft haben, eine Trennung zu machen ist. Und dann haben wir uns darüber verständigt, dass ich das noch ein Dreivierteljahr mache, damit die in aller Ruhe einen Nachfolger suchen können und ich dann an einen Nachfolger übergebe. Das habe ich dann auch gemacht. Der Nachfolger war allerdings kein Dreivierteljahr da. Das Blatt ist dann später leider sehr rapide abgebaut worden und die letzten Reste sind jetzt in diesem Jahr, nämlich als Online-Auftritt der Computerzeitung, auch eingestellt worden. Ja, und da habe ich mir überlegt, ich wollte mich auf alle Fälle selbstständig machen. Ich wollte wieder mehr Radio, mehr Fernsehen machen. Ich wollte wieder mehr elektronische Medien machen. Und ich kannte Wolfram Koch und Manfred Kloiber natürlich schon lange. Ich hatte auch nebenher immer was für beispielsweise Manfreds Sendung samstags gemacht. Und wir kamen dann in die Diskussion, ob wir Media 01 nicht zusammen weiterbauen und weiter an den Markt bringen. Und dann war das relativ schnell beschlossene Sache, dass wir das zu dritt machen. Und aus Media 01 hat sich dann eben nach einiger Zeit Vox Mundi ergeben.
Das ist ein toller Name, im Grunde genommen, dass er überhaupt noch frei war.
Wer ist denn auf die Idee gekommen?
Da saßen wir zusammen und haben gerätselt und geknobelt, wie man das so macht.
Also Vox Mundi, wir müssen mal übersetzen, die Stimme der Welt immerhin. Ne? Ja. Vom Regionalsender für uns zur Stimme der Welt.
Ja, die haben uns damit gemacht.
Nee, nee, aber ihr seid nicht ganz korrekt, weil ihr den Namen nur halb zitiert. Ach so. Ihr heißt ja Vox Mundi Medienanstalt. Und die Medienanstalt ist ja nun auch ein kleines Wortspiel und bezieht sich ja dann wirklich sehr auf eine deutsche Institution,
Anstalt.
Die Anstalt. Also man muss das schon im Kombipack sehen.
Anstalt des öffentlichen Rechts, der
eine. Nee, sind wir ja nicht. Wir sind ja eine GmbH.
Nee, aber der andere Anstalt, wo ich vorher war, war ja auch eine Anstalt.
Ja.
Manchmal. Ja, da werden wir häufiger gefragt, wenn das Wort Medienanstalt fällt, seid ihr denn auch so eine Anstalt des öffentlichen Rechts? Und dann kann man immer sehr schön sagen, nein, wir sind keine geschlossene Anstalt, wir sind sehr offen. Und das macht natürlich auch immer Spaß.
Sehr schön, ja, ja. Ja, und in dieser Anstalt des unöffentlichen Rechts, da dürfen wir jetzt unsere Sendungen produzieren, unsere Meinung sagen, unsere Audiocasts produzieren. Und oft wird nun gesagt, alles, was da der WDR-Computer, der CC2, der Computer Club 2 verdient, das geht ja in diese Firma hinein. Da muss man mal ganz klar sagen, nein, das ist so gesehen falsch. Eigentlich produzieren wir hier für lau, wir sind mehr oder weniger Schmarotzer. Wir verdienen aber auch nichts. Das heißt, es geht alles irgendwo 0-0 auf.
Naja, also ich glaube, was man zuerst mal sagen sollte ist, also wir kommen ja alle, also Peter, Wolfgang, Anja und ich, wir kommen ja alle aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und kennen dieses System und wissen, wie da produziert wurde, unter welchen Zwängen, Programmzwänge. Größte Zwang war ja, oder größter Mangel war ja eigentlich Sendezeit zum Beispiel, ja. Nicht? Also es gab keinen Geldmangel, sondern es gab einen Sendezeitmangel und oft war es schwierig, seine eigenen Ideen umzusetzen. Und das ist, glaube ich, was uns allen zusammen am meisten Spaß macht. Wir können unsere Ideen ja umsetzen, so wie wir wollen. Das ist eigentlich das unglaubliche Plus, als hätte ich mir vor 10 Jahren nie träumen lassen, dass man einfach ins Studio geht, setzt sich hin, macht eine Sendung. Man braucht keinen Sender, um sie zu senden, sondern man setzt sie einfach ins Internet und auf einmal hören Tausende von Menschen mit. Also das hat mich damals irgendwie, als wir das Projekt begonnen haben, wahnsinnig fasziniert.
Mich fasziniert dabei, dass ich heute zum Beispiel mache den Intendanten. Und bei der nächsten Produktion bin ich vielleicht der Knecht der Sendung.
Dann bin ich der Intendant.
Und ja, also was schon klar war,
und
also
Justiziar bin ich.
Die Situation ist ja, so ein Tonstudio hier zu betreiben, dieses Büro hier zu betreiben, dann wollen wir ja auch gerne noch ein bisschen leben. Also wir stehen ja im Berufsleben noch zum größten Teil, bis auf unseren Hobbyrentner. Und
meint dich damit, Wolfgang.
Hobby. Ich meinte dich damit.
Ich bin ja, halt Profi-Rentner, mein Lieber.
Na, du machst ja deine Rente gar nicht richtig, sondern du arbeitest ja mittlerweile
mehr als das. Profi-Rentner.
Also,
ist dilettantisch, wie du dich als Rentner
hier fühlst. Um es kurz zu machen, es war schon klar, dass irgendwie kann Arbeit nicht umsonst sein. Und was uns ja auch klar war, und das zeigt sich ja auch immer wieder, so ein Produkt, wie wir machen, ja, was unterscheidet das in der Qualität oder im Wert eigentlich von der Tageszeitung? Die Leute zahlen dafür auch einen Euro. So, also für eine halbe Stunde Unterhaltung mit computertechnischen Informationen. Also das hat einen Wert und deswegen hatten wir immer überlegt, also wir sollten schon gucken, dass dieser Wert nicht verloren geht. Gleichwohl wollten wir ja nie, und das war ja anfangs immer klar, wollten wir ja die Sendung nie zum Verkauf anbieten, sondern wir wollten immer, dass sie frei ist und dass sie jeder laden kann. Und wir haben dann eben halt nach Alternativen gesucht, ohne aber dabei also beeinflussbar zu sein. Also was wir nie machen wollten, ist, dass irgendjemand kommt und sagt, ich gebe euch 500 Euro und ihr sprecht dafür über unser Produkt sowieso. Das haben wir nie gemacht. Nee, sondern wenn wir Werbung gemacht haben, dann kam das hinter die Sendung und das war klar, das ist Werbung oder, und das finde ich jetzt auch eine Kombination, die funktioniert, es gibt eben halt noch andere Aktivitäten, die zum Beispiel...
Meinst du da rechts außen da auf der Homepage oben da so eine Adresse, so eine Kontonummer?
Nein. Das ist ja, das finde ich, ist der Spenden-Button, finde ich, ist für all die Leute, die der Meinung sind, so eine Sendung ist mir ein Euro wert. Wenn die Leute der Meinung sind, die Sendung ist mir ein Euro wert, dann sollen sie sich überlegen, also wie viele Sendungen habe ich mir angehört, schickt uns das Geld. Aber keiner muss. Völlig freiwillig. Nee, was ich meinte, sind die Aktivitäten, die wir ja noch nebenbei haben.
Es gibt ja diese Sendung Podcast, 3,50 Euro.
Es gibt ja Podcasts und Videocasts, die wir für Firmen machen, wo dann auch der Wolfgang Rudolf auftaucht, weil der Wolfgang Rudolf ja noch berufstätig ist. Da ist aber ganz klar für die Rezipienten, ganz klar, das ist etwas, was mit dieser Firma zu tun hat, nicht mit dem Computer Club 2. Ich glaube, diese Konstruktion ist sehr sauber und das Ganze muss irgendeinen Rechtsrahmen haben und deswegen haben wir es so gemacht. Und ich glaube, also das Angebot, dass wir sagen, okay, ihr könnt so viel hören, wie ihr wollt und wenn ihr meint, das hat Wert für euch, dann zahlt was. Das, glaube ich, ist eine faire Lösung.
Ja, der Peter hat da mitgehört und widerspricht wahrscheinlich gar nicht, ne, oder?
Nee, ich habe die ganze Zeit hier eifrig genickt, sehe ich ganz genauso. Mhm. Hinzu kommt eben noch, natürlich muss so eine GmbH einfach ein paar Overhead-Kosten haben, also sowohl das Studio in Köln als auch die Sachen hier in Convestheim bei Stuttgart. Wir haben also eine KUK-Firma, ne? In Convestheim bei Stuttgart, die kosten natürlich Geld. Ein Teil dieses Geldes verdienen wir mit unserer Arbeit für andere öffentlich-rechtliche Sender. Ein Teil des Geldes verdienen wir für Auftraggeber, für die wir Audio-Slideshows, für die wir Audio-Podcasts, Video-Podcasts machen. Und einen Teil kostet eben auch einfach der Computer Club 2. Da haben wir nie darauf bestanden, dass es kostendeckend sein muss oder gar Gewinne abwerfen muss, aber wir wollten schon auch immer in so einer Situation sein, dass der Computer Club 2 nie ein reines Sponsoring-Projekt ist, sondern dass alle, die daran mitarbeiten, auch sagen, für diese Arbeit erwirtschaftet man auch was, weil das ist auch ein Teil der Wertschätzung. Wertschätzung kann nicht nur rein ideell da sein, sondern die muss sich auch irgendwie materiell ausdrücken.
Ja, das Ziel haben wir aber noch nicht so erreicht. Das ist so draußen noch nicht angekommen.
Na gut, aber lass uns jetzt hier nicht köpfen. Ich denke, unsere Philosophie haben wir erklärt und ich denke, das wird sich auch durchsetzen. Ich freue mich sehr über die vielen, vielen Spenden, die wir bekommen haben.
Ja, gerade in den letzten Wochen.
Es gibt viele, viele Leute, die haben einen echten Dauerauftrag geschaltet. Und sogar aus China sind seit 2006 auch dabei. Das finde ich wirklich bewundernswert. Ich bin da wirklich immer ganz froh drüber, dass es so treue Menschen gibt. Und sie zeigen uns tatsächlich eben halt, dass sie das, was wir machen, wertschätzen. Mhm. Und nur darauf kommt es an, weil wenn man Inhalte macht, wenn man eben halt etwas erzählt und den anderen Leuten mitgeben will, ja, dann baut man eben halt auch darauf, dass man Feedback bekommt. Und oft ist es eben halt so, wobei wir haben natürlich auch per E-Mail und auch per Forum und so weiter auch jede Menge Feedback. Das ist auch okay. Ja.
Und ich muss noch dazu sagen, wir sind die einzige Sendung, die keine Lizenz braucht. Denn wir haben versucht, eine Lizenz zu erreichen. Dann hat man uns von der Landesmedienanstalt in Düsseldorf gesagt, ihr braucht gar keine Lizenz.
Ja, haben das aber auch gesagt, wenn ihr aber eine haben wollt, dann schickt mal 20.000 Euro, damit wir das prüfen können.
Genau. Es kann aber mal sein, dass dieser Freibrief, den wir da haben, von der Justiziarin der Landesmedienanstalt, dass wir den noch mal vorzeigen können. Denn die sind dabei, auch diese Podcasts irgendwie in den Griff zu kriegen. Das soll ja Geld bringen. Und im Moment läuft ihnen alles weg. Das heißt, die Podcasts sind einfach nur da und die kann man doch eigentlich, müssen wir doch sagen, kostet 100 Euro sowas im Jahr. Kann sein, dass das passiert.
Ich glaube, Peter, vielleicht stimmst du damit mir überein, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, was da im Moment auf dem Medienmarkt passiert. Die Verleger sind ja im Moment auch ganz stark und wild entschlossen, Inhalte eben halt nicht mehr kostenlos abzugeben. Und da kann es natürlich auch sein, dass in dieser Denkweise kostenloser Inhalte eben halt auch ein Problem darstellen.
Ja, wobei, da muss man eben auch kostenlose Inhalte unterscheiden von, ja, ich sag mal, Inhalten, die zur Verfügung gestellt werden und bei der der Nutzer dann entscheiden kann, was mache ich damit. Und wir wollen ja ganz, ganz ausdrücklich Letzteres machen. Also da sind wir ja sehr, sehr nah am Open-Source-Gedanken und wollen ja nicht einfach irgendwas, weil wir Missionare sind oder wer auch immer, kostenlos in die Welt rausblasen, sondern wir wollen Inhalte professionell aufbereitet, damit Menschen informiert sind, damit Menschen sich ein Urteil bilden können, in diese Sendung hineingeben. Und ähnlich wie bei anderen Open-Source-Produkten kann dann jeder entscheiden, was er damit macht, kann das auch wieder zurückspielen. Aber Open-Source hat sich eben insgesamt auch als Geschäftsmodell entwickelt. Wobei dieses Geschäftsmodell wird tatsächlich von vielen Verlegern als sehr kritisch beobachtet, weil die eben ein anderes haben und da auch Konkurrenz sehen.
Ja, klar.
Auf jeden Fall möchte ich mal von meiner Seite sagen, das geht an dich Peter und auch an dich Manfred, dass wir uns sehr, sehr wohl fühlen hier bei euch in Zusammenarbeit. Natürlich geht es auch an die Anja, die sitzt da draußen vor der Glasscheibe und winkt gerade hier rein, freut sich, dass es eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit ist und dass ihr unglaublich viel getan habt für den Computer Club 2. Denn der Computer Club 2 besteht nicht nur aus uns beiden, Wolfgang, sondern der besteht aus den anderen, die immer die da sind und immer arbeiten.
Haben mit dazu beigetragen, dass wir hier im Studio auch zwei Pokale stehen haben. Wir haben ja den deutschen Podcastpreis gewonnen, kurz nachdem wir auf Sendung gegangen sind, und haben dann auch den europäischen Podcastpreis, den Exzellenz Podcastpreis gewonnen. Ich finde, das war allen zuzuschreiben, die da mitgemacht haben.
Jetzt sollten wir uns an den World Podcast Preis gewinnen. Irgendwann.
Ja.
Meine Herren, herzlichen Dank dafür. Auch euch ein gutes, gesundes neues Jahr. Meine Dame da draußen vor der Scheibe ebenso. Und vielen Dank, dass wir hier mal ein offenes, klares, ehrliches und anständiges Wort reden konnten.
Jo, bitte.
Danke nach Köln.
319 Minuten haben wir hinter uns. Eine Minute haben wir noch, aber wir wollen uns noch ganz in aller Form von Ihnen verabschieden.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell vorbeigeht.
Eben hat er noch gejammert. Sei froh, wenn es vorbei ist.
Komm, die Idee von den 200 Minuten ist von mir. Das möchte ich jetzt hier mal, dass wir das geschafft haben.
Und die Idee von der Sendung ist von mir. Das möchte ich hier mal, dass wir das geschafft haben. Und Heinz, welche Idee ist von dir?
Keine. Ich habe keine Idee dazu beigetragen. Ich habe mich bloß gefreut, dass wir hier heute eine wunderschöne Produktion hatten.
So, komm. Und Daumen hoch.
Jetzt sollten wir wirklich den Leuten einen guten Rutsch wünschen. Ein sehr, sehr angenehmes neues Jahr. Wir werden dabei sein. Wir werden auf der CeBIT sein.
Jawohl.
Wir werden Sondersendungen machen für Rosenmontag. Was machst du?
Wir wollen Rosenmontag etwas über die Geschichte der Computer erzählen.
Na, ist ja toll.
Das war das nicht toll aus so der Geschichte der Computer?
So was Ähnliches? Aber ganz so lang wollen wir nicht mehr.
Und für heute. Und zicke zacke, hoi, hoi, hoi.
Und immer ein Bit übrig behalten.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.